Das SEO-Haus mit Jens Faudrath und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder Jens Faudrath und hier ist euer SEO-Haus aus dem wunderschönen, warmen, tollen Berlin. Markus Walter ist heute wahrscheinlich in München, aber nicht hier in der Sendung, weil er gerade Urlaub hatte und da war es etwas knapp mit dem Termin. Dafür haben wir den wundervollen Mariano heute hier und sind sogar bei dir zu Gast. Sehr toll.
Hallo Jens, ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Schauen wir mal, ob wir es nicht durchhalten bei der Hitze.
Genau, doch bin ich jetzt zum Gast hier.
Achso, ja, du bist ja zu Gast. In unserem schönen Podcast-Studio übrigens, ja.
Genau, sehr schön. Man hört deswegen auch mal endlich eine gute Tonqualität, nachdem wir jetzt ja schon seit einer Sendung endlich einen Jingle haben. Haben wir jetzt sogar mal zur Abwechslung eine gute Tonqualität und ein wirklich sehr einmaliges Studio.
Definitiv, ja. Also, ja.
Genau.
Wir sollten ein Foto dann davon auf jeden Fall machen.
Sollten wir auf jeden Fall tun, genau. Damit ist dann auch klar, welches Thema wir dann nachher haben. Ich meine, man würde sich dann denken können, wir werden uns das ganze Thema
App-Store-Optimierung.
Genau, App-Store-Optimierung kümmern.
Und vielleicht ein paar Serien. Mal gucken.
Das hoffe ich auch mal. Das kriegen wir sicherlich hin. Vielleicht pro Tipp die passende Serie dazu. Das wäre was ganz Neues. Bevor wir aber anfangen, kurz Rückmeldung zur letzten Sendung. Die kam ja ganz gut an. Hab ja dreimal, also Heiko, Knut und Alex gemeint, wäre super Sendung. Vor allem Alex noch gemeint, schön, dass wir da ein bisschen so in der Sendung in die Helikopterperspektive gegangen sind. Wir hatten uns ja mit dem Stefan Weicher ein bisschen über Agenturorganisationsprozesse unterhalten. War wirklich auch für mich sehr spannend. Wie gesagt, Catbird sieht es eine der Agenturen, die ich blind auch immer empfehlen würde.
Und Stefan auch ein sehr guter Mann.
Auch definitiv, definitiv. Aber wer ist da nicht gut?
Ja.
Das ist so, das kommt ja vom Guten zum Besseren und zurück. Ja. Also, danke an der Stelle dafür. Fragen hatte dafür keine. Spricht von Stefan, wenn er alles vollumfänglich erklärt hatte. So, dass wir sozusagen auch gleich in den Wochenrückblick starten können.
Außer wir stellen dich nochmal. Eher so in den Monatsrückblick, oder?
Genau, also jetzt eher sogar zwei Monate, weil wir den ja mal wieder ausfallen lassen.
Ja, ja.
Das ist ja immer. Ja. Naja, Problem immer der Reise aus dem Hotel, wenn man nicht aufnehmen, dann Skype und gekuschelt, das kann man sich auch schenken.
Ja, ja.
Das ist einfach nichts. Ja?
Ihr müsst einfach zusammen, du und Markus, ihr müsst zusammen eine Agentur machen.
Ja, oder ihr müsst einfach herziehen, dann kann ja auch.
Genau, auch hier gibt es Thüringer Bratwurst. Also.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und natürlich das viel schönere Public Viewing. Okay, nutzen jetzt nichts mehr, aber ich fand alte Försterei mit den ganzen Sofas war schon eine Nummer.
Ja, hervorragend. Und das war ja so schnell ausverkauft. Wahnsinn.
Ja.
Ja. Und die haben was von gehabt, ne? Ja, gut, sieben Spiele, jetzt sind die Deutschen raus, aber mein Gott, es war aber okay.
Ja, genau. Ja, okay, als letzte halt.
Ja.
Genau, haben sie gut gemacht. Okay, würde mal sagen, gehen wir mal zurück. In den letzten acht Wochen ist sozusagen eine Menge passiert. Wir hatten hier einen sehr schönen Post gefunden bei unseren Kollegen, wobei ich von denen jetzt länger schon keine Show mehr gehört, ob die im Urlaub sind oder ob es irgendwie geht wie uns, wissen wir nicht, vom SEO-Radar bzw. hier auf SEO-Book. Und zwar gab es diese Rubrik, wo sie Leserfragen beantworten, das ist sehr umfangreich. Und hier geht es um die Frage, wie wertet Google einen Shop-begleiteten Blog? Und das ist eine sehr spannende Frage, weil ich persönlich stehe dem Thema äußerst kritisch gegenüber, weil so irgendwie 99%
Schrotz
der Webseiten gar nichts zu erzählen haben. Also wenn ich halt nichts zu sagen habe, brauche ich auch keinen Blog aufzumachen. Und wenn ich aufmachen will, brauche ich die Ressourcen dafür und kann es nicht irgendeinen Stift in die Hand drücken, weil dann kommt halt nichts Sinnvolles rum. Dann kann ich mir den sparen. Das ist erstmal so das allererste, was man da machen, nachdenken sollte. Dann ist die Frage, ist es ein Unternehmensblog oder ist es produktlastig? Wenn es ein Unternehmensblog ist, muss das Unternehmen einiges erzählen können. Also gibt es News zum Unternehmen, Messeberichte etc. pp. Ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich über Produkte schreibe. Wenn ich Produkte schreibe, sage ich, mach lieber was Magazinartiges. Also nur weil ich WordPress benutze, muss ich einen Blog machen.
Genau.
Bei Blogs sind per se halt Zeit sortiert. Also Hauptordnungskriterium ist Zeit. Und das ist, wenn man produktnahen Content schreiben will, meistens nicht die richtige Sortierungseinstellung. Da macht es eher Sinn, wenn man unbedingt WordPress nehmen möchte, gibt es auch andere Systeme, dass man dann eher bei Seiten arbeitet und dann im Ratgeber und stehenden Content überlegt, also was ist denn jetzt ein schöner Ratgeber zum Thema und dann Artikel auch eher ausbaut, anstatt immer neue zu schreiben, sodass man halt wirklich einen guten Ratgeberbereich hat. Haben die Kollegen auch so indirekt implizit hier irgendwo mit reingeschrieben. Was wirklich wichtig ist allerdings, wenn man, egal was man macht, und da haben die Kollegen auch absolut recht, guckt, dass man das auf dem Verzeichnis abfackelt, oder einen Host aufzumachen.
Definitiv.
Für seinen Content ist eine blöde Idee.
Definitiv.
Ja.
Wobei ich auch sagen muss, es gibt natürlich auch gerade auch recht positive Beispiele. Gerade wenn ich ein produktbegleitendes Blog habe, ThinkGeek macht es ja hervorragend. Also ich glaube, da muss man einfach versuchen, arbeiten zu können. Ich meine, man darf alles auspacken und man darf mit allem rumspielen und überall wird die Kamera, der Fotoapparat draufgehalten und da wird dazu Content gemacht und die machen das sensationell gut. Also ThinkGeek ist für mich so ein produktbegleitendes Blog, was richtig toll ist. Beim zeitlichen Blog habe ich halt einmal das Problem, dass es schnell ins Belanglose und Langweilige gehen kann. Wen interessiert es, ob da jetzt eine neue Putzfrau die Kantine im dritten Stock macht? Das sind so Sachen, die sind so unfassbar langweilig. Da würde ich dann eher den Fokus drauflegen, dass ich dann ein anständiges B2B-Blog draus mache.
Das stimmt, definitiv, ja.
Das ist für mich dann auf jeden Fall viel mehr wert. Ich habe eine kleinere Leserschar, natürlich. Der Endkunde interessiert sich nicht dafür, der liest sich da einmal durch und kommt sowieso nie wieder, weil es halt langweilig ist. Aber für meine Geschäftspartner ist es doch ideal. Ist doch echt super. Firmenfeier hier, Messebesuch dort, hier entwickeln wir was Neues. Kurzer Abstecher mal im Bereich ASO. Da gibt es auch eine gute Idee, was man machen sollte. Das machen einige App-Entwickler. Sie fangen bereits bei der Planungsphase mit einem Blog an und machen jede Woche einen Artikel, wie weit ist die App? Wie weit ist die Planung? Alpha-Testing, Beta-Testing, der Coder, das Icon, die Screenshots und was sie alles machen. Da kann man richtig dran beteiligt sein. Man sieht, wie ein Produkt sich entwickelt. Und wenn es da draußen ist, willst du das sofort haben. Das ist eine sehr gute Taktik, muss ich sagen. Produktentwicklung im Alpha- oder im Beta-Stadium ist super.
Definitiv, solange man die Fanbase für das Thema hat.
Genau.
Also macht das natürlich wenig Sinn, wenn man irgendwie Schraubenwirt ist oder so.
Wahrscheinlich, ja, natürlich.
Weil nicht so.
Natürlich.
Aber wenn man das hat und gerade bei ThinkGeek macht natürlich auch ein Produktblog schon wieder Sinn, weil die Produkte sich auch schnell durchdrehen.
Ja.
Und dann habe ich, dann ist Aktualität wieder ein Thema. Dann kann ich so Unboxing, all den ganzen Kram machen. Wenn ich jetzt aber ein Gartenmöbel habe und habe eher einen Ratgeber, wie arrangiere ich Gartenmöbel, was muss man achten, was ist der Unterschied zwischen, was ich weiß, Einklapp- und Ausklapp- und Umklapptisch, keine Ahnung, was da alles gibt und welcher passt zu mir eigentlich, was ist mit Holz und Klausuren und so. Das sind Themen, die ändern sich die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich nicht. Und
da ist halt nur der saisonale Punkt da.
Genau.
Also Gartenmöbel im November ist halt echt ein blödes Geschäft.
Ja, wenn ich eh nur Gartenmöbel habe, kann ich auch im November dann winterfest.
Zum Beispiel, aber dann ist das auch schon wieder...
Genau.
Unten angesetzt. Da wird es dann halt eng 2-3 Monate, da muss man sich halt durchschiffen. Aber im Sommer knallt es natürlich dafür.
Genau. Und aber da macht definitiv eine themenorientierte Struktur halt mehr Sinn, als es einfach ins Archiv dann irgendwann hinten weglaufen zu lassen,
weil da sind die Dinger. Seitenstruktur und fertig, keine Timeline und gut ist.
Exakt, genau. Ja. Aber wie gesagt, spannendes Thema. Man braucht aber definitiv immer die, wenn man sowas machen will, einfach Ressourcen, egal wie man es aufsetzt, auf die eine oder andere Art und Weise, die einfach den Content erstellen können. Die in der Lage sind, eine Kamera zu bedienen, in den Text gerade auszuschreiben. Das kann man schwer nebenher machen. Also man muss halt die Ressourcen richtig planen, sonst bleibt man halt einfach hängen.
Und wichtig auch noch, und wenn ihr das Geräusch hört, auf meinem T-Shirt steht,
Denken hilft.
Hilft wirklich. Also Gehirn einschalten, selber mal als Endkunde rangehen. Also man kann sich immer die Marktbegleiter angucken, das ist klar, aber selber mal den Gedanken des Endkunden durchspinnen, damit man diesen Tunnelblick mal auflöst, hilft unwahrscheinlich.
Ja, Tunnel ist...
Tunnel geht sowieso nicht. Aber ich weiß, dass es schwer ist, wenn man sich mit dem Thema befassen muss, was man sowieso den ganzen Tag macht und dann noch von außen noch mal rangehen. Aber es hilft, wenn man zum Beispiel aus dem Urlaub kommt und aus dem Urlaub den ersten Tag nicht seine Post macht, nicht seine E-Mails macht, sondern einfach mal in seinen Shop geht, in seinen Blog geht, raufguckt und sagt... Jetzt habe ich 3 Wochen das nicht gesehen, das gefällt mir so und so nicht, das finde ich gut. Eine Liste machen, was ist gut, was ist Mist und an dieser Liste kontinuierlich arbeiten. In einem halben oder in einem Jahr sieht das komplett wieder anders aus.
Definitiv. Also immer. Und natürlich sich entsprechend seine Daten anschauen, also nichts schöner als...
Klar.
Gerade wenn es um SEO geht, Kanal SEO aufmachen und Analytics schauen, wie ist die Seitenleistung, welche Seiten bouncen extrem hoch, dann mal mit den Seiten in den Webmaster-Tools, müssen wir leider um die Ecke laufen und dort uns dann die Suchbegriffe raussuchen und sagen, was haben Leute denn eigentlich gesucht, was ich nicht hatte? Was schreiben dann die Leute bei mir in meine interne Suche rein und was wollen die denn eigentlich von mir? Das sind alles Sachen, okay, dann sehe ich ja, was sie wollen und kann schauen, dass ich entsprechend Content nachproduziere.
So, für mich nochmal als Content-Mensch ist es ideal, wir haben bei uns intern die Suche schon seit 10 Jahren und seit 10 Jahren schreiben wir es auch mit. Wir einfach wissen wollen, wonach suchen denn die Leute? Jetzt haben wir halt 500.000 Suchende von den letzten 4 Jahren zusammengesammelt. Ist unfassbar, wonach die Leute suchen und wie viel Content wir davon nicht haben. Und wir bezeichnen uns ja gerne als großes Serienportal. Wir haben ganz viel nicht. Unfassbar.
Ja.
Da kann man ganz viel machen.
Ich war mal beim lustigen DAX-Unternehmen, also richtig schön DAX 30. Da ging es so ein bisschen, was das kann man, die hat gesagt, ja, hier große Online-Marketing-Strategie und suchen jetzt Leute, die sie dabei begleiten. Und so irgendwie tritt das Slide bei meiner Präsentation einfach nur die Frage von wegen, sag mal, ihr habt eine interne Suche und wenn ich da irgendetwas suche, was nicht exakt die Produktbezeichnung ist, finde ich immer gar nichts. Ein bisschen komisch. Und was wird denn da eigentlich gesucht? Und da war die Rückantwort gewesen, erstens, das Ding ist schon seit 4 Jahren kaputt. Und zweitens, deswegen wertet man es ja auch nicht aus. So, ach so, okay, das wird dann natürlich. Wird das behoben im Rahmen dieser Strategie? So, nee, das ist ja interne Suche, das hat ja mit Online-Marketing nichts zu tun. So, ja, klar, kann man so sehen.
Muss man nicht, aber kann man so sehen.
Muss man nicht, aber kann man so sehen.
Ja. Also, ich muss natürlich zur Entschuldigung sagen, also ist schon seit X kaputt, haben wir ja bei uns auch.
Ja.
Genau deswegen ist jetzt der Igor da, der ist jetzt 1,5 Wochen da oder 2 Wochen da und jetzt
und geht schon fast alles. Ne? Hab schon gesehen, schon
na, so, repariert. Na so nicht, aber es geht endlich mal wieder was. Ach herrlich, wunderbar. Das sind so Sachen, die sich so stapeln. Ist halt so, wenn man von einer One-Man-Show halt mal auf 12 Leute geht, das ist halt eine andere Sache und jetzt brauchen wir bei Technik mal ein bisschen Nachschub. Und jeder, der im Bereich Technik Probleme hat, der soll einfach mal sich überlegen, braucht er noch 3, 4, 5 weitere Redakteure oder holt er sich mal einen anständigen Techniker? Der wird auf jeden Fall ihm das Leben versüßen.
Ja, das glaube ich auch. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Gar nicht SEO-lastig, aber eine sehr schöne Präsentation. Link kommt rein. Und zwar heißt die Startup Matrix Love Story und geht halt um das Thema, welche Metriken man so für ein Startup irgendwo spannend sind. Das, was wirklich an der ganzen Präsentation spannend ist, ich bin jetzt ja kein Startup, ihr werdet wahrscheinlich auch nicht großartig Startup sein, ist eher die Art und Weise, wie hier über die ganzen Metriken nachgedacht wird. Also ist so ein klassischer ja, was soll ich sagen, so ein Ding, wenn man es gelesen hat, sagt man so, ah ja, klar, stimmt. Klassiker, was immer wieder sich durch diese Präsentation durchzieht, ist das Thema, es ist einfach, Konversionen zu steigern von den falschen Leuten. Also macht eine Medienmetrik überhaupt Sinn, wenn ich danach hinten die falschen Leute habe? Das stimmt genauso für Traffic, ich kann auch Traffic reinholen, das sind dann einfach die falschen.
Zielgruppe verfehlt.
Genau, das ist relativ einfach. Er hat es sehr schön gezeigt, indem er einfach Banner ändert und mehr Brüste drauf macht. Also klar, mehr ja. Traffic, aber nutzt der wie denn was? Geht so ein bisschen rum von wegen, was kann ich, ab wann setzt eigentlich Webanalyse erst an und was muss ich eigentlich schon vorher alles wissen? Geht da auch ein bisschen das ganze Thema Suchauswertung mit rein, aber ist im Großen und Ganzen ist gar nicht so wichtig, was er konkret macht, sondern eher die Art und Weise, wie da drin gedacht wird. Deswegen einfach ein Klassiker, kann ich euch nur sagen, kommt, Link kommt rein, einfach mal durchklicken, die Präsentation macht wirklich sehr viel Spaß.
Also unbedingt von mir auch Empfehlung. Einer der beiden Sachen, die wirklich richtig, richtig toll sind. Du hast schon richtig gesagt, wir sind halt kein Startup mehr. Also nicht, wir sind ja seit 11 Jahren am Markt. Aber für mich auch wieder so interessant, Produkt entwickelt. Also sie haben dann so einen Kreis gemacht. Produkt entwickelt links oben, ja. Kunde rechts unten. Genau. Es gibt keine Überschneidung dazu.
Ja.
Du brauchst es nicht machen.
Definitiv. Aber man sitzt halt oft drin, hat so sein Produkt im, genau. im Auge. Und
Tunnelblick.
Ja, exakt. Genau, das gleiche Thema.
Ja.
Dann natürlich in den letzten 8 Wochen gekommen, wir können jetzt endlich unsere Webseiten mit Google rendern lassen und schauen, was Google denkt, wie die Webseite aussieht. Auch mal eine nette Information.
Ja.
Ja, also sollte man definitiv mal gemacht haben, gerade wenn man überlegt, huch, wie sieht es aus mit Ads Above the Fold und all so ein Kram, was kommt das richtig an, kommt das nicht an, habe ich die irgendeinen Quellcode irgendwo hingeschoben und dann auf einmal kleben die, wenn Google das rendert, alle oben, alles schon passiert. Und dabei sieht man die Seite gar nicht so aus. Also sollte man ab und zu mal, gerade wenn man Probleme hat, einfach mal mit testen. Man hat ja in der Regel eh nur ein paar verschiedene Arten von Seitentypen. Das kann man schon durchtesten.
Definitiv sollte man das testen und dann sollte man sich auf jeden Fall einen Kopf darüber machen. Links erzählt Google das, rechts erzählt Google das. Links erzählt Google Ads Above the Fold. Ganz, ganz schlimm, vor allem, wenn die alle oben sitzen. Und rechts gibt es dann den Anzeigenguide von AdWords, von AdSense, der sagt, alles ganz oben platzieren, weil da sind sie am besten.
Ja.
Fantastisch. Also wenn man sie nebeneinander hält, fragt man sich auch, wer erzählt da was.
Das ist ja wie bei ihrem PageSpeed Guide, der immer sagt, hier externe Skripte sind zu langsam, dann ist hier blödes AdSense-Skript.
Also, genau.
Idiot, genau. Mach's doch schneller.
Ich meine, genau. Oder CSS Include, also CSS im HTML. Und der nächste Test sagt dann, entfernen Sie Ihr CSS aus dem HTML, weil rendert zu langsam. Ja.
Genau. Also auch ein bisschen ABM halt.
Genau.
Kreisgeschichte.
Es darf ja nicht langweilig werden. Ne? Deswegen müssen wir uns auch die ganzen Keywords aus den Webmaster-Tools raussuchen, sonst wäre es ja zu langweilig.
Das stimmt. Das stimmt, wobei das habe ich jetzt gar nicht hier drin. Okay, dann müsst ihr ohne Link mit leben, aber ist eine schöne Sache. Ich glaube, wir werden dazu auch mal einen Blogpost schreiben, zumindest jetzt bei mir auf der Agenda, wenn wir mal Zeit haben. Keyline-Tools.
Okay.
Kennst du?
Nein.
Kann ich dir sehr empfehlen. Ist sozusagen Webmaster Tools on Steroids, was die Daten betrifft. Mhm. Gerade wenn du sagst, was ja auch Sinn macht, damit du an mehr Keyword-Daten rankommst und auch an mehr Fehler und auch spezifischer, macht es ja Sinn, alle Verzeichnisse nochmal gesondert zu verifizieren.
Ja.
Dann kriegst du halt pro Verzeichnis nochmal die Top-Suchbegriffe und da du mehr runterladest, ja, bei 2000 limitiert bist, kriegst du dann halt mehrmals die Sachen. Hast großes Problem, wenn du deine www, dein Haupthost mit drin hast, dass da natürlich Doppelungen drin sind.
Ja.
Du kannst den Keyline-Tools einfach Zugriff auf die Webmaster-Tools geben, der schmeißt erstmal alle Dupletten raus. Dann kannst du die schön segmentieren, das heißt, du kannst Segmente anlegen nach Fahrtstruktur, dann füllt er dir die nochmal alle zusammen und sagt dir dann auch, wie ist die durchschnittliche CTR-Entwicklung pro Segment, den du hast. Weil er dich die CTR-Daten, hast ja bei dem Keyword auftaucht, siehst du ja, wie oft was, an welcher Position, genau. Wie ist die CTR. Und das macht er dann mit den ganzen Cluster.
Geil.
Und wenn du dann kannst du nochmal Cluster nach Keywords definieren. Sag bitte nur alle Suchbegriffe, die enthalten das, das und das, aber nicht das. Also du kannst sie auch schön sauber diskriminieren, sodass du halt die sauber zugeteilt hast und siehst dann auch wieder, wie sich die CTR über den ganzen Block entwickelt. Schön eingekraut, wenn der Signifikanzlevel nicht erreicht ist, weil du zu wenig anhast, aber ansonsten kannst du schön machen. Und dann kannst du nochmal jedes Segment bei dir intern mit einer Conversion-Wahrscheinlichkeit als auch einen Wert hinterlegen und kannst dann sagen, wie viel Umsatz oder wie viel EBITDA hätte ich denn mehr, wenn ich in diesem ganzen Block in einer Position höher bin. Und das kannst du halt alles da drin. Kann man auch alles sich in Excel runterziehen und bauen, aber da geht es halt automatisch und hast noch viel schönere Excel-Exports nach draußen. Also das ist wirklich...
Ist es ein Desktop-Tool oder ist es ein Server-Tool?
Das ist ein Server-Tool. Entwickelt von der guten Vanessa Fox.
Okay.
Da kommt da nur Gutes raus.
Also okay. Ja, stimmt. Ich habe sie schon live erlebt. Sehr nett.
Sehr nett.
Vor allem sehr klug.
Definitiv.
Sehr klug. Problem, ich habe halt immer Probleme damit, meine Daten irgendwo anders hinzuschieben. Finde ich irgendwie immer so komisch.
Ja, warum in das EHCE, dann kannst du den Rest auch machen. Also wenn du heute noch über Daten Gedanken macht, da ist, der Käse ist gegessen. muss man mal so sagen. Nee, also im Großen und Ganzen hast du natürlich auch da die ganzen klassischen Geschichten. Ich meine, wie gesagt, die Daten kriegst du aus der USA über die Webmaster-Tools, dann kannst du auch dort nochmal bei irgendjemandem verarbeiten. Das Analytics liegt auch in der USA und jeder hat Zugriff drauf. Also, zur Konkurrenz, wenn sie es nicht verkaufen, dann können sie den Laden zumachen. Also es ist das Gleiche und alle anderen, die da auf diesem dummen Ding rumschnorcheln, Schnorcheldienste haben sie eh. Also das kriegst du da jetzt auch nicht mehr auseinander. Und es spart dir halt wahnsinnig viel Arbeit.
Aber dann könnten wir doch gleich zu denen gehen. Dann können sie uns die Auswertung rüberschicken. Dann brauchen wir die Tools nicht. Also die haben sie sowieso da.
Ja, aber die gucken ja nach anderen Sachen
nicht. Achso, die gucken nach anderen Sachen. Das stimmt.
Die haben wahrscheinlich ihren Cube irgendwie anders gesliced.
Ja. Obwohl dieser Tweet natürlich von der CIA, vom offiziellen CIA-Twitter-Account war natürlich toll. Nein, wir haben ihr Passwort nicht. Es tut uns leid.
Ja.
Das war natürlich toll.
Ehrlich. Oder nicht
ehrlich, ja.
Das wissen wir nicht. Aber
wissen nicht.
Genau. Exakt. Also, wie gesagt, wer Lust hat und Muße hat, sollte sich die Tools mal anschauen. Die machen wirklich, wirklich Spaß. Wir sind gerade hellauf begeistert davon. Habe ich übrigens seit Heimland von Tobias Fellner gefischelt, der das mal gepostet hatte, das Tool. Sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Aber passe ich mal auf, was er schreibt.
Entweder
ist ein guter Whisky oder ein gutes Tool. Also, das passt dann schon. dann haben wir hier einen schönen Kommentar von Hans Grunberg zum Thema, macht Google jetzt das Internet kaputt? Und zwar ist es ein Kommentar, weil genau dieser Artikel, neue Suchalgorithmen, macht Google das Internet kaputt, stand auf der Welt. Und es war ein grottenschlechter Beitrag. Deswegen hat er sich bemüßigt gefühlt, den zu kommentieren. Weil natürlich die Kollegen von der Welt so nett waren und haben einfach SEO und Spam immer in den gleichen Kontext gestellt und dann nicht unterschieden. Und da sozusagen einen großen Artikel gemacht, dass Google da gegen SEOs vorgeht. Was ja de facto nicht der Fall ist. Für Leute, die ordentliches SEO machen, unterstützen sie ja an jeder Ecke. Es gibt die Hangouts, es gibt die entsprechenden, es gibt die Webmaster-Tools.
Es gibt den SEO-Leitfaden, den ich wirklich jeden ans Herz legen kann. Besser geht's nicht. Einfach erklärt und man kommt auf jeden Fall in dieses Thema rein.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein sehr schöner Leitfaden. Ich empfehle ihn auch immer gerne.
Ja.
Auch. Was haben wir noch Schönes? Ich habe was ganz Schönes gefunden, jetzt auch nicht so, wird dich wahrscheinlich auch sehr interessieren, und zwar von der Republica. Ein Vortrag zum Thema Structured Journalism.
Den habe ich schon, ich glaube, ich habe ihn, also den,
ich die, ihn die, nicht gesehen.
Die Folien, gesehen habe ich nicht, die Folien bin ich zweimal durchgegangen und ich habe mir das Audio-File dreimal angehört, schon mittlerweile. Da ist so viel Information drin, man müsste quasi mitschreiben.
Wahnsinn.
Unfassbar. NZZ Labs ist sowieso zu empfehlen. Also ich würde sagen, das ist schon Zukunft. Das ist schon, die kommt jetzt langsam hier an. Was heißt langsam? eigentlich schnell. Sie, oder sie ist schon da. Kommt doch drauf an, wie man es macht.
Ja, es gibt halt wenige, die so, also wir sind ja auch ein bisschen im Verlagsbereich unterwegs. Es gibt Verlage, ein paar wenige, ich weiß nicht, ob man die in einer Hand oder noch zwei Brauch abzählen kann, die sauber denken. Es gibt aber wahnsinnig viele, gerade die ganzen regionalen Tageszeitungen, die sind, boah, die sind froh, wenn sie ihr Content-Management-System morgens ankriegen. Also, das ist schon klar. Aber was sie hier haben, und das ist wirklich sehr spannend, die haben das Artikelproblem genannt, und das ist halt auch genau das, was es geht. Also ein Artikel wird halt im Großen und weiter, heute noch geschrieben wie für eine Zeitung, im Großen und Ganzen.
Ja.
Und
das er ist da, er ist fertig, er ist raus, er ist weg.
Exakt. Und vor allem wird er halt, je älter er wird, desto wertloser wird er.
Ja.
Weil, und die Daten sind halt unstrukturiert in diesem Artikel drin, ich kann damit nichts machen.
Ja.
Sie hängen so drauf. Das allererste, was dann noch manche hinkriegen, die einen mehr oder weniger gut, manche sehr gut, ist zumindest mal so einen Meta-Layer drüber zu legen, in dem sie zumindest die Singer halbwegs sinnvoll verschlagworten, wenn es geht, noch nach Entitäten, also Personen, Orte etc., sodass sich dann en bloc wie halt eben sinnvolle Schlagwortseiten zusammenlegen kann. Das zweite Thema, was in die Richtung geht, da ein bisschen mehr in kleineren Einheiten zu denken, sind Live-Ticker. Also wo ich wirklich einfach nicht sage, ich mache wie früher immer, es gibt ein neues Ereignis, es gibt ein Update zum Artikel oder es wird ein neuer geschrieben, sondern ich ticke halt immer rein, was passiert. Funktioniert ja auch in News wesentlich besser, weil die URL ein Thementrust aufbaut, auch in News. Macht einfach Sinn. Aber dann haben sie hier viele schöne Beispiele gebracht mit diesen Card-Stacks und was es sonst noch alles, Story-Streams, wie man halt, wenn man versucht, also gerade mit New York Times, die sieht zwar per se immer erstmal hässlich aus, die New York Times-Seiten, weil die doch sehr reduziert sind, aber sie machen einfach Sinn. Mit Timeline auf der einen Seite, also nach Zeit sortiert, nach Entitäten sortiert, ich kann mich in ein Thema beliebig tief reintrillen. Und das ist halt schon einfach etwas unwahrscheinlich Starkes. Und deswegen, wenn man das jetzt noch schön auf eine App legt oder sonst was, hat man halt ein richtig gutes Nachschlage und Nachrichten in einem. Also das ist halt das Thema Nachschlage, Zusammenwachsen mit Nachrichten. Ist ja bei euch auch, habt ihr auch diese schönen Serien, Episoden-Guides, Personen-Guides, wo man sich auch gut von einem zum anderen durchnavigieren kann.
Das ist aber bloß aus Faulheit entstanden, weil ich war halt zu faul, nochmal zurückzuklicken. Deswegen habe ich mir überlegt, kann man doch gleich in dem Artikel einen Darsteller anlinken, weil dann kann ich gleich draufklicken, bin ich da. Genau. Aus reiner Faulheit entstanden. Aber ich wollte nochmal zu der New York Times sagen, die haben natürlich auch noch ein bisschen Geld links und rechts übrig. Die können sich das natürlich erlauben, mal drei, vier Monate. Die haben halt mal drei, vier Monate Zeit, dass sich drei, vier, fünf Leute damit beschäftigen. So hat eine kleine Wald- und Wiesenfeld-Zeitung, hat sowas einfach nicht. Die können sich das nicht leisten. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass dann große sich das bei uns nicht leisten. Dass die das nicht machen. Wenn ich jetzt die aktuelle Ausgabe eines ehemaligen Nachrichtenmagazins lese, da muss ich auf meiner App viermal scrollen, bis ich kein Fußballthema habe. Das kann's doch auch nicht sein. Ich schreibe ja, die schreiben ja nur noch für den Traffic. Die schreiben ja nicht mehr meine Nachrichten. Die schreiben nur noch für den Traffic. 7 Gründe, warum Argentinien gewinnen wird. Das tut mir leid, das gehört in kein Nachrichtenmagazin. Das gehört in BuzzFeed oder in Huffington Post oder in Heftig und wie sie alle heißen. Da gehört es hin, da müssen sie sein. Aber so hat dann einem ehemaligen Nachrichtenmagazin nichts zu suchen.
Definitiv. Also da gebe ich dir recht. Also absolut. Aber die brauchen halt auch Traffic.
Das ist schon klar, aber ich würde dafür bezahlen, wenn sowas da nicht drin ist. Deswegen bezahle ich dafür auch nicht, weil es da drin ist. Weil wegbezahle, ändert sich nichts.
Das stimmt. Wobei, wie gesagt, ich glaube, das hier das eine Problem, was schreibe ich, das zweite ist, wie organisiere ich eben meine Daten und begreife ich meine Artikel nicht als eine stehende, tote Einheit, die irrelevant ist. Also die in 3 Wochen kein mehr, oder sogar, ich meine, gerade diese 7er Liste sind ja heute schon absolut obsolet.
Genau. Die könnten jetzt eigentlich auch gelöscht werden. Die können raus. Die vermüllen im Prinzip nur meinen eigenen Index.
Das ist so ein Klassiker, den wir auch öfters mal bei Verlagen angebracht haben. Aber man kennt das, wenn ihr hier sowieso 90% DPA DC habt, bestenfalls mal einen Titel nachgeschrieben,
genau.
Dann guckt ihr die Dinger nach so 7 Tagen zumindest mal auf No Index setzt.
Genau.
Ihr müllt euch dann so einfach den Index voll mit Scheiß, den wirklich keine Sau mehr braucht.
Das machen wir bei uns bei TV-Kritiken so, wenn man Einzelkritiken haben, nach 72 Stunden wandert das Ding in den Container zur Serie, in diesen Seriensilo rein. Mhm. True Detective zum Beispiel, gibt es jetzt ein aktuelles Review, das wandert dann bei True Detective Folge 6 halt in das Silo rein, das hängt dann da, das hat, obwohl es noch eine News war, vor 72 Stunden, hat das jetzt nichts mehr mit News zu tun.
Ja.
Ist einfach so. Da war es noch neu, jetzt ist es nicht mehr neu. Wir ziehen es dann nochmal hoch, wenn die Ausstrahlung in Deutschland ist, weil es dann auf der Startseite ist und der Leser findet es einfach viel schneller, Wenn ich jetzt so Kästchen machen würde, da rechts guckt sowieso kein Mensch mehr hin.
Ja, genau, Marginalspalte ist halt für die Tonne.
Genau, deswegen hauen wir es dann in die Mitte abends. Sieht man schön bei uns auf der Seite, da sind halt die wichtigen Sachen sind halt da, die wichtigen Reviews sind da, die sind dann alle auch schon 2 Jahre alt, das mag ja sein. Aber sie sind ja auch nicht weniger aktuell, weil die Folge läuft ja gerade erst in Deutschland. Aber sie ist halt keine News mehr. Fakt, Ende, aus.
Und das steuert ihr, aber ihr arrangiert die Startseite schon auch selbst?
Oder ja.
Viele, die sich teilweise auch datengetrieben nochmal?
Na, wir haben Tests laufen mit einer gewissen Prozentgruppe. Da haben wir mal ein Tool mit Pascal Fatou entwickelt, wo wir gesagt haben, auf welcher Position klickt welcher Artikel, wie, wo und muss die dann entsprechend neu arrangiert werden. Das haben wir schon. Da testen wir eine Weile rum. Jetzt ist die Igor da, dann machen wir noch mit dem Matthias Jugel. Die Truppe haben für uns Serienradar gemacht, wo wir viel mit Social Media machen. Die müssen wir jetzt alle mal in ein Boot kriegen und dann wollen wir doch mal gucken, was macht eine dynamisch ausgelieferte Startseite gegenüber eine, die ein Redakteur pflegt. Und dann lassen wir die mal gegeneinander spielen. Dann gucken wir mal, was passiert. Sehr spannendes Thema, was wir dieses Jahr noch angehen werden. Ich persönlich halte von statischen Startseiten gar nichts. Wir haben mittlerweile bei uns so eine Art, das nennt sich ein Serienempfehler. Das heißt also, du hast ja, wenn du durch so eine Website gehst, ein gewisses Profil angelegt. Du interessierst dich für Dramaserien, du interessierst dich für Comedy und du interessierst dich für Sci-Fi. Und du hast da dann irgendwann mal so deine Trott. Und da experimentieren wir gerade viel mit rum, dass wir sagen können, wir spielen halt Affiliate-Links raus zu dem Profil, was der Leser bei uns hat. Wir versuchen, dass wir Trendings, die bei uns statisch aussehen, aber nicht statisch sind, mal einzuspielen für ihn. Und dann gucken wir einfach mal, klickt er denn wirklich drauf? Aber wir messen es dann auch. Und wenn es nichts bringt, dann schmeißen wir es halt weg. Dann holen wir es auch nicht wieder raus, weil das ist dann halt das Thema ist halt durch. Und wenn es dann halt was bringt, dann versuchen wir daraus einen Prozess zu machen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt für den Leser aus der Sci-Fi-Ecke nicht so viel. Machen wir doch mal wieder so eine Top-Ten-Liste dazu. Gucken wir mal, wie sieht es denn bei den DVDs und bei den Streams und bei den selbst bei den Soundtracks aus. Können wir den Leser dazu noch bringen? Weil wir leben davon, dass der bei uns die Werbung klickt, dass der über uns die Affiliate-Links klickt, dass der im Prinzip über uns was kauft. Und wenn wir den Leser da entsprechend kanalisieren können, dann ist das für uns, für den Umsatz super.
Klingt auf jeden Fall cool.
Ja, nee, so muss man es auch machen. Schöne Grüße an Karl, der hat mich erst auf die Idee gebracht.
Ja, das macht er öfters.
Ja. Das macht er öfters. In einem Nebensatz, muss man sagen. Ja, also,
ja,
wie immer so ist.
Exakt. Kommen wir, also wie gesagt, die Präsentation kommt rein, lohnt sich dringend mal mit Zeit und Muße.
Oh, sehr viel Zeit nehmen. Ich habe jetzt schon, ich glaube, 1,5 Tage damit zugebracht und ich werde es auf jeden Fall, ich glaube, ich werde da nochmal 1,5 Tage drin versenken. Ich habe mir schon sehr viel mitgeschrieben. Klar, man muss gucken, wie kann man es bei sich in den Prozessen abbilden. Aber gerade wenn man ein größeres Portal hat, hat man so viele Daten und so viele unstrukturierte Daten, wo man glaubt, dass man sie strukturiert hat. Nee, hat man nicht. Da muss man auf jeden Fall nacharbeiten und vor allem eigene Prozesse daraus entwickeln. Und ganz wichtig, mit den Redakteuren zusammen. Nicht von oben versuchen, irgendwas durchzuknallen, sondern die Redakteure müssen das auch leben.
Wir waren ja hier auch, glaube ich, 2 Online-Journalisten, die das vorgestellt haben.
Ja, ja.
Also sowas kommt auch meistens.
Genau, 2 Schweizer.
Raus. Ja, ja. Genau, weil die NZZ, wie du schon sagst, die sind schon ziemlich, ich habe hier mal diese Online-Marketing-Kongress in Bern kennengelernt, also beziehungsweise im Vortrag gehört, die waren schon echt gut.
Und wir waren letzte Woche in der NZZ als Porträt.
Sehr schön.
Muss man auch, also mal wieder, wir waren schon mal, aber jetzt mal wieder. Und die beiden Kollegen, ich glaube, die Twitter-Accounts sind auch auf der ersten oder zweiten Folie gleich. Unbedingt abonnieren, die sollte man auch lesen. Zwei gute Herren.
Jungs. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin so selten auf Twitter.
Mach dir Listen. Mach dir Listen nach Interessengebiet, wo du sagst, hier ist Big Data, hier ist News, hier ist SEO und dann guck nur Listen, weil ansonsten wirst du von den Daten erschlagen. Daten strukturieren, wir reden drüber.
Ja, ich weiß, aber das ist schon wieder Arbeit, weil die ganzen Leute...
Mach dir die Arbeit, es hilft.
Wenn du schon genug Informationen sagst, ich bin mittlerweile auf dem umgedrehten Trick. Ich sage, ich gucke mir eher weniger Sachen an, weil wenn ich schon eh zu viel habe,
okay.
Wenn es sehr gut ist, dann spült es mir auch irgendwann mal in die lustige Facebook-Timeline rein. ansonsten habe ich eh schon zu viel auf dem Tisch. Also
ich versuche sowas morgens und abends zu machen. Ich nehme immer so 15 Minuten, wo ich dann meine Kanäle durchgehe und einfach mal gucke.
Und mich einfach mal
treiben lasse. Das habe ich mir einfach angewöhnt.
Und mit dem Treiben lassen ist ja meistens noch immer der halbe Tag rum.
Das ist schlecht.
Genau,
dafür gibt es aber auf deinem Telefon einen Wecker. Stell ihn auf 15 Minuten und dann mach ihn aus.
Dann hänge ich aber mit immer spaßig und muss es fallen lassen. Dann bin ich den ganzen Rest vom Tag deprimiert.
Okay. Okay, das wollen wir nicht.
Mein Hirn mag gerne neue Sachen und meine Arbeit sagt, macht das Standardkram und da will ich es nicht gleich mit was Neuem an. Weißt du, es ist so, ich bin viel Motivation hier. Das trüge Tagesgeschäft, lass mich in Ruhe, ich will denken, das kann man ja. So, das nächste, was wir haben, und zwar ist das so vor allem bei den Internetkapitänen, die auch immer mal schöne Sachen raushauen, und zwar haben die sich hier mit dem Test vom Olaf Kopp auseinandergesetzt, der getestet hat, kann Google-Inhalte aus iFrames erkennen und indexieren, wo offensichtlich in seinem Test der iFrame-Inhalt lustigerweise der Seite zu
gerechnet wurde.
Zugerechnet wurde. Beziehungsweise bei der Frame-Seite wurde es der Seite zugerechnet und die haben es hier nochmal vor iFrames gemacht, aber bei iFrames war es nicht so, was irgendwie sehr lustig ist. Also
klares Jein.
Genau, klares Jein. Also Frames wohl schon. iFrames wohl aber nicht. Aber beides ist so, dass es, du musst schon viel Mühe geben, den Kram dann trotzdem auch noch zu finden. Also am Ende ist dies auch eine eher philosophische Frage, weil es nicht so viel bringt.
Die Frage existiert natürlich noch, macht noch jemand was mit Frames?
Oh Gott, leider schon.
Oh je.
Okay. Und iFrames erst recht.
Okay, bei iFrames habe ich nichts dagegen. Also man kann zum Beispiel die Werbung auslagern auf dem iFrame, dann rendert die Seite viel schneller. Das ist fantastisch, aber Frames habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen.
In der Schweiz erst letzte Mal, und zwar
nicht bei der NZZ.
Nein. Okay. Nicht bei der NZZ, aber bei einem ihrer größten Retailer. Ja. Wie heißen die hier? Warte mal, man spricht in einem Buchstaben irgendwie Mikros. Weil man sagt auch Mikro. Genau, aber obwohl es mit S geschrieben wird. Also okay, weiß auch kein, da kann man es ja weglassen, der Rente. Aber egal. Also bei Mikro, und zwar Mikro hat irgendwie so einen Standardladen, also hier so für Obst und Gemüse und so Nahrungsmittel etc., der heißt Le irgendwas, weil sie auch Franzosen rumlaufen, und der hat eine Website, und da war klassisch Navigation und Content schön über Frames. Ich habe also Frame, da dachte ich, oh mein Gott. Das war ja, ich habe ja so ein bisschen Vortrag gemacht von wegen, wo steht in der Schweiz im SEO. Da dachte ich, nehme ich mir gerade den größten dort und habe dann gleich so Sachen gefunden, so wow, das ist ja geil.
Hast du das eben gesagt?
Ja klar, das war ja mal Teil meines Vortrags.
Ah, okay.
Also ich habe gerade gesagt, okay, man kann entweder SEO
machen, begeistert oder man Mikro. Waren Sie begeistert oder haben Sie mit Obst geworfen?
Zum Glück hatten sie keins dabei.
Gut, okay.
Ja, die hatten ja auch ein paar Sachen, die hatten wiederum im IT-Bereich, also im Bereich Unterhaltungselektronik, einen Shop, der war dafür sehr gut optimiert. Also da sieht es halt auch, klassisch Konzern, nur weil die eine Seite gut ist, muss deswegen die andere davon nichts wissen.
Ja.
Klassische Konzernproblematik. Also das heißt, da sind durchaus Leute, die wussten, was sie tun, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war wahrscheinlich einfach, da war definitiv niemand, der das Netz gesehen hat. Also das war echt 98. Also so sah auch die Seite aus. Ich habe gedacht, wow, das ist ja wow.
Kombinat Büro.
Ja, sehr ja, schön. Ja, was haben wir noch hier? Kai Spießersbacher hat sich auf Search One auseinandergesetzt mit dem etwas heftigen Titel Apples Frontalangriff gegen Google.
Der Titel ist, ja,
ein bisschen übertrieben vielleicht.
Ja.
Aber es ist ein spannendes Thema, und zwar ging es um das Thema Spotlight im OS X whatever, keine Ahnung, ich bin ja...
Yosemite. Yosemite heißt die neue Version, ja.
Exakt so.
Okay. Jetzt machen sie halt, früher haben sie Tiere gemacht, jetzt machen sie lustige Berge, die im Weg stehen. Sollen sie machen.
Genau.
Wie es heißt, ist wahrscheinlich vollkommen wurscht. Für mich ist es der Knowledge Graph als Desktop-Variante, weil mehr ist es nicht. Für den Otto-Normalverbraucher ist es natürlich klasse. Wenn er so eine Megathemen hat, wie zum Beispiel irgendeine Bürger anzeigen lassen oder Yosemite Nationalpark, er braucht nicht mehr auf die Seite rauf, er hat alle Informationen da. Das ist toll, wenn es halt um Standardinfos geht. Aber wenn ich dann um Shopping-Themen geht oder so, da sehe ich noch nichts. Tut mir leid.
Wobei Sie ja schon sagen, gerade jetzt im Bereich, also im Shopping im Sinne von Desktop-Applikationen, durchsuchen Sie gleich den App Store mit.
Ja.
Also das ist natürlich schon schön.
Ja.
Ansonsten benutzen Sie für Local Yelp. Okay, das ist das Gute, weil in Deutschland... Okay,
die streiten sich ja gerade mit Google.
Genau. Aber das Schöne ist halt, wie es ins Betriebssystem integriert ist. Ich halt eine Suche habe, die einfach über nicht nur über meinen Desktop sucht, weil halt, wer hätte schon Desktop-Suchen benutzt, das ist ganz anders. Scheiße.
Keiner.
So, aber wenn die Dinger mal so sind, dass ich von dort aus sich Leute angewöhne, dass ich jede Art von Recherche, also wenn sie es mal angewöhnen, bisher ist ja jeder versucht, Desktop-Ads oder Lösung für einen Desktop, den der irgendwie gescheitert hat, der immer keine Sau benutzt. Aber wenn es mal hinkriegen, das zu machen, ist es sicherlich ein Zugang in Suche, das vielleicht ein bisschen die Marktanteile her schieben könnte.
Also
sie sprengen ja Bing an, und was da schon ist, ähnlich wie sie es hier zeigen, soll ja auch in Windows 8.2 auch Bing integriert werden, auch als komplette Desktop-Search über den Desktop. mit Websuche, also erstmal Schnellsuche in Wikipedia, Websuche und dann sogar, und das fand ich, wenn das dann Leute mal annehmen, sehr spaßig, man kann in diese Laptop-Suche dann hier rein Werbung buchen. Denn das ist natürlich, wie das so ankommen wird auf der Nutzerseite, weiß ich jetzt nicht, gell? Aber dem Kunden ein bisschen Werbung aus seinem Bing Ad-Network direkt auf den Desktop zu knuddeln.
Das ist schon der direkte Draht zum Kunden, das ist schon nicht schlecht. Man muss halt nicht mehr über Google gehen, das hat schon was. Genau. Kein Mensch sucht bei Bing, also bei uns nicht. Sieht woanders anders aus, aber.
Da auch nicht anders so.
Wobei
Bing sagt, und das war ja auf der Sensierung ein sehr, sehr schöner Vortrag, da hatte ich das auch, was Bing da plant alles, dass ihre Nutzer kaufkräftiger sind. Weil die per se, also Bing sagt das jetzt, kann man das glauben oder nicht glauben. Ich glaube es daher, weil wir ähnliche Auswertungen damals über die T-Online-Suche hatten das Gleiche. Also obwohl die ja mit Google funktioniert, kann man ja trotzdem sagen, kam über T-Online oder nicht. Und Google selber hat ja hinten die Daten. Und die haben uns immer gesagt, dass die Kunden von damals T-Online per se kaufkräftiger sind, weil die im Durchschnitt 5 Jahre älter sind.
Und ist ja auch klar. Bing ähnlich sein, ist ja auch klar. Google hat zu viele O's, da vertippt man sich mal schnell und Bing ist 4 Wörter, zack, Ende. Nein, aber ganz ehrlich, der Silver Surfer, der kriegt sein Tablet, das hat er von seinen Enkelkindern zu Weihnachten gekriegt, das macht er auf, der ändert die Standardsuchmaschine nicht, warum sollte er das machen? Er klappt auf, er klickt was in den Suchschlitz, Enter und es ist da, der ist doch zufrieden.
Ja.
Dem ist dann die Werbung wurscht und wenn die Werbung noch zum Produkt passt, auch kaufe ich. Zack. Ist doch super.
Definitiv.
Also für einen Marketingmenschen ist das natürlich echt super. Ich bin halt direkt auf dem Desktop bzw. auf dem Tablet drauf. Super. Ich glaube halt nicht, dass sich großartig noch Desktop oder Laptops halten werden, außerhalb der Tech-Branche. Kann ich mir nicht vorstellen. Also in meinem Bekanntenkreis bin ich so ungefähr der Letzte, der noch einen Laptop hat. Alle anderen haben nur
Tablets. Wenn einer keinen, den kann ich umkippen, dann ist er
auch. Alle anderen haben Tablets. Also.
Ja.
Ist so. Deswegen, also das.
Ja, klassisches Consumer-Produkt halt für alle, ja, alle, die nicht schreiben wollen.
Genau, Couch-Produkt, klicken, ein Klick-Produkt.
Genau. Du jetzt kaufen.
Ja,
exakt.
Genau.
Cool.
Auf der Werbung steht, auf dem Banner steht hier klicken. Also ich geklickt, stand ja da, muss ich machen.
Exakt. Klare Handlungsanweisung hilft immer weiter.
Genau.
So, kommen wir zu einer anderen klaren Handlungsanweisung. Und zwar hat sich Julian auf Seokratie ein bisschen mit den Xovi Lichter Contest, Jungs, nichts gegen euch, aber die scheiß SEO Contest Kacke kann ich einfach nicht mehr sehen.
Wir sind zu zweit.
Genau, ich habe sowas auch noch nie mitgemacht, weil ich dachte, was für eine Zeitverschwendung, wie langweilig muss mir sein, bei so einem Contest mitzumachen. Aber es machen Leute mit und Julian hat natürlich das gemacht, was man dann eigentlich machen sollte, bei so einem Contest mal zu gucken, was die Leute da eigentlich tun. Und was er dann geschrieben hat, war natürlich wirklich mal klassisches, Google sagt das eine und kann halt das andere auch nicht. Was halt für einen Kack noch funktioniert. Und zwar Klassiker angefangen von Comment-Star-Spam bis zu
Und ich glaube, deswegen reden wir auch heute noch darüber, weil das halt die Blaupause dafür ist, was gesagt wird und was wirklich geht.
Exakt. Und jeder, also auch mit den lustigerweise, und das finde ich dann, das hat mich dann etwas überrascht, sollte das machen, und zwar Footer-Links auf gehackten Domains, da sind wir da ohne Scheiß. Ich verlinke mich nicht auf einer Hacking-Domain auf mich selber, weil Hacking per se eine Straftat in diesem Scheißland ist.
Genau.
Also da muss einer wirklich so hohlproschig sein, dass ich nur sagen kann, okay.
Das war Xovi SMS, glaube ich, ne?
Naja, also dann, wenn er immer wir uns treffen, machen bitte einen großen Bogen um mich, ich will dich nicht kennen. Ansonsten natürlich klassischer Footer-Links, Pressemitteilungen in Portalen, wo man wirklich keine Pressemitteilung haben möchte, komplett kontextbefreit mit Display None und all so ein Scheiß und es funktioniert halt. Ich muss natürlich ganz klar sagen, es funktioniert, weil es ein zeitlich begrenztes Thema ist. Ja. Also es hört irgendwann auf. Das heißt, ja. Ich kann hier das Risiko fahren, mir das Ding nachher zu verbrennen. Dauerhaft wissen wir alle, geht es nicht mehr, aber es ist halt erschreckend, dass sowas halt doch über Wochen funktioniert.
Ja, das geht schon Wochen.
Genau,
ja.
Und da hat man doch gehofft, dass Google da ein bisschen schneller ist, aber sie müssen wohl doch immer erst wieder einen neuen Algo-Update ausrollen, bevor sie sowas auf die Kette kriegen. Und das ist ja offensichtlich einfach zu sehen.
Also ich wäre jetzt gerne mal in Hamburg, Berlin oder sonst wo dabei, bei Google im Kämmerchen. Die werden es ja auch beobachten. Was geht bei uns und warum geht das bei uns?
Ja.
Also da wäre ich jetzt gerne mal dabei, wo dann wirklich Leute dann noch mit intern die Frage stellen, wieso geht das noch?
Ja, da ich frage, ob die sich die Frage stellen manchmal.
Sollten sie aber.
Ja, definitiv.
Wenn nicht, sollen sie mich anrufen. Ich kann es ihnen erklären, warum sie die Frage stellen müssen, weil das kann nicht sein.
Nee.
Das geht nicht. Also gerade was Bereich DC angeht und so weiter, da wissen wir, dass sie ganz schlecht sind. Also furchtbar.
Ja, Aber dann ab und zu mal richtig reinhauen, wenn sie mal wieder so eine Aufräumaktion fahren und das dann Panda 35,8 nennen oder so. Und dann wundern sich Leute, die nichts getan haben, warum sie nicht mehr da sind.
Genau. Und was macht der Herr Katz? Urlaub.
Genau. Ja, okay, ihn betrifft es ja auch nicht.
Nö.
Genau, nö. Er sitzt ja auf der anderen Seite. So, dann haben wir was Schönes gefunden, und zwar bei einem Blog, der heißt webmarketingblog.at. Also schöne Grüße nach Österreich an die Kollegen.
Hallo, Olli.
Genau. Und zwar zum Thema Google-Suche, Wissen, Semantik und Konversation mit dem schönen...
Konversation, Conversion.
Genau. Genau. Nee, hier schon
wirklich... Es ist Konversation, in dem Fall habe ich hab zuerst wirklich Conversion immer gelesen und dachte, ja. Worüber reden die denn? Aber nein, natürlich. Ja.
Das, genau.
Ja. War nicht schon gut.
Exakt. So, und dann mit der Klassiker Things, not Strings. Mal sich das Ganze mit auseinandergesetzt, was ist eigentlich das Ganze, dieses ganze Semantik da? Sag ich mal Semantik, weil wir hatten ja mal so einen schönen Wirtschaftsminister Klose, also du weißt ja, Klose, weißt du, kennst du den?
Ja, schon eine Weile her,
aber ja. Ja, genau, also der war mal so aus Bayern und der hatte eine nette Staatssekretärin und die hat hier in Berlin bei einer Fachtagung vom Suma e.V., kennst du noch? Also,
gibt es die noch
nicht? Ja, egal, ich glaube, die gibt es nicht. Ich glaube, Sander Feuermann lebt noch. Aber blablabla, in dieser ganzen Geschichte haben wir da alle rumgesessen und da haben die halt erzählt, dass die jetzt damals da wollten, haben sie so Theseus gesagt. Wir machen jetzt hier Theseus, also die semantische Suche in Europa. Und so da. Und da hat sie halt die ganze Zeit in ihrem Vortrag von der Semantik gesprochen. Also eine Stunde lang, wir machen jetzt Europa, macht jetzt Semantik. Ich dachte, okay, wenn die Kompetenz so ist wie ihr, dann wird es mal richtig gar nichts. Und wir haben ja erlebt, es weiß auch keiner mehr, was es war. Aber 400 Millionen haben sie immerhin ausgegeben für Semantik.
Exalit.
Okay, das waren die Franzosen.
Okay, stimmt, das waren die
Franzosen. Deutschen waren Theseus. Da waren dann so Sachen wie okay. Bertelsmann, die hatten so richtig drauf, was Suche betrifft.
Ja.
Da waren halt auch echt die wirklich schlauesten Menschen in dem Thema mit drin. Aber die sind halt gut im Fördermittel abgreifen. Also für die war es bestimmt ein guter Case, aber
definitiv
kam halt nichts raus. Aber egal, er hat sich jetzt hier mit dem Thema Knowledge Graph auseinandergesetzt und die Antwort auf fast alles, hat ein bisschen erklärt, was sind Entitäten etc. Und ich mag so Beiträge immer sehr gerne. Man muss aber auch hier ganz klar ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Solche Sachen wie Knowledge Graph, auch was die gerade dann für die Sprachsuche verwenden, ist halt und bleibt eine Anwendung im Knowledge Graph. Ja. Das hat mit der normalen Websuche halt mal gar nichts zu tun. Weil ich habe hier einen kontrollierten und in sich erschlossenen Datenbestand, der semantisch aufbereitet ist. Und dann kann ich da auch sehr schön Operationen drauf fahren. Ich kann aber allen Daten vertrauen, weil ich ihn halt aufbereitet habe. Das ist schon mal ein Riesenproblem gegenüber dem Netz, wo wir ja, das haben wir gerade gesehen, Spam etc. pp. Das Problem habe. Und dass ich natürlich auch keiner an irgendwelchen Standards hält, was es sehr schwer macht. Wenn man jetzt das ganze Internet semantisch annotieren wollte, also ist Shakira, ist Sängerin, hat gemacht, das ist Platte von und sowas, also Teil, Ganze, Mutter-Kind-Beziehung, was es da alles gibt, dann wird so ein Index mach ruckzuck das Endfache von dem, was da schon ist. Also da muss man richtig nochmal Speicher nachlegen, das wird nämlich Vielfaches größer. Und auf so etwas Operationen durchzuführen, ist nicht so ganz einfach, wie diese klassischen, die man in der Standardsuche hat, mit ONX-OR-Verknüpfungen, die lassen sich halt sehr, sehr schön abbilden. Trotzdem ist Google ja sehr gut geworden in vielen Sachen, überraschenderweise, aber da schlagen die immer noch ziemlich viel mit den standardstatistischen Methoden wie WDF, IDF und natürlich das ganze Thema Zentroide und Cluster, Live-Clusterbildung. Und, da kann man eine ganze Menge machen, aber es hat halt mit der Websuche hat mit der Semantik noch gar nichts am Hut. Das muss man wirklich sehr, sehr stark trennen. Da haben wir wahrscheinlich noch ein paar ja, schon bis hier da die Maschinen haben, als auch die Speicher.
Aber definitiv ein schöner Artikel.
Ja.
Und vor allen Dingen auch verständlich geschrieben.
Ja.
Das mag ich ja immer so. Also nicht so hochwissenschaftlich, sondern verständlich geschrieben. Sind ein paar schöne Grafiken noch dabei, die Sachen noch ein bisschen anschaulicher machen. Für mich einer dieser sehr, sehr guten Artikel.
Das stimmt. So, dann haben wir auch einen, der immer sehr nette Artikel schreibt, Martin.
Ja.
Hat sich hier etwas auseinandergesetzt mit dem Thema interner Verlinkung. Habe ich auch gleich erwähnt, vielen Dank an der Stelle. Und hat dann nochmal auseinandergesetzt, okay, was habe ich denn? Ich habe eine Metanavigation, Hauptnavigation, Breadcrumbs, Links im Content, Footerlinks und Sidebar oder Marginalspalte, wenn man dann im Pressebereich unterwegs ist. Und hat da ein bisschen auseinandergesetzt, wie zählt. Ich finde den Artikel im Großen und Ganzen sehr gut. Manche Sachen sehe ich ein bisschen anders. Also diese Metanavigationslinks, sagt er zu Recht, die sind ganz oben im Quelltext. Er meint aber, die sind nicht mehr so arg wichtig. Die ziehen halt trotzdem die Hülle. Ach, und wenn man da halt Käse, wenn man halt oben anfängt mit Impressum und Datenschutz, dann die gehören da definitiv nicht rein. Die sollte man definitiv vergucken, dass man die woanders hinschreibt und da sollte man sehr aufpassen. WordCamp ist für mich eine Hölle wichtig, vor allem, weil ja man sieht, dass Google die wirklich gerne in den Serps darstellt.
Ja.
Und denen es wichtiger ist als die Pfadstruktur, wenn genau. man die ordentlich ausrechnet, die erkennen können, versuchen sie die Leute eher danach zu orientieren.
Genau.
Und da ist dann halt auch wichtig, dass man die Sachen sauber benennt. Also, dass jedes Item für sich im WordCamp auch in sich sprechend ist und nicht nur mit den beiden vorher und nachher gehenden Zusammenhang ergibt, weil das Linktext ist ja nur dieser eine.
Genau. Genau. Und man sieht es ja auch, wie sie es auszeichnen. Man kann sich ja dran halten. Man sieht es doch genau, was sie tun.
Genau.
Ist doch perfekt.
Und da gibt es aber das Problem, kommt immer wieder vor, finde ich so lustig, dass in vielen Content-Management-Systemen man die WordCamp-Benennung nicht extra vergeben kann, sondern die zieht er sich von irgendeinem anderen Feld her. Mhm. Wenn ich die ändern will, habe ich irgendwo in meiner linken Navigation auf einmal ein längeres Wort stehen, wo man denkt, warum werden hier Felder verknüpft, die nicht zu verknüpfen sind. Fragt man sich dann immer, was hat sich der Programmierer dabei bloß gedacht? Man weiß es nicht so genau.
Bei uns bei der Seite, bei den Breadcrumbs, kann man wieder einspringen. Bei uns, als wir die gemacht haben, haben wir die gemacht wieder faul. Damit wir dann so unsere Struktur, damit wir dann einfach mal einen Link nach vorne gehen können, bevor wir mit der Maus ganz oben links sind, klicken wir auf den Breadcrumb, weil dann kommen wir dahin, wo wir hin wollen. Das ist für uns einfach so eine Faulheiten-Geschichte, die bei uns einfach funktioniert. Da haben wir sie nur noch anständig nach Schema jetzt ausgezeichnet und fertig. Google nimmt es halt auch sofort rein, belohnt das auch noch.
Genau, und da auch das Thema, kennt man auch im Shop-System immer wieder ein klassisches Problem. Was mache ich, wenn ein Produkt über drei Wege erreichbar ist? Dann liegt es teilweise, was dann viele machen heutzutage, sehe ich immer als Lösung, da fallen mir die Haare aus, man legt das Produkt einfach in drei Kategorien ab und einigt sich auf eine und verlinkt die anderen beiden per Canonical rüber.
Super!
Super geil, weil ich habe dann halt einfach dreifache Produktmenge, die Google crawlen muss. Das heißt, meine Aktualisierungsrate geht auf ein Drittel runter, die freuen sich wie ein Keks, wenn alle Seiten woanders hin zeigen. Ganz blöde Idee. Da kann ich nur sagen, Google Approach, die benutzen nämlich die Breadcrumbs am Ende der Seite. Und haben alle Versionen drin, wie ich hinkommen kann. Das heißt, die ist auf jeder Seite identisch und die brauchen nur eine Produktseite zu halten. Und der Nutzer kann halt auch gleich sehen, hoch, es gibt ja noch verschiedene Wege, ich kann ja auch nochmal anderweitig zurückgehen. Das sollte man auf der Designseite klären und nicht durch eine Multiplizierung des Datenbestands.
Definitiv. Das
ist die falsche Sache.
Definitiv. So. Es geht halt einfach mal alles von dem Crawl-Limit ab, was ich habe. Irgendwann ist voll. Also die Suchmaschine hat nicht endlich Geld, um deinen blöden Shop da zu crawlen. Also dann hast du halt nur 1000 Seiten am Tag, dann hast du halt Pech. Und wenn du nur 1000 hast als Limit, das kriegst du ja raus, dann kannst du einfach danach handeln.
Exakt.
Und wenn dir der SEO was erzählt, dann nimm den nächsten.
Definitiv, wobei ich glaube, das kommt eher aus dem System raus. Das glaube ich nicht so.
Und das ist natürlich dann schlecht. Ja,
meistens, wenn dann irgendwie CMS-Betreiber sagen, also sie können auch SEO, da gibt es ein Problem, dann haben wir das Problem gelöst.
Genau, und wir haben jetzt ein Feld Canonical eingeführt.
Genau, das ist das.
Wir zeigen auf uns selbst.
Genau. Sehr schön. So, das nächste, was wir haben, ist natürlich die Sidebar oder Marginalspalte, wo er meint, das sind oft Sachen, die Elemente, die seitenweit sind. Dann hat man den Sinn einer Marginalspalte allerdings nicht verstanden. Die hat seitenweit nicht identisch zu sein, dann kann ich sie mir nämlich auch sparen.
Unser Ego ist schon, er ist erst zwei Wochen hier, aber er ist schon verzweifelt, dass wir so viele verschiedene Sidebars haben. Na klar, ich habe ja je nach Seitentyp eine andere Sidebar.
Exakt, pro Bereich. Also wenn ich natürlich im Drama bin, brauche ich jetzt nicht irgendwie...
Ich kann natürlich ganz rüber auf Comedy rüber verlinken, aber ich brauche keine News-Sidebar auf einer Serienseite. Was soll die da?
Genau.
Und wenn ich im Bereich News bin als Leser, dann habe ich da meine News-Sidebar und auf der Serienseite habe ich halt die Serien-Sidebar. Und wenn sie dann noch genau auf die Serie passt und dazu haben wir dann noch unser Feed drin, Serien, die dir auch gefallen könnten, die wir dann extra aus deinem Profil herausziehen, dann ist es perfekt. Und das metert mal so richtig.
Das stimmt. Aber wie gesagt, eine Sidebar sollte sich möglichst nah am Kontext der Seite orientieren. Ja. Je näher, das ist eine Aufwandfrage, je näher, desto besser. Und dann muss man eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Aber seitweit auf keinen Fall.
Auch was wir noch nicht gemacht haben, das werden wir.
Geht auch im WordPress übrigens sehr schön. Man kann da auch verschiedene Sidebars reinhängen.
Genau.
Seitentyp oder Bereich, das ist alles kein Thema.
Genau. Was wir jetzt noch nicht bei uns rumgesetzt haben, was wir aber auf jeden Fall machen werden, wir werden auch. Die Footer, die wir haben, also wir haben zeitweit Footer, ist ja klar, dass du halt Impressum und sowas weiter hast, aber dass wir auch dann serienbezogen beziehungsweise dann eher kontextbezogen arbeiten. Drama, dann haben wir halt nur die besten 5 Dramaserien unten drunter, die besten 10 Dramaserien. Da brauche ich eben keine Comedy-Serien, kein Sci-Fi oder sonst mehr was oder kein Verwandtes anziehen. Wenn der ein Drama guckt und ein Dramatyp ist und bei uns hat er dann diesen Drama-Stempel, dann kriegt er die angezeigt. Wobei ganz ehrlich sagen muss, das Netflix-Problem oder das Watch-Ever-Problem ist ja, ich habe diesen Stempel Drama und mir wird nur noch Drama angezeigt, ich entdecke nichts Neues mehr. Das haben wir uns halt so programmieren lassen, dass wir immer noch was Neues dazu haben. Und wir auch messen, klickt der was Neues. Wenn der nichts Neues haben will, dann kriegt der auch, nach irgendwann kriegt der dann nichts Neues mehr angezeigt. Dann will der seinen Scheiß nicht haben, dann will der diesen Scheiß nicht haben, der will nur sein Zeug haben und dann behält er das.
Genau, aber der genau das nächste Footer, wie du schon sagst, auch immer kontextualisieren. Also auf die drei Standardsachen, die man hat, Aber wenn
du hast da Big Standard, die muss genau, die Impressoren, genau. Bartschutz, blablabla, das muss
aber sein. Den Rest, was man so in so Bigfooter zusammenfasst, den genau. Sollte man natürlich gucken, dass man den entsprechend
kontextualisiert. Weil auch User kommen da unten hin und klicken.
Ja, ja, klar.
Und wenn man es misst, weiß man sogar, wohin die klicken.
Exakt. Also wir haben auch festgestellt, damals war schon in einem Turnier so, dass oft Footerlinks, mal abgesehen von den Sachen, die in der Hauptnavigation stehen, aber von trotzdem besser geklickt haben als die, die auch zumindest in den Flyouts drin waren, weil die hat irgendwie auch keine Lust dadurch zu gehen, was dann da kommt. Ja. Dann unten sehen sie es direkt und
genau.
Da hatten wir doch in Summe ähnliches Klickverhalten wie in der Hauptnavigation. Hm. Weil halt viele lesen Artikel zu Ende und dann wollen sie woanders hin und dann sind sie genau im Footer, also was will man mehr.
Genau.
Das macht Sinn. Und das Letzte, was er hat, und da hat er absolut recht, sind Content-Links, die wirken per se am besten. Sollte man aber auch nicht automatisieren.
Nein, es gibt ja dieses unsägliche WordPress-Plugin.
Genau, ein Ding wird immer aufs Gleiche.
Furchtbar. Nein,
eklig, weil es hat ohne Kontext, ohne alles. Nein. Auch da kann man im Content mit Modulen arbeiten, die so wie klassisch Störer, nur eigene Störer für die internen Kram. Das wird rechnet Google meistens trotzdem dem Thema zu, wenn man es nicht extra in 5 Diffs nochmal ausschachtelt, dann kriegen sie auch gebacken, dass es nicht dazugehört. Aber da kann man sehr schön arbeiten.
Wie siehst du generell diese Störer-Links? Also mich stören sie ja wirklich. Also ich finde es ja, die lenken mich ab. Hier die 5 besten Fotostolz gestrichen von Messi, wenn ich gerade einen Fußballartikel lese. Ich hätte die gerne unten drunter, dann bin ich mit dem Artikel durch. Dann kann ich, aber
hast du eine Meinung dazu? Das Problem ist, wenn du die unten drunter legst dann Contextual Footer auch noch unten. Nachher hast du zu viel drunter.
Okay.
Also irgendwann wird es zu viel. Die Idee, das Zweite ist, also deswegen macht es Sinn, so Störerelemente oder weiterführenden Elemente teilweise auch in die Mitte zu legen, allein schon wegen der Optik. Und es ist auch mal ganz schön, wenn nochmal Bildunterbrecher drin sind. Mhm. Für die Optik, man kann es ja auch schnell überspringen, dann sieht es nicht aus wie eine riesige Textwüste erstmal. Mhm. Also Designsache, glaube ich, kann man schon gut machen. Von der Usability ist natürlich blöd, wenn ich mitten im Artikel, wo ich in das hingehe. Aber gerade eben vorhin gesprochen über so produktnahe Ratgeberbereich, dann zu sagen, das sind zum Beispiel ich bespreche jetzt zum Beispiel welche Sitzgarnitur im Garten passt zu mir. Und dann bespreche ich im ersten Absatz die Stühle und danach macht es Sinn, die Stühle zu zeigen, bevor ich dann zu den Tischen runtergehe. Also das kann man durchaus machen.
Das ist ein thematischer Unterbrecher.
Genau, also so. Ja. Und dann kann man den ähnlich gestalten.
Ja. Ich finde es halt
bei Werbung ist natürlich klar, die stört per se, deswegen nennt man es auch Störer. Ich weiß nicht, warum Werbetreibenden so geil darauf sind, dass sie da drin sind, weil der Nutzer sie relativ einfach überspringt, weil sie gerade an der Stelle, also wenn man Conversion, also wenn man halt Affiliate-mäßig drin ist, weiß man schon, die Dinger funktionieren oft, also es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel funktionieren die nicht so wahnsinnig gut an der Stelle, sondern an anderen Stellen viel besser, aber die klassischen TKP-Vermarkter wollen die da unbedingt gerne haben. Die, also was soll man da machen? Da macht man sie halt dahin, wenn man ein Portal hat, aber die sind halt einfach, okay.
Wir schieben es bei uns immer auf die Technik. Also wir versuchen das alles, aber wir können gerade nicht. Die Ausrede funktioniert seit Jahren. Wir wollen es nicht, weil es uns im Prinzip auch alle stört. Weil es stört halt so richtig. Genau. Also gerade beim Artikeltyp, ich sag mal News heißt der bei uns zum Beispiel, da stört es mich halt. Ich habe halt einen Newsfluss drin. Zwischenüberschriften sind in Ordnung, vielleicht auch nochmal ein Bildchen, aber wenn ich dann diese Ablenker oder Störe, wie du so schön sagst, drin habe, dann lenkt mich das halt auch wirklich ab, da habe ich keine Lust dann weiterzulesen. Wenn ich dann sowas habe, wie zum Beispiel eine Serienbeschreibung, die recht lang werden kann, da gerne mal unten rein.
Naja.
Da wirklich, das ist thematisch dann einfach passend.
Exakt. Aber wenn man dann sagt, so ein Störer muss auch nicht ganz rübergehen, da kann ja auch nur so halb rübergehen oder so. Und wenn man dann sagt, zum Beispiel hier besprochene Personen, wenn man sagt, ich habe den Footer unten, wo ich sage, ähnliche Dramen, also Dramatop, Dramaserientrott etc. pp., aber sagt, für den Artikel selber will ich den jetzt nicht anfassen und den möchte ich bereichsweise halbwegs identisch haben, plus nochmal an gecustomizen für den Nutzer, macht es durchaus Sinn, nochmal zu sagen, wenn ich es nicht in die Marginalspalte legen möchte, welche Personen werden hier besprochen, das im Artikel zu machen. Weil wie du schon so recht sagst, der Marginalspalte wird vom Nutzer meistens als nicht zum Content gerechnet und deswegen nicht betrachtet.
Genau.
Und dann macht es durchaus Sinn, wenn ich sowas habe, Personen in der Serie, Serie von gleichem Regisseur, whatever, dass man die nochmal gesondert reinhängt, wenn Nutzer sie dann auch klicken. Aber das kann durchaus ein guter Ort dafür sein.
Ja.
Aber muss man halt austesten.
Ja, auf jeden Fall. Immer testen, testen, testen. Und die Hirn einschalten.
Genau. Dann habe ich etwas gefunden, das ist einfach nur ein Hinweis, da will ich noch nicht krass drüber reden, weil es echt zu umfangreich ist, aber es gibt hier eine sehr schöne Seite, die heißt, wie heißt die da eigentlich?
Datadial.net.
Und zwar ist Advanced Guides to Google Penalty Removal. Das ist wirklich sehr schön.
Die auch schön gemacht, sieht hübsch aus. Auch
optisch schön gemacht, Klassiker. Also wir haben auch wahrscheinlich viel Arbeit reingesteckt, wie das optisch aussieht. Erstmal jede Art von Penalty erklärt, dann macht man eine Diagnose, ob man es überhaupt hat. oder nicht, die sind ja teilweise sicher auch sehr ähnlich. Und dann immer die Möglichkeiten, wie komme ich denn aus dem Penalty wieder raus?
Die Handlungsaufforderung.
Genau, was muss ich jetzt tun? Ja. Also sehr schön beschrieben, macht absolut Sinn, kommt in die Shownotes rein, ist wirklich ein schönes.
Habe ich nicht gesehen, ob man es als PDF ausdrucken kann, weil das, was so an die Wand hängen.
Ich glaube, es wird sehr lang. Also das ist echt lang. Das geht ja immer dann noch kleinteiliger runter, je nachdem, wo ich abbiege. Das ist schon sehr schön. Dann, auch da nicht viel zu sagen, es gibt einen Einblick in die neuen Google Quality Rater Guidelines. Julian hat immer kurz kommentiert, hat da viel Text zugeschrieben. Man kann es auch kurz zusammenfassen, was immer drin steht, mach eine gute Seite, setz. Punkt.
Also, ja, sehe ich genauso. Ich gehe da noch ein bisschen anders ran. Ich habe es mir auch halt angeguckt. Es gab einen guten amerikanischen Artikel, den vom Julian habe ich nicht gelesen. Ich habe den, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Der war ganz gut gemacht, hat eine grobe Zusammenfassung gemacht. Im Prinzip steht auch drin, mach anständigen Content. Ein paar Sachen sind noch drin, wie zum Beispiel Störer, Werbung, wird halt schlecht gesehen vom Rater. Der mag das halt nicht so, wahrscheinlich genauso wie ein Leser, der das nicht so mag. Also ich glaube nicht, dass man sich dieses Riesendokument durchlesen muss, aber eine Zusammenfassung geht auf jeden Fall. Deutsch für welche, die nicht Englisch können, ansonsten das Original. Die Zusammenfassung, die helfen auf jeden Fall schon mal in der Entscheidung, anständigen Content zu machen.
Ja, ihr solltet man schon vorher getroffen haben. Also ich benutze das Ding wirklich nur dann, wenn irgendjemand was gar nicht machen möchte als Kunde, um zu sagen, ob du bist schon auf dem richtigen Weg, um nochmal so ein bisschen Autorität in eine Aussage reinzulegen.
Aber Google hat doch gesagt.
Genau, aber ansonsten braucht man das eigentlich nicht wirklich. Weil es ja klar, was man eigentlich möchte. Also das sollte einem ja auch klar sein. Das Ding ist ja geschrieben für Leute, die den Job neu anfangen.
Ja.
Und irgendwie massenhaft Seiten bewerten sollen. Ich glaube, jeden, der halbwegs sinnvoll eigene Seiten oder im Produktmanagement rumrennt, sollte wissen, wie man gute Seiten und Produkte macht. Ja. Dann ein sehr schöner Artikel auch bei Moss, und zwar Author Photos are gone, does Google Authorship still have a value? Ja, wir haben ja gemerkt, am 29.06. sind die alle abhanden gekommen, die Bilder.
Oh.
Und hat unsere Studenten noch blöd erwischt, weil es war genau halt zwei Tage vor der Abschlussveranstaltung und die hatten natürlich alle und dann waren sie weg. Blöd.
Oh.
Mussten sie ihre ganzen Screens nochmal machen. Aber die Byline bleibt ja immer.
Ist halt wie im richtigen Leben, ne?
Naja. Aber die Byline bleibt ja. Also das heißt, wird noch angezeigt. Problem ist natürlich, warum hat Google das gemacht? Also wenn man jetzt mal nicht in die ich möchte mehr AdSense for Search-Einnahmen Kiste greifen möchte, wenn man überlegt, ob die was ernsthaft dabei gedacht haben. Gibt es ja wahrscheinlich schon so ein paar Geschichten. Also ganz für mich, ganz im Ernst, wir fanden die alle schön, wenn wir uns selber gesehen haben. Aber die meisten Leute da drin, wenn ich jetzt nicht gerade im SEO-Bereich
gesucht habe, nie gesehen
kommt, waren der, ja, und wenn der Wand vorsichtig nicht kannte, das heißt, es hat mir jetzt auch nicht mehr gebracht.
Ja.
Ich glaube durchaus, es gibt ja die schöne Studie, der Hendrik Terbeck da gemacht hat mit der Aufmerksamkeit, dass es durchaus Aufmerksamkeit zieht und Klicks gezählt hat, was wir nicht sehen an den Studien, weil sie dafür nicht ausgelegt waren. Was aber Google sieht, ist, vielleicht klicken die Leute wirklich mehr, weil sie sehen, aber bouncen auch schnell, weil es da falsch war. Oder die gesagt haben, die Seite kenne ich ja gar nicht, ich möchte auch wieder zum Spiegelzeit, whatever. Und das kann durchaus dazu führen, dass sie gesagt haben, und das hat ja auch John Mu gesagt, hat ja nicht gesagt, dass die CTR ist, sondern die ist durchschnittliche, wie hat das, ich habe das Wort nicht mehr, aber er hat ein anderes Wort verwendet, was schon sagen kann, okay, es kann auch die Bounce Rate, Zurückbounce Rate mit beinhalten, also die erfolgreich durchgeführten Suchen nicht signifikant gesteigert hat. Ja, wenn dem so ist, kann ich es verstehen. Sie wollten es mobile und Dings identisch, finde ich auch wieder klar. Wir alle nutzen Google an jeder Stelle, warum sollte es verschieden aussehen? Auch das macht Sinn. Aber, und das sieht man, die Idee des Author-Ranks bleibt da.
Natürlich.
Der Re-Rank bleibt genauso bei den Leuten, die mich interessiert haben, genauso da. Das heißt, das ist nicht unwichtiger geworden deswegen.
Ja, natürlich. Welt und Zeit ist schön. Das sind halt große Tiere. Da kann ich meine News lesen. Aber die haben halt Kommentatoren. Sie haben halt Reviewer. Sie haben halt gestandene Journalisten, die sie seit 30 Jahren machen. Die haben einen Namen. Ob die bei der Welt oder Zeit oder sonst wo sind, das ist dem Leser doch vollkommen Schnuppe. Die wollen die Texte von dem lesen. Und darum geht es ja bei dem Autor-Rank. Dass du halt einen Autoren hast, dem du vertraust. Und der Autor wird niemals für irgendeinen Affiliate-Blog schreiben, das weißt du ganz genau. Der hat nur Artikel, hinter denen steht er. Und die sind auch für dich interessant. Deswegen verfolgst du praktisch diesen Autor. Ganz, ganz normale Sache. Wir als Publisher haben natürlich das Problem damit, du baust halt Leute auf und wenn die woanders hingehen, ziehen die halt dann die Leute auch mit. Die Leser dann mit. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, ich würde sagen, vor einem Jahr oder so habt ihr schon mal drüber diskutiert, dass es sehr lustig werden kann in Verlagen dann, wie kommt dann eine Betriebsratsvereinbarung und der Arbeitsvertrag und darf man denn das und
Ich glaube, gehört das Google Plus Profil, wie ist der Name? Ich meine, wenn er auf das Unternehmen lautet, der den Damenrecht ist aber leider unverkäuflich oder zum Glück in diesem Land. Das heißt, muss er wieder rausrücken,
sagt aber dann blablabla. Wir haben das Thema noch nicht, wir haben das Thema noch nicht durch, jetzt sind die Bildchen wieder weg, jetzt beruhigt die ganze Sachlage wieder, aber der Autorin wird bleiben. Ich finde es auch richtig so. Es gibt halt Autoren, denen vertraue ich ganz einfach. Wo die sind, ist mir doch egal.
Ja.
Ist so, als Leser, definitiv.
Ja. Gucken wir mal, kommt es um die Gemeinde oder nicht?
Ja, genau. Es gibt halt Leute, die mögen den, es gibt halt Leute, die mögen den nicht und dann ist das halt so. Weiß ich gar nicht, muss ich den lesen, muss ich ihn nicht lesen? Egal.
Genau. Ich möchte auch nur die Autoren lesen, die meine Meinung vertreten. Das muss das so anstrengend. Weißt du, das ist ja auch ein Scheiß, gell?
Nein, es gibt auch andere. Zum Beispiel den Lückereit von DWDL, den lese ich einfach sehr gerne. Der schreibt jetzt nur bei DWDL, aber der schreibt auch mal woanders. Und das wurde mir dann halt dort angezeigt. Jetzt ist das Bild nicht mehr da, mein Gott, aber steht der trotzdem noch da von Thomas Lückereit. Dann bin ich halt da, klick rauf und ich weiß ganz genau, ich habe den Stil, ich habe die Fakten, das ist halt geprüft und der Kollege steht dahinter und ich lese seine Artikel gerne. Peng, aus, fertig. Ob die bei DWDL in der Zeit oder sonst wo sind, ist mir egal.
Das stimmt. So, dann haben wir noch, ich glaube, die letzte offizielle, ich habe einen vergessen einzuschreiben, den gucke ich nachher, nehme ich nochmal kurz, bist du auch, glaube ich, geistig gleich dabei. Und zwar Troubleshooting zum Thema HF Lang, jetzt auch in den Webmaster-Tools. Und da gibt es jetzt einen schönen Punkt unter International Targeting, das muss wahrscheinlich der Stefan Zisch eine neue Auflage schreiben, dass er einen neuen Punkt gibt, der arme Hut. Unter International Targeting gibt es erstmal die Ausweisung der klassischen Fehler, die man so im HF Lang machen kann. Und zwar, ich zeichne die eine Seite aus, aber die andere nicht. Also ich zeige von DE nach EN, aber von EN nicht zurück. Dann ist das für die Tonnen. Und sagen sie dir halt auch, von wegen wie viel sie zeigen wohin, aber nicht zurück. Sehe ich dann gleich, aha, da ist wohl was schiefgelaufen. Und das zweite ist dann die falsche Benennung. Es gibt ja diese, für die Language Code wird ja nach ISO 6391, also 639-1, angegeben. Und der Country Code nach ISO 31661 Alpha 2.
Und das hat man gerne mal, durcheinander gebracht, genau.
Und das wird jetzt auch angezeigt.
Also wir haben unseren Spaß bei den Webmaster-Tools mit diesem HF Lang gehabt. Also da hat sich wirklich alle zwei Wochen irgendwas geändert und nie hat es gestimmt. Und irgendwann war es dann weg und dann hat es gestimmt. Komischerweise.
Das ist echt ein Pain in the ass mit dem Ding an. Ja. Aber wenn man international unterwegs ist, ist halt einfach wichtig.
Definitiv. Ich meine, wir haben alleine in Deutschland halt, oder Deutschland, Österreich, Schweiz halt drei verschiedene Märkte. Die muss ich entsprechend bedienen. Das funktioniert da hervorragend. Die Amis haben es vor der Haustür mit Kanada, da haben sie dann auch noch die verschiedenen Sprachen. Wir haben halt nur Deutsch in drei Ländern und die haben halt Deutsch, die haben dann halt Englisch, Spanisch, Französisch und das halt auf drei Länder aufgeteilt. Die haben es vor der eigenen Haustür, deswegen fahren wir ganz gut in dem Zug mit, würde ich sagen. Wenn sie es technisch in den Griff kriegen. Das ist ja, also wir haben HF Lang, haben wir diesen Fehler im Prinzip, oder dieses Spiel mit dem Hin und Her und Kreuz und Quer, hatten wir genauso mit diesen Soft 404 ist, die haben tonnenweise uns fehlerhafte Links angezeigt. Dann haben sie dieses Arbeitsbeschäftigungsprogramm gemacht, dass du die abhaken musstest, dass du die erledigt hast. Das haben wir dann irgendwann sein lassen und irgendwann haben sie dann mitgekriegt, ach nein, wir haben den Fehler gemacht. Das ist bei großen Portalen, du hast ja bei T-Online berichtet, dauernd so gewesen.
Ja.
Da kriegst du ja eine Macke. Du denkst immer, der ganze Service kaputt.
Genau,
nee, da guckst du deine internen Traffic-Logs und sagst dir, nee, es läuft halt wie immer.
Ja, also für 404 machen wir mittlerweile nutzen wir mittlerweile Analytics und tracken die 404-Seite einfach durch. Und dann nach Aufrufen der Referrer sortiert, dann siehst du die wichtigsten Referrer, die 404 sind, und das ist wesentlich besser als die Webmaster-Tools. Die machen aber eine Analyse, weil wenn man erstmal reinschaut, sieht man schon oft systemische Fehler oder halt irgendwo super alt abgelaufene Kooperation, die immer noch wohin liegt, wo nichts mehr ist oder so ein Scheiß. Also man findet da schon noch ein paar
2007.
Sachen. Genau, aber ansonsten ist es schon behängelt. Das gleiche Problem ist ja mit Canonicals. Da hat ja auch John Moomer schön erklärt, also alles, was neu ist, wird ja meistens in der Processing-Pipeline bei der Abarbeitung eines indexierten Dokuments auch später gemacht. Und Canonical definitiv ein gutes Stück später, weshalb ich halt oft DC angezeigt habe, wo ein Canonical drin ist, steht aber trotzdem in einem
Weil Dokument sie ihn halt noch nicht verarbeitet haben.
So, und dann machen sie das alle zwei Wochen oder alle Woche, machen sie in Webmaster-Tools ja Mandaten freshen, dann sind die Sachen auch weg bei großen Portalen. Und wenn du oder halt du Canonicals fehlen, dann siehst du halt deinen echten Fehler nie.
Genau.
Das ist halt
auch blöd.
Sehr doof, genau. So, und dann noch eine kleine Sache, die ich leider vergessen hier reinzuschreiben, war aber wirklich sehr schön. Ich habe sie mal auf Facebook geteilt, und zwar dieser super coole halbjährige AdWords-Test von eBay. Hast du gesehen?
Nee.
Aber eine schöne Nummer. eBay hat einfach die Arbeit gemacht und ein halbes Jahr lang verschiedene Arten getestet, wie man mit AdWords umgehen kann. Hauptfrage war Brand, Non-Brand. Also Brand buchen, ja, nein. Und da auch Brand mit Mehrwert anfragen. Und bei eBay, das muss man natürlich sagen, okay, ist jetzt auch eine Sondersituation. Ich glaube, eBay und Amazon haben per se immer eine Sonderrolle, weil die halt scheiß viele Accounts drin haben und treue Leute. Aber die haben ganz klare Sache war, wenn sie Brand rausgenommen haben und egal, ob ein anderer drauf boot oder nicht. Das, und wie gesagt, die Studie liegt ja im Original vor. Das ist so ein richtig dickes Paper mit dem ganzen Signifikanzberechnung etc. pp. Kann man richtig schön nachlesen. Ein richtig wissenschaftliches, echtes Paper, was sie ja da zusammen mit irgendeiner Uni gemacht haben und auch zusammen veröffentlicht haben. Es hat sich genau null ausgewirkt auf den Umsatz. Also genau null. Man hat einfach nur Geld gespart. Warum? Es kamen genauso viele Leute an wie vorher auch. Es kann sein, dass die vielleicht mal was anderes geklickt haben. Da haben aber gemerkt, das ist nicht eBay, also gehe ich wieder zurück, weil da habe ich mein Login. Also ich habe ein Login dort, ich will dorthin. Und ich denke, jeder, der draußen ist, eine Marke hat und mit dem Login, ob ich jetzt ein Otto bin etc., pp., die Leute wollen zu mir, dann kann jemand buchen, was er will, das ist mir scheißegal. Der Einzige, der mir auf die Füße treten könnte, sind Affiliates, sollte auch hier zu mir schicken können. So, aber dann muss ich meine Affiliates im Griff haben. Oder den Scheiß, also wirklich im Griff haben, weil die meiner Meinung nach ist ja 80% Betrug in dem ganzen Scheißkanal. Aber
du brauchst ja einen schönen Affiliate Manager. Oder ja. Ein Team. In der Größe brauchst du dann ein Team, die es machen.
Definitiv. Ja. Aber Fremdmarken können die da nichts tun, weil der Nutzer da ja gar nicht hin wollte. Das ist einfach nicht in seiner Intention. Was sehr spannend war, war, dass bei einem Großteil der generischen Begriffe der Effekt genauso war. Und da ist jetzt die Sonderrolle eBay wie Amazon. Ich kenne die schon. Die Leute sehen das, ob jetzt, die muss nicht auf 1 sein, die müssen bloß am Anfang des
Screens sein. eBay-Turnschuhe.
Nein, nur Turnschuhe.
Nur Turnschuhe, meine ich.
Genau,
nur Turnschuhe
ohne eBay. Aber sie sehen, dass eBay rankt und dann klicken sie hin. Das ist das Gleiche, was wir gesagt haben, wenn egal, also ich weiß nicht wie, sondern Hendrik Terberg in seiner Studie auch gemacht hat, ich ändere einfach, also ich schreibe einfach Amazon auf die 5. Position und schreibe was komplett Irrelevantes im Titel rein, dann haben sie trotzdem geklickt. Einfach, weil seitdem, oh, Amazon, da habe ich eh einen Account und ich weiß, es ist da irgendwo.
Also, und der Trust ist halt da.
Und der Trust ist da. Und das ist natürlich etwas, das kann man jetzt nicht für andere abziehen. Aber wenn ich hier so stark mir einen Trust aufgebaut habe oder ich bin so nischig und weiß, ich habe Leute, die kennen mich. Also in der Marke irgendwie Spezialmusik, mich kennt jeder. Ich bin der Shop dafür und Leute gehen auch nicht zu eBay, weil das hier spezial, ich mache wirklich High Professionals, die ich anbiete. Dann könnte man sowas auch mal überlegen. Aber wie gesagt, da muss man in der Sonderrolle sein, dass ich in meiner Zielgruppe eine Marktdurchdringung von 80%+ habe, die bei mir definitiv einen Account haben und bei mir regelmäßig kaufen, dann kann ich auch das testen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Sonderfall. Aber das andere, ich frage mich immer, warum die Leute ihren Brand an, das habe ich noch nie verstanden. Und dann kommt ja von den, wahrscheinlich jetzt auch von unserem Nachbar-SEA-Podcast, wenn man dann wieder da erzählt, von den ganzen Agenturen kommt ja immer, ja, guck hier, und es gibt ganz tolle Studien, wenn SEO und SEA zusammen, dann klickt das noch mehr. Sag ich, von wem ist denn die Studie? Ach, von Bing, ach, von Google. Kein Wunder, Kinas. Ich glaube doch keiner Studie von den Leuten, die von profitieren. Das ist doch bescheuert. Mach sie selber und so einen Fall kann man einfach messen. Also ist ja relativ einfach für jeden mal anzuschauen, was war denn da die Strategie, die wird ja ganz genau beschrieben. Das kann ich im Kleinen für mich, da brauche ich keinen wissenschaftlichen Stab, da reicht mit Analytics einfach mal 2 Wochen ausschalten, gucken, was passiert dann, was passiert nach 3 Wochen und sauber durchmessen und da kommt man relativ schnell zu einem Ergebnis. Und selbst wenn man das nicht machen möchte, lasst euch wenigstens SEA, Brand und Non-Brand von eurer Agentur getrennt reporten. Weil wenn wir beim Kunden wo sind, dann gibt es da in der Regel immer nur eine einzige Zahl.
Ja.
Dann sage ich, jetzt rechnen wir mal das Brand raus und oh Gott, dein Romi ist ja tief negativ, mein Freund. Hat jetzt seit 3 Jahren keiner gesagt, wäre ein Grund mal die Agentur zu wechseln. Offensichtlich sagen sie nämlich nicht, was passiert.
Ja, ja, ja. Aber du weißt doch, die Agentur hat dann ein Branchensiegel, dann sind die vom Verband, den sowieso kein Mensch kennt, akzeptiert und dann wird damit hausieren gegangen und dann, du willst ja auch nicht wechseln. Du hast ja dann deine ich sag mal so schön, deine Schlummerposition erreicht. Du bist ja, du hast ja den Kuschelfaktor. Du kennst die Leute, du kannst mit denen mal weggehen. Du kannst den Sonntag früh um 7 anrufen. Ich sage, hier funktioniert nicht mehr. Um 8 Sonntag funktioniert das dann wieder. Da wirst du auch nicht die Agentur wechseln, weil du weißt ja nicht, was du kriegst. Also lässt es halt so. Das ist doch so.
Manchmal ist ein Wechsel einfach gut. Dann wird es nur meistens erstmal besser, weil neue Leute reinkommen, die sich bemühen.
Ja.
Ja. Einfach mal anderen eine Chance geben.
Ja.
Weil wenn man sich nämlich nicht bemüht, dann wird man bei so einer Agentur, auch die muss kaufmännisch rechnen, wenn ein Kunde sich nicht meckert, dann wird er bis zum Stift durchgereicht, er meckert ja nicht. Was soll man machen? Man hat nicht beliebig viele gute Mitarbeiter, die es einfach Markt nicht da hat. Das ist jetzt auch nicht bösartig, das ist einfach kaufmännisch korrektes Verhalten.
Ja, aber dann sollte ich doch als Betreiber jetzt einfach sagen, okay, ich nehme jetzt mal 15%, gehe damit zur nächsten Agentur und guck mal, was die für die 15% machen. Ja. Und dann rechne ich hinten mal raus, was passiert denn? Rapid-Testing, ganz normale, simple Testing. Exakt. Genau. Hinten kackt die Ente, nicht auf den Bauch verlassen, der lügt immer, wie man sieht, sondern einfach mal die nackten Zahlen sprechen lassen und dann guckt man einfach mal, was da rauskommt.
Definitiv. Exakt. Aber wie gesagt, spannende Studie. Und damit sind wir am Ende vom Rückblick und können uns endlich dem wichtigen Thema widmen.
Siri. Wie,
genau, exakt. Nein, also jetzt hier.
App Store.
Wie kriege ich jetzt genau meine Apps im App Store auf 1?
Zu allem.
Zu allem.
Zu allem, genau. Ich möchte gerne, ich habe eine App geschrieben, damit kann man eine SMS verschicken und dafür möchte ich jetzt mit Facebook gerne auf 1 ranken. Geht nicht. Was schon im normalen Internet dann nicht funktioniert, funktioniert im App Store herzlich wenig.
Dann bitte wenigstens Twitter.
Was stimmt allerdings ist, die Suche ist kaputt. Und die Suche ist kaputt in jedem Store. Das ist egal, wie der heißt. Sie ist vollkommen im Arsch.
Macht es eigentlich mehr Sinn, auf die Suche zu optimieren? Oder macht es mehr Sinn, sich zu überlegen, wie komme ich denn auf diese Kack-Top-Listen?
Wenn ich bei der Suche top bin, komme ich automatisch in die Listen. Und das Schöne daran an den Listen ist, ich muss eine von 305. Ich nehme jetzt mal den iOS Store. Ich nehme mal den Apple Store als Master, weil sich der ganz gut macht. Ich muss eine von 392.000 Apps sein und muss die entsprechenden Downloads haben und schon bin ich auf einer Liste. Und wenn ich auf einer Kategorieliste bin, falle ich da nicht mehr raus, weil die Leute laden es dann halt runter. Es gab letzten Mittwoch, glaube ich, von App Annie, also von Destimo war das noch, aber App Annie hat ja Destimo gekauft, gab es eine Untersuchung, dass, lass mich lügen, 38% aller Apps, die im App Store angeboten werden, das ist egal welcher App Store, also die beiden großen, sind Leichen, sind Zombies, Zombie-Apps, sagt man dazu. Die gibt es gar nicht mehr, die kann man nicht mehr runterladen, sondern die sind einfach nur da. Die werden auch angezeigt zu irgendwas, aber dann kann man sie nicht runterladen. Okay, das heißt also, die Suche ist generell komplett für einen Eimer. Die kommen aber auch nie auf der Kategorieliste, weil die können auch nicht mehr runtergeladen werden. Die bleiben also einfach da. Dann hat man einfach mal ausgerechnet, okay, ich muss eine von 392.000 Apps sein und dann bin ich in der Kategorie und dann bin ich halt schon mal ganz gut aufgehoben. Aber na klar muss ich genauso wie beim SEO, beim ASO auch ein Keyword-Optimierung machen. Und da rede ich nicht vom Keyword-Stuffing. Das funktioniert noch richtig, richtig gut. Also wenn man jetzt sowas machen will, landet man nur relativ schnell und relativ weit vorne. Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig ist diese Geschichte? Habe ich eine App, gerade im Bereich Gaming funktioniert das tadellos. In-App-Verkäufe gehen, Werbung funktioniert derzeit bei Mobile über Banner gar nicht mehr, überhaupt nicht. Jetzt kommen sogenannte, ich mache jetzt mal ein Quoting, natürlich wirkende Ads, die sind dann in den Kontext mit eingebunden.
Nennen wir ja auch im normalen Native Advertising.
Genau, Native Advertising. Das ist jetzt durchgedrungen. AppsFire waren die ersten, die damit angefangen haben. Yahoo ist relativ schnell hinterher. Google hat es angekündigt, sie werden es jetzt auch machen. Auf Apple gibt es schon diverse Produkte. Die sehen nicht nur gut aus, weil sie halt in den Stream passen, also im Bereich Utilities, sondern sie funktionieren auch noch recht gut. Dadurch, dass ich ja mittlerweile im Bereich Styling sehr viel machen kann, sieht das klar, ganz klar, es muss auch gekennzeichnet werden als Werbung, auch in den USA ist es wichtig, das ist dort auch vorgeschrieben, aber sie sehen halt nicht mehr aus wie ein Hühnerhaufen, der von irgendeinem Studenten entwickelt wurde, der auch keine Lust mehr hatte, da zu arbeiten, weil so sahen ja die meisten Banner auch aus, sondern natürlich wirkende Ads, sie sehen halt aus wie einen Beitrag und dann klicke ich rauf und dann komme ich zu dem entsprechenden Betreiber. Na klar, kosten sie auch mehr, aber sie funktionieren halt auch besser. Wenn ich mir angucke, dass ich für 3-4 Cent kriege ich 1000 Banner, die nicht funktionieren, aber für 2-3 Dollar kriege ich ein Ad, was wirklich funktioniert, kann ich damit hervorragende Sachen machen. Und wenn ich mir ansehe, Cash of Clans, ein Spiel, eines der bekannteren, rangiert immer so oft zwischen 30 und 50 in diesen Listen, wo du sagst, muss man in den Listen vorne sein? Nee, muss man nicht. Auf 30 bis 50, die sind also nicht so gut, wenn man diese Listen abhaken würde. Aber die machen einfach mal pro Tag $150.000 mit ihren In-App-Verkäufen. Ganz einfach, weil sie halt User kaufen. Sie machen halt diese geschickte Werbung in Utility-Apps, also ob es Yahoo ist, Newsfire und wie sie alle heißen, da sind die alle drin und sie lassen sich einen neuen Kunden $3.50 kosten. Weil ein neuer Kunde spielt am ersten Tag $5 ein. Sie machen also 1,50 am neuen Kunden. Das Natürlich, logisch. Und da gehen auch alle mit drauf. Da werden halt einfach andere Preise aufgerufen. Und davon kann man, wenn man eine App richtig programmiert, auch ganz gut leben. Also keine Frage. Dazu muss ich natürlich auch eine App haben, die recht verbreitet ist. Wenn ich jetzt habe, so was wie Clash of Clans, die einfach mal 3, 4, 500.000 Downloads am Tag haben, das ist eine ganz andere Nummer. Als wenn ich dann habe eine App, die hat 20 Downloads am Tag. Damit kann ich auch nichts mehr reißen. Das ist einfach so. Da brauche ich eine anständige App. Deswegen sage ich gerne meinen Kunden, Keywords sind wichtig, Keyword-Sets sind auch sehr wichtig, damit ich weiß, über welche Produkte ich rede. Keywords kann ich auch nur im iOS-Store eingeben, die kann ich im Google Play-Store überhaupt nicht eingeben, da gibt es kein Feld dafür, sondern muss ich Keywords im Text haben. Google analysiert ja gern große Texte, weil wir denken, sie wissen, was davor geht. Bei Apple ist es halt so, da werden die Keywords hintereinander reingeklatscht, 100 Zeichen hat man Platz und dann ist fertig, die wichtigsten nach vorne. Wie gesagt, Keyword-Stuffing funktioniert hervorragend. Aber nachhaltig ist diese Sache dann halt nicht. Weil wenn ich eine App habe, die starte ich einmal, interessiert mich nicht, runter, da war sie auch noch kostenlos, habe ich im Prinzip mein Momentum auch schon verbrannt. Und am Freitag, glaube ich, kam vom App Store Summit, kam eine Erhebung von Nielsen, 80% aller Apps, die runtergeladen wurden, werden einmal ausgeführt. Wenn du bei den 20 bist, hast du schon gewonnen. Weil das eine App ist, die Leute interessieren. Und Engagement wird von den Shopbetreibern die ganze Zeit erfasst, seit Jahren. Und sie machen was mit den Daten. Ganz wichtig, Engagement bei einer App. Wenn sich ein User mit dieser App beschäftigt, dann ist der auch für den kommerziellen Teil, sei es nun Werbung oder sei es In-App-Purchases, also im Bereich Gaming, das kann ich aber auch im Bereich Tools haben. Schöne App ist zum Beispiel Flight. Kennst du diese Flight-App aus München? Von so einer Münchner Firma? Du trägst einfach ein, ich fliege jetzt von Berlin nach Amsterdam und dann sagt er, du bist so und so viel Meilen geflogen und dann ist gut. Das ist eine schöne App, du kannst deinen Freunden zeigen, ich fliege dahin, wer ist gerade auf diesem Terminal und so weiter und so fort. War so ein nettes, so ein Social-Zeug da. Und da hat man im Bereich Utility, konnte man sich so eine kleine Packages kaufen, wie zum Beispiel so die 10 nächsten Flüge anlegen oder so, lauter so eine kleine Teile. Die haben das sehr geschickt gemacht und die haben es sehr klug gemacht. War eine schöne App, hat mir gefallen und die benutze ich auch gerne. Hat jetzt auch mal ein bisschen Geld gekriegt, war kurz vor der Pleite. Ja, ist halt im Bereich Utility halt ein bisschen blöd. Weil die großen Betreiber gehen halt alle auf Games, weil die Leute spielen alle noch. Ich glaube auch nicht, dass man im Bereich Utility noch den großen Sprung jetzt machen kann. Es gibt so kleine Apps, so feine Apps, die man auch gerne benutzt. Bei iOS zum Beispiel die Kalender-App von Apple selber ist halt eine Katastrophe. Da gibt es einen Calendmob zum Beispiel. Da zahlt man halt 3,95 für, aber dann habe ich auch mal einen Kalender, der schön aussieht, der funktioniert und den ich auch mal mit einem dicken Daumen bedienen kann. Wenn ich einen Termin eintrage bei meiner App, bei der normalen Apple-App, ich weiß nicht, wo ich das Ende eintragen soll. Das ist so weit runtergerutscht auf dem Fünfer. Die Benachrichtigung muss ich dann nochmal in den Termin gehen und bearbeiten und ganz nach unten und die Benachrichtigung einstellen. Das funktioniert mit Calendmob. Da hat sich halt jemand hingesetzt und hat ein Problem angegangen. Das Problem heißt, ich kann keinen fucking Termin bei der Apple-App eintragen. Also mache ich eine App, wo ich einen Termin anständig eintragen kann. Geht von bis Erinnerung, zack, fertig. Der Termin ist gebucht. Und für mich ist so eine App ein Problemlöser. Und wenn ich einen Problemlöser habe, gebe ich dafür gerne Geld aus.
Das stimmt. Aber jetzt habe ich etwas, was gut ist? Ich habe jetzt hier die supergeile Reminder-App für mich als Kontaktlinsentrager. Mhm. Titel. Wichtig, unwichtig?
Wichtig. Es gibt zwei Titel bei einer App. Der erste Titel ist der auf dem Gerät selber ist. Der wird dann von den Diensten, so wie Spotlight zum Beispiel auf dem iPhone, wird der auch entsprechend erfasst. Und Spotlight funktioniert genauso, wie es beim normalen Mac auch funktioniert. Je öfter ich ein gewisses Produkt wähle oder eine gewisse Grafik wähle oder ein gewisses Programm wähle, desto höher wird es oben angezeigt, weil das Programm sagt sich, okay, es wird öfter benutzt, also mache ich einen kurzen Weg. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie K, kommt dann zuerst Kontakte und noch irgendwas und dann kommt mein Kajak. Aber wenn ich dann Kajak als Buchungsmaschine für meine Flüge und Hotels öfter nehme, gehe ich auf Spotlight, also auf die iPhone-Suche, slide halt nach unten, drücke auf K, dann wird man sofort Kajak angezeigt. Das ist die, sag mal, die App-Store-Optimierung offline, ja, auf dem Gerät selber. Online habe ich es ganz klar, also der Name der App ist eine Geschichte, der Titel der App ist eine andere Geschichte. Da habe ich bitteschön meine 3, 4 Fokus-Keywords. Fokus-Keywords einzutragen und nicht alle, die mir einfallen.
Macht man da einen Satz draus oder ist es egal?
Also ich meine, die Frage ist, wie spammy willst du werden? Raus?
Oder haut man die einfach nur hinten dran? Also auch später dann, wenn es in Listen angezeigt wird, wird ja auch wahrscheinlich der Titel genommen.
Das Wichtigste kommt nach vorne.
Ja, und dann sinnvollen Satz.
Genau, und ein Brand hat da überhaupt nichts umzusuchen. Ein Brand hat im Titel nichts zu suchen. Der Brand selber ist ja meistens schon als Publisher angelegt. Das heißt also, habe ich jetzt, keine Ahnung, bin ich Adidas, brauche ich nicht nochmal Adidas Schuh-App hinschreiben. Weil Adidas findet da so schon über einen Publisher. Es ist halt ein zentrales Element der Suche im App Store. Brauche ich es nicht hinschreiben. Da habe ich also die besten Turnschuhe der Welt. Dann ist das eine Aussage. Aber ich habe das Wort Turnschuhe drin, ich habe das Wort Schuh drin, das wird extra nochmal extrahiert. Dann habe ich noch die Welt drin. Dieses war Pillepalle oder der Welt ist dann Pillepalle, aber Schuh, Sportschuh, Schuhe, alles drin.
Na und Keywords gibt es nur bei iOS. Werden die irgendwo angezeigt oder sind die nur...
Die weiß nur der Publisher.
Das heißt, er kann da auch einfach Konkurrenz-Publisher reintragen, wenn er Bock hat.
Ja, das funktioniert hervorragend. Das funktioniert hervorragend im Bereich Retail. Wenn man mal im Bereich Retail nach gewissen Brands sucht, sind die Brands auf 2 oder 3. Und oben hängt irgendjemand, der halt den kompletten Kanal verstopft. Im Bereich Retail kommt dann leider auch das hinzu, wo ich dann sage, da ist dann aber der Endnutzer schuld. Man muss sich diese Apps auch mal angucken. Die sind katastrophal. Das ist ein Webview, wo irgendwelche Affiliate-Links drin sind, die mir ein zweites Browser-Tab öffnen. Also ich frage mich überhaupt, wie ein Endkunde damit leben kann. Katastrophal. Dann nehme ich doch lieber die App von diesem Brand, der zwar auf 2 oder 3 ist, ganz klar, da habe ich halt mein Shopping-Erlebnis drin.
Ja, vielleicht sind die Nutzer von so einem App-Store-Suche noch lazier als so die Web-Suche-Leute, sondern sagen einfach nur Finger drauf, Daumenklick und
hat der Retailer einen Kacke. Ja, wahrscheinlich, aber dann hat wahrscheinlich auch der ASO-Manager, sofern es den denn gibt, ich kenne wenige deutsche Firmen, die überhaupt einen ASO-Manager bzw. einen Mobile Product Manager haben, das haben dann wirklich nur die Großen und auch der kümmert sich nicht um Apps, sondern der hat halt, Mobile ist für ihn halt der mobile Safari oder der mobile Chrome. Für den ist Mobile eine App nicht, wir haben eine App. Wie viel Umsatz macht denn die App? Na, Mobile machen wir so und so viel. Und wie viel von der App? Das weiß ich nicht. Das ist aber ganz normal in deutschen Unternehmen. Aber was ich sagen wollte, ist, der App Store Manager, der muss sich um solche Sachen kümmern. Wenn ich auf meiner Brand Search nicht die 1 bin und vor mir ist irgend so ein Heini, es gibt Cyber-Squatting-Departments bei Google und bei Apple und auch bei Amazon, auch bei Microsoft, da schreibe ich hin, ich muss beweisen, dass es meine Marke ist und dann fliegt diese App halt raus, beziehungsweise wird weiter hinten platziert. Was ich natürlich noch als Problem sehe, wenn ich jetzt so ein Super-Affiliate vor mir habe, wo genau weiß, der bringt mir diesen Umsatz, der ist jetzt vor mir. Ich bin mit meiner App, die zwar der Brand ist im Bereich Retail, dahinter, aber der ist dort ganz vorne und der macht so viel Umsatz, dann lasse ich den noch da vorne. Da sage ich dann auch schon wieder, ach nö. Da ist mir dann nicht Geld wichtiger, als ob ich auf 1 oder 2 bin.
Ja, aber der macht den Umsatz ja nur, weil er auf meine Marke bringt, die Pappnase. Also der würde ja nicht machen, wenn er nicht schwenken würde. Also eigentlich macht er gar keinen Umsatz. Er verkauft mir jetzt selbst ursprünglich zugehörenden Umsatz wieder zurück, die Pappnase. Das ist manchmal meine, das ist halt, wie gesagt, ich bin Affiliate, ich kann den ganzen Kanal nicht leiden. Ich sage schon jedes Mal. Weil es zum Großteil verkaufen Leute etwas zurück, was ihnen nicht gehört und setzen sich Trittbrettfahrermäßig auf Kampagnen von anderen, weil Großkonzerne dazu groß sind. Sollen sie auch gerne machen, finde ich sehr schön, kann man gut von leben. Doch bitte erzählt mir nicht, dass es irgendwie moralisch gerechtfertigt ist.
Da enthalte ich mich einfach mal der Meinung. Also wir sind halt auch Affiliate in diesem Fall halt bei Zen Junkies. Wir leben halt
aber auch es gibt davon. Es gibt ein paar gute Content dafür, aber die wenigsten sind das. Weil es aber
da,
ist.
Ja. Ja, da gebe ich dir recht, aber ich glaube auch der Endkunde merkt das mittlerweile. Also der klickt nicht mehr überall auf irgendwelchen Mistdreck rauf. Also was mir gerade im Bereich Mode so alles untergekommen ist, ist ja furchtbar. Diese ganzen Schuhblocks und Bekleidungsblocks und was da halt gibt, das ist jetzt großer Müll. Also tut mir leid, da ist so.
Definitiv.
Aber so. Da haben die auch selber alle zu verantworten. Die sind halt auf den Zug aufgesprungen. Und jetzt kommen wir wieder zum Affiliate im Bereich App dazu. Sie haben ihn entsprechend aufgebaut über Jahre. Jetzt hat er eine App dazu, rankt natürlich auch, hat auch die Downloads, bleibt auch da oben. Jetzt kann ich den natürlich rauswerfen oder ich lasse ihn dann einfach für mich den Umsatz schieben.
Immer raus, immer mitten um die Fresse rein.
Ja, kommen wir nochmal auf die Keywords.
Genau, zurück. Also wir haben jetzt wir hatten Name der App, Titel, wir hatten die Keywords. Als nächstes haben wohl beide Bereiche auf jeden Fall irgend sowas wie eine Beschreibung.
Ja, definitiv. Und das Feld Beschreibung im Bereich iOS ist eher so eine Belustigungssache. Also das kann man jetzt haben, da kann man eine Menge reinschreiben. Es interessiert nur niemanden außer den Endkunden.
Ach, weil er es sieht.
Weil der sieht, genau.
Also macht einen schon Sinn, weil das kann das ja teilweise, also wenn ich jetzt mal nicht irgendwie eine Brand suche und mich entscheiden muss zwischen der Original und nicht Original, suche ich, also ich persönlich suche öfters mal nach Anwendungen, die ich machen möchte und weiß gar nicht, wie die Anwendung wie die
ja, heißt. Ja, du machst deine, genau, du machst, was man bei uns halt im Bereich ASO machst, hast du halt eine Intention. Sagst du jetzt Golf spielen oder Kontaktlinsen weglegen oder sonst was. Also du hast eine Intention. Wir unterscheiden im Bereich ASO zwei verschiedene Benutzertypen. Der erste ist der Anfänger, der frisch sein Smartphone hat, auch wenn er vorher schon ein Smartphone hat. Jetzt hat er halt ein Smartphone, das ist noch so jungfräulich. Jetzt hat er den Store und er will nichts kaputt machen. Also geht er zuerst in diese Listen und guckt, was sind denn tolle Apps laut Listen. Die kann man sich also installieren, die sind gut, fertig. Ist er dann ein bisschen advanced, hat er schon mit seinem Telefon ein bisschen was gemacht und festgestellt, er kann da nichts kaputt machen, dann sucht er auch mal. Und die Brand Search ist unter 10%. Immer Intention. Immer ganz klar, ich will ein Problem lösen mit einer App, weil ich habe ein Problem. Dieses sich treiben lassen ist ja im Bereich Gaming, im Bereich Utilities, also alles, was nicht Gaming ist, ist es, ich habe ein Problem und ich will es gelöst haben. Ganz einfach. Ich sag mal, ist so einfach, aber so geht der User vor. Und das ist egal, welcher Store. Ob es jetzt iOS ist, ob es der Play ist oder ob es der neue Player Amazon ist, ist es egal. Ich habe ein Problem, das will ich lösen. Und habe ich dazu die entsprechende App, bin ich ein Problemlöser. Und funktioniert sie dann auch noch? Noch viel besser. Beispiel, Kalendmob funktioniert hervorragend. Dann können Termine anlagen, die werden anständig angezeigt. Ich bin auf das Original-Apple-Ding nicht angewiesen, deswegen ist das Original-Apple-Ding bei mir auf Seite 5, Kalendmob auf Seite 1 und fertig.
Cool. Also Description bei Apple nicht wichtig, bei Google aber
wohl. Naja, weil es da keine Keyword-Feld ist. Nicht wichtig, sage ich nicht. Ich sage gerne mal...
Fürs Ranking ist wichtig. Also ganz wenn es mein Verkaufstext ist, muss er natürlich entsprechend gut geschrieben sein.
Das ist, genau. Also was ich immer sage, und das ist wichtig bei iOS, also für mich eines der Mutterschiffe, und da kann man mal wieder von den Bereichen Social Media ganz viel lernen. Ich sage, beschreibe deine App in einem Tweet. Das sind 140 Zeichen, mehr hast du nicht. Warum 140 Zeichen, wenn ich den App Store die App Store App aufhabe? Also bei Apple macht kein Mensch eine Installation über iTunes am PC oder am Mac. Das macht einfach keiner. Die suchen einfach alle im App Store. Ich habe 2 Zeilen, beziehungsweise im iPad 4 Zeilen. Mehr werden mir nicht angezeigt, dann muss ich klicken. Wir wissen selber, Leute auf mehr klicken, die sind lazy, die haben keine Lust dazu. Also muss ich in maximal 2 Sätzen, 140 bis 220 Zeichen, muss ich versuchen, meine USPs unterzubringen und muss den Kunden davon zu überzeugen, entweder Geld für die App auszugeben oder sie wenigstens zu installieren und zu gucken, ob diese App ein Problem löst. Ganz einfach. Die Beschreibung im Google Play Store ist eine ganz andere Nummer. Google extrahiert gern Texte. Das machen sie. Das machen sie auch aus der Beschreibung. Dazu hast du 4000 Zeichen Platz bei beiden Stores. 4000 Zeichen Platz und da kannst du dich auskotzen. Da hilft Keyword-Stuffing und darin reinschreiben von irgendwelchen Quatsch überhaupt nicht, weil Google halt anders denkt. Google denkt halt für den User mit. Sagen halt, okay, du hast schon folgende App bei dir installiert, du hast halt auch ein Profil. Man kann gerne mal MTM installieren und die Sache mitschneiden. Da wird sehr viel mitgeschrieben bei Google. Welche App benutzt man, wie viel, wie lange, wann. Selbst der Wochentag ist wichtig. Am Sonntag habe ich halt eine andere App als am Freitag. Am Freitag installiere ich mir gerne Games. Die spiele ich dann bis Sonntag. Dann schmeiße ich die wieder runter, weil ich von Montag bis Donnerstag arbeite. Das ist einfach so. Das haben die auch alle bei sich. Die App-Beschreibung ist deshalb wichtig, weil ich halt den Kunden mit dieser Beschreibung überzeugen will. Erstens, genau dasselbe wie bei Apple. Aber zweitens, die Keywords, die zur App passen, müssen aus dem Text extrahiert werden. Und da kommt wieder mein Keyword-Set ins Spiel. Was ich für die Apple-App habe, kann ich genauso für die App im Play Store und für Amazon und für Windows haben. Und falls ich auch Symbian und so weiter habe, genauso. Ich muss mein Keyword-Set entsprechend haben. Und bitte, liebe Texter, Es geht nicht darum, dass ihr 5,20 Euro mehr verdienen wollt, sondern wenn ihr einen Kunden habt und der verlangt nach einem Text für eine App, sagt ihm bitte, dass er für jeden Store eine extra Text braucht. Duplicate Content haben wir dort auch. Macht sich gerade ganz gut, wenn man mal die App ganz normal in der organischen Suche sucht, dann stellt man nämlich fest, okay, die wird bei Google Play angezeigt, aber der iTunes-Link ist auf Seite 2. Warum ist er auf Seite 2? Gleicher Text, Duplicate Content, nach hinten damit. Das kann für einen User nicht gut sein, wenn ich immer selber habe. Und die Profis machen noch eine extra Text für eine iPad-App, weil da habe ich nämlich die Chance Google Play, Smartphone, iTunes und iPad, iTunes. Ich habe drei Links unter den ersten 7, die sind alle für meine App und dann noch die Landingpage. 4 Links, alle auf meine App zeigen, das ist doch perfekt. Da kann dann der Mitbewerber gerne kommen, der darf sich hinten anstellen. Der ist halt nicht mehr above the fold, sondern der ist weiter unten. Deswegen ist für uns halt eine Beschreibung auch wichtig und dass der Kunde auch genau weiß, worauf lässt er sich ein. Wird immer schwieriger, na klar, ich kann da genauso das Blaue in den Wald reinlügen, wie woanders auch. Aber es spricht sich halt auch schnell rum.
Okay, aber jetzt haben wir natürlich nochmal einen ganz anderen Aspekt aufgemacht. Und zwar, Sie suchen nach einer App über die klassische Websuche. Die kann ich auch mobil bedienen, ist ja egal. Aber ich gehe halt über Google Search oder Bing Search und nicht über die App-Suche. Wie stark ist der Anteil von Leuten, die über eine Websuche eine App finden und dann die App installieren, gegenüber denen, die es über den App Store machen? Wahrscheinlich etwas kleiner.
Da unterscheiden wir zwischen iOS und Android. Bei iOS ist sie quasi zu vernachlässigen. Da funktioniert das bis auf bezahlte Werbung gar nicht. Das macht keiner, weil du hast 4, 5 Sprünge, die du da machen musst. Das ist von Apple einfach nicht genug durchdacht. Bei Google Play ist das eine ganz andere Nummer, weil ich sitze im Büro, möchte mich gerne über mein Hiking in Griechenland informieren und suche mir da eine App raus in meiner Pause am Büro-PC, bin halt bei Google angemeldet. Sehe, aha, da gibt es 2 Apps, ich klicke auf Installieren und dann sagt mir der Google Play Store, wenn Sie das nächste Mal in einem WLAN sind, wird diese App automatisch auf Ihrem Telefon installiert. Ist doch geil. Das geht bei Apple nicht, leider, muss man so sagen. Deswegen, Apple interessiert es herzlich wenig, bei Google Play ganz wichtiger Faktor.
Ja, Apple ist sowieso nur noch Nummer 2 auf dem Smartphone-Markt.
Naja, aber dafür haben sie doch wenigstens BlackBerry verloren. Die sind ja nun mal raus.
Das stimmt, aber von den App-Verkäufen sagt man immer, Apple kauft mehr als die Nutzer.
Also genau,
wenn jetzt eine Verkaufs-App in beiden hast, wie groß ist so die geschätzt, kann natürlich immer anders sein. Aber
also die Zahlen, die wir jetzt so hochgerechnet haben, schwanken so zwischen 80% und 85% hat iOS und die 20% bis 15% sind Play. Aber wenn wir uns die Entwicklung der letzten 3 Monate ansehen, holt Google Android extrem auf. Extremst, kann man schon sagen. Also sie sind nicht nur bei den Downloads mittlerweile meilenweit vor Apple, sondern sie fangen jetzt auch endlich mal an, Geld damit zu verdienen. Auch der Android-Kunde hat verstanden, ich kann nicht immer alles umsonst kriegen.
Es sind ja auch erst mittlerweile einige von Apple rüber nach Android gewackelt, die auch bereit sind.
Du auch.
Genau, exakt. Also mich hat das halt irgendwann genervt einfach. Das neue iOS, was ja sehr schön aussieht, kam einfach zu spät für mich. Das alte, so lange auf das alte Ding geschaut, dachte, ey komm, und die anderen haben so coole Sachen, wo du runterziehen kannst, kannst dann wieder mit einem Klick aus. Ich weiß ja, wenn man, wie lange du gebraucht hast und dachte, ey Kinders, das kann nicht sein. Das
und jetzt, klack, klack. Und jetzt geht es bei Apple schön schnell.
So, jetzt geht es schnell, da war ich aber schon weg. Also manchmal, wenn man halt zu spät ist und so.
Schlechtes Timing.
Bestraft einen das Leben und so
weiter. Genau, schlechtes Timing. Nee, aber da muss man ganz ehrlich sagen, also Android ist sehr, sehr, sehr groß am Aufholen. Und vor einigen Wochen wurde das Fire Phone vorgestellt, eine Neuentwicklung von Amazon.
Ja, diesen 3D-Ding.
Genau, mit dem 3D-Ding, das ist halt eine schöne Spielerei. Aber was sehr interessant ist, ist natürlich, 26 Millionen Deutsche haben ein Amazon-Konto. Kaufen Sie so ein Telefon?
Ja, ich habe sogar Instant hier, Prime. Dings da bekommen auf einmal, das kann ich auf
und
mein,
es
das
ist
war lustig, das kann ich auf mein Smartphone hier, also Entschuldigung, auf mein TV wieder Serien anschauen.
Ja, genau,
das finde ich sehr nett.
Ja. Ja, aber überleg doch mal, du hast jetzt ein Smartphone, du hast deinen Account bei Amazon, du bestellst alles über Amazon, du bist sowieso mal eingeloggt, du kannst dir dein Buch dort kaufen und kannst es später am Kindle lesen, weil das ist ja ein synchronisiertes Konto. Du machst dort deine Urlaubsplanung, indem du einfach mal in der Bahn sagst, da und da möchte ich hin. Und dann bist du abends am PC, bist ja auch wieder eingeloggt bei Amazon halt. Machst du deine Urlaubsplanung, soweit kann man schon die Sache spinnen. Dann hast du ja schon angesprochen, du hast Prime dabei. Das heißt, egal wo du bist, du kannst halt gucken, egal wie viel. Das ist schon ein sehr geschickter Schachzug von Amazon, dass sie vorher viel rumprobiert haben, gerade mit dem Fire, weil der für mich mehr oder weniger nur ein Türstopper ist, weil es ja zu nichts zu brauchen und einfach nur schwer.
Du meinst das Tablet?
Genau. Aber auch Fire HD fand ich nicht so prickelnd, muss ich sagen. Aber wenn wenn ich jetzt dieses Fire Phone sehe, das ist schon eine geile Sache. Ich kann damit mein Fire TV steuern. Das heißt also, das, was ich bei Apple mit Apple TV habe, habe ich halt mit dem Fire Phone genauso mit dem Fire TV. Das ist schon eine tolle Sache. Der Content ist da und ich habe eine mega Flatrate, die ich bei anderen Systemen nicht habe. Das ist schon ein großer Vorteil. Und es ist halt mal wieder für den Kunden sehr bequem. Einmal angemeldet, funktioniert immer. Das, was ich jetzt schon bei Android die ganze Zeit habe, bloß Android kann mir nichts schicken. Sie können mir weder ein Buch schicken, noch eine DVD, noch meine Lebensmittel. Das kann aber Amazon. Also Amazon ist jetzt ein Player, der... Ja, in großen Städten funktioniert das schon, zum Beispiel in Berlin.
Man muss immer so ein Käfer nehmen.
Nein, also das ist aussetzen. Also wirklich, es ist Bürobedarf, egal was du gerade hast, das funktioniert hervor. Und man kann damit auch telefonieren, haben sie gesagt, aber es ist natürlich eine Shoppingmaschine, ganz klar. Klack, bezahlt. Das, was Google nicht geschafft hat. Wallet ist Mist. Tut mir leid, das ist einfach Scheißdreck. Wenn ich ein Telefon bestelle, kriege ich nicht mal eine Rechnung von Google. Die muss ich anfordern, über die E-Mail. 6 Wochen später kriegt eine Rechnung. Sag mal, wo leben die denn? Also da ist nichts durchdacht. Da sind halt Techniker. Bei Amazon sitzen halt Verkäufer. Die gehen ja ganz anders ran. Deswegen haben die auch so lange entwickelt. Also Amazon sehe ich für mich als wirklich großen Konkurrent für Google. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist beides Android, solange es Android noch gibt. Wir haben ja jetzt die Klage von Oracle zu Android. Dass sie ja sagen, also sie wollen sich ja Java-Calls patentieren lassen, was ich schwachsinnig finde.
In Amerika kannst du ja auch alles patentieren,
ja,
wenn du Bock hast.
Ja, na, wenn sich eine Stripperin da an so einer Stange schmeißt und die fliegt dann links rum statt rechts rum, kann sie sich da patentieren lassen, dann kann sich wahrscheinlich auch Oracle von Sun gekauftes Java patentieren lassen. Wenn die damit durchkommen, wird Google natürlich sagen, Android, wir hatten eine schöne Zeit, dort ist die Tür, auf Wiedersehen. Dann werden sie es runterschmeißen, weil was Google jetzt schon macht, das sind so diese kleinen Sachen, sie bauen halt auf Chrome OS. Chrome OS wird Android ablösen, wenn sie für Android Calls bezahlen müssen. Dann haben sie nämlich ein Betriebssystem an 1 Milliarde Leute verschenkt, wo sie für die API-Calls zahlen müssen. Leg mir noch mal Arsch, will ich auch wegschmeißen. Also Chrome OS. Die haben den Chrome Stick zum Beispiel. Sie haben ihr Chromebook. Sie haben ihr Chrome OS. Das werden sie durchziehen. Hundertprozentig. In dem Moment, wenn sie den Prozess verlieren, zack, wird es ein Chrome-OS-Telefon, schlag mich tot geben und alle anderen sind dann außen vor, die können sich dann damit gerne mal belustigen. Also wie gesagt, solange Android noch existiert, nichts an die Wand malen, solange es noch existiert, schöne Sache und vor allen Dingen holen sie auch endlich mal auf. War bisher eigentlich eher so kein Android-Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat immer alles geruckelt und gezuppelt und nichts hat richtig ineinander gegriffen. Ich bin heute noch nicht davon überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mit meinem iPhone sehr zufrieden. Womit ich nicht zufrieden bin, ist eher so die Politik von Apple. Es gab heute mal beim ehemaligen Nachrichtenmagazin einen schönen Artikel darüber, wie jemand versucht hatte, sein Netzteil umzutauschen von einem Telefon, wo er extra einen Termin machen muss. Sonst kann er sein Netzteil nicht umtauschen. Also das geht einfach nicht. Die Firma ist einfach kundenunfreundlich, das kann nicht sein. Andere sind da anders. Samsung gibt eine Menge Geld aus, um für die Kunden da zu sein, um Marktforschung zu betreiben und das auch richtig zu machen. Die Chinesen mit Huawei machen genau das Gleiche, auf einem anderen Preislevel. LG macht es sehr, sehr gut. One-on-One oder One-to-One oder wie auch immer dieses neue Telefon heißt. Gerade erst im Neuland-Podcast gehört. Darauf fängt man scharf. Das würde ich mir gerne mal ansehen. Das sind ja 260 Euro. Ein verdammt tolles Telefon mit einem verdammt tollen System drauf, was die alles können, was andere halt nicht können.
Telefonieren.
Und man kann damit telefonieren. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Nein, aber ich finde es halt gut, dass Apple mal von der anderen Seite halt ein bisschen Feuer kriegt. dass sie mittlerweile jetzt auch Nummer 2 nur noch sind. Sie müssen sich halt anstrengen. Ganz einfach.
Das stimmt. Okay, kommen wir mal zurück zu unserer eigenen Thema. Wir haben jetzt die Titel gehabt. Wir haben die Keywords gehabt in dem einen Bereich. Dann haben sie Description gehabt. Localization.
Ja, Localization, großes Thema. Es gibt eine App, die heißt Boom Beach. Das ist halt ein Spiel. Kann man halt vermutlich dann irgendwelche Soldaten abschießen. Und da hat dann die Firma ihr Spiel auf Englisch gehabt und in alle Märkte verteilt. Das lief auch ganz gut. Und dann kam irgendwann mal ein ASO-Mensch und hat gesagt, wie sieht es denn aus? Wollen wir mal diese App auf Japanisch machen? So als Test. Sie haben den Sinn nicht so richtig gesehen, aber haben gesagt, okay, lass uns mal den Test machen. Schauen wir mal, was passiert. Passiert ist Folgendes. 17-fache Anzahl an Downloads in Japan. Quasi über Nacht, weil sie halt in Japanisch waren. Und 4-mal so viel Umsatz in Japan durch In-App-Purchases. Die Japaner möchten ihre Spiele gerne auf Japanisch haben, obwohl dasselbe Spiel ist. Wenn der Markt sagt, ich möchte es gerne in meiner Sprache haben, dann mache ich das. Wenn der Markt sagt, ich möchte es gerne haben in meinen Gegebenheiten, dann ist das so. Das kann der Name sein, das kann das Icon sein, das können die Screenshots sein, das kann sogar die Bedienung sein, die ich dann für diesen Markt entsprechend anpassen muss. Wir sind alle eigen. Wir wollen es alle gerne. Klar gibt es die Verfechter, die alles immer in Englisch wollen, die genauso sehr nur in Englisch sehen wollen, aber der überwiegende Teil in Deutschland will halt seine App auf Deutsch haben, will seine Serie auf Deutsch gucken und will seinen Film auf Deutsch gucken. Ist einfach so. Und wenn ich dann sowas habe, ich sag mal, eine größere App, die sich darauf spezialisiert hat, Localization-Based Check-Ins zu machen, die mit 4 anfängt und mit Würfel aufhört, wenn die es nicht mal schafft, ihre Buttons einzudeutschen, na dann Halleluja. Dann mache ich doch eine schöne App, die vielleicht noch auf deren API basiert, die hübscher ist und die auf Deutsch ist und die funktioniert. Damit kann ich dann auch wieder was reißen. Und da könnte ich dann vielleicht Werbung machen, die ich verkaufen könnte. Nur so als Idee jetzt mal in den Raum gesprochen. Vielleicht sitzt der jemand dran.
Ich glaube, da haben wir leider keinen Zuhörer von, weil die können nur ähnlich.
Achso.
Genau. Aber nein, also Localization mache ich jetzt wirklich. Es gibt jetzt aber nicht nochmal, dass ich im App Store einstellen kann, diese, also wie bei Google hier, die Domain ist gemacht für diesen.
Du kannst, doch, du kannst zum Beispiel sagen, ich habe jetzt meine App, diese Screenshots sind für Koreanisch, das Icon ist für Koreanisch, der Titel ist für Koreanisch, diese Beschreibung ist für Koreanisch und diese Keywords sind für Koreanisch.
Also du legst, das kannst du schon haben. Du legst, ganz konkret, du legst die App einmal an und gibst dann verschiedene Instanzen für die verschiedene Sprache an oder legst du die pro Sprache einmal an?
Nein. Du hast verschiedene Sprachen, die sind alle mit dieser einen Entity halt gekoppelt. Mit der SKU, also mit der eindeutigen ID, 1, 2, 3, 4, 5. Darauf sind die gematcht und dann wird halt gegangen nach der Sprache. Als Fallback gibt es dann immer Englisch. Das heißt also, existiert es in Chinesisch nicht, gibt es das Fallback auf Englisch. Was doch ganz gut ist, weil Apple-Apps kann man nicht in China kaufen. Da braucht man kein Chinesisch.
So. Man kann ja trotzdem, es gibt ja auch Chinesen außerhalb von China.
Das gibt's.
Aber den kann ich ja nicht localisen.
Den kannst du nicht localisen, aber ich finde, man sollte das machen, weil gerade in China diese...
Wird das localisiert? Das ist eine gute Frage. Wird es eigentlich anhand des Localization noch das über Ort? Ich kann ja auch Spanisch sprechend in Dings sein. Oder hat das was mit meinen Spracheinstellungen
am Telefon zu tun? Nein, das sind die Spracheinstellungen am Telefon. So entsprechend.
Also das heißt schon, wenn ich als Chineser, wenn ich jetzt also Chinese bin, außerhalb von der China, mit China eingestellt in meinem Handy, kriege ich dann halt auch die chinesische Anzeige, so denn die hinterlegt ist.
Sofern die hinterlegt ist. Ansonsten hast du als Fallback dann Englisch. Halt die entsprechende englische Sprache. Oder bist du jetzt zum Beispiel als Chinese in Deutschland unterwegs und bist im deutschen App Store angemeldet, kriegst du dann deine Apps auf Deutsch. Was halt blöd ist, weil du halt kein Deutsch sprichst. Ist halt kacke.
Ein Chinese in Deutsch spricht schon in der Regel Deutsch.
Okay, alles klar.
Ich spreche immer irgendwas, was man wieder als Englisch
wahrscheinlich so gut wie wir Chinesisch.
Ungefähr so.
Ja, okay, dann haben wir das Problem ja schon gelöst. Nein, also ganz wichtig ist es, und da gibt es auch Fallen, in die man tappen kann. Schimpfwörter zum Beispiel oder Brands, die ich dort nicht benutzen darf, oder Eigenheiten, die ich habe. Ich habe gerne mal in meinem Vortrag so ein schönes Icon. Da ist ein Mann und eine Frau drauf, die so ungefähr Händchen halten. Man kann es nicht richtig erkennen. Und die sind, das ist grün. So, in Deutschland würde sowas gerne mal als Dating-App durchgehen. Sieht halt schön aus, Männchen, Weibchen, hübsch aus. In Wirklichkeit ist es aber der Klofinder von Moskau. Das ist halt so. Die haben halt diese, das Icon kennt in Russland jeder, außerhalb kein Mensch. Lokalisierung. Aufpassen auf solche Sachen. Brand, Schimpfwörter, auch vulgäre Sachen, die nicht funktionieren. Humor funktioniert ja sowieso nicht. Das sollte man eigentlich auch sein lassen. Und dann Brand ist halt auch so eine Geschichte, wo man wirklich dann echt ins offene Messer laufen kann. Da hat irgendjemand ein Brand in Senegal, von dem du keine Ahnung hast, die du noch nie gehört hast, wo du immer nur Spam-E-Mails kriegst von irgendjemand aus Senegal, der sagt, der will dir die Domain sichern und du sagst, pff, mir loyal. Und dann ist das dort ein Brand, da musst du dann halt einfach mal aufpassen. Ist dann einfach mal Research, musst du vorne gucken. Muss eigentlich dein App-Store-Heini machen, also der App-Store-Manager, Entschuldigung, nicht Heini, Manager bitte. Der App-Store-Manager, der muss das aber auch machen. Beziehungsweise hat man einen entsprechenden Anwalt, der kümmert sich darum.
Aber in dieser Anzeige, die ich habe, in diesem Stores, die ich mich entscheide, mache ich es nicht oder nicht, habe ich als, außer vom Text auch noch die Icons.
Genau. Ein Icon.
Ein Icon. Genau. Ein Icon. Oder kann ich die auch pro Länder nochmal anpassen?
Nein, pro Land.
Also ein Icon pro Land.
Genau, kannst du immer noch machen. Genauso wie bei den Screenshots, kannst du da auch noch machen. Die Frage ist, was ändert sich mit iOS 8? Das wissen wir einfach noch nicht in diesem Fall.
Bei Google auf 1.
Ja.
Okay.
Die Frage, was ändert sich und wie ziehen die anderen nach? Müssen wir mal schauen. Das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Da sind ja noch zwei lustige Monate vor uns, die ändern ja wieder laufend.
Aber das System. Icon hat kein Alttext, das ist man irgendwie
wichtig. Nein.
Wäre. Einfach nur Icon. Nein.
Das ist einfach nur, Icon. Das Icon ist eher eine psychologische Sache. Ich habe beim Carsco drüber gesprochen, ich habe so eine Anzeige gezeigt von meinem alten iPhone 4. Da waren lauter blaue Icons drauf. Das war furchtbar. Das war deprimierend. Du hast morgens das Handy angemacht und du hast nur dunkelblaue Icons gehabt. Das war so,
hast du denn nur
gleich wieder zugemacht.
Warum hast du denn nur dunkelblaue
Optimierungen? Weil das der Trend damals war. Nur dunkelblaue Icons.
Achso, ich hab gedacht, dann kauft er irgendeine App, die rot ist, dazu.
Genau, zum Beispiel die YouTube-App, die ist rot.
Genau.
Oder die Google Plus-App ist rot. Rot ist halt so eine Signalfarbe, die fordert dich auch auf. Achtung, ganz wichtig, furchtbar wichtig. Orange ist auch noch so eine schöne Modefarbe. Orange ist halt so eine Signalfarbe. Ne? Das ist halt was.
Wenn du natürlich richtige Signale brauchst, dann musst du Magenta nehmen.
Selbstverständlich, natürlich. Magenta kann man auch noch nehmen. Oder zum Beispiel, wenn man eine Fitness-App hat, dann ist die natürlich in grün. Natürlich, selbstverständlich, logisch.
Wieso?
Was Natürliches ausstrahlt.
Ist Fitness natürlich? Wusste ich nicht.
Ja, ist es. Ach. Also mit ohne Drinks. Also mit Drinks sieht die Sache anders aus, aber mit ohne Drinks, so sich zu bewegen, grün, 7-Minute Workout zum Beispiel, ist somit grün.
Ich dachte immer, wir haben die Evolution, damit wir Autos erfunden haben, damit wir uns nicht mehr bewegen müssen, weil wir uns darüber erhoben haben.
Nein.
Natürlich ist es, dass wir es nicht mehr machen müssen.
Aber also okay, auch bei Icons steckt halt Psychologie hinter.
Okay,
ist einfach so.
Ja,
also diese App nicht nur zu installieren, sondern diese App auch zu benutzen. Das ist ja wichtig. 7-Minute Workout werde ich wahrscheinlich auch 3 oder 4 Mal in der Woche benutzen. Zu mehr ist die ja auch nicht da. Aber dann hat sie auch ihren Zweck erfüllt. WhatsApp ist auch grün zum Beispiel, benutze ich auch öfter. Oder das Telefon-Icon ist zum Beispiel auch grün.
Ja. Gelb sogar ist in beiden. Also sowohl als auch.
Gelb ist zum Beispiel so eine schöne Farbe. Whatever ist zum Beispiel auch in gelb. Snapchat ist in gelb. Das sind so Sachen, die man mal, da klickt man gerne mal drauf. Das ist halt nicht so deprimierend. Mein Taxi ist gelb. Da klickt man gerne mal drauf. Wie das jetzt bei Magenta ist, da müsste man mal nachfragen, ob das denn eher so eine Wut-App ist oder so, weiß ich nicht.
No, es gibt ja schon. Es gibt auch ein paar schöne Sachen, gerade hier zum. Die sind dann lustigerweise meistens so in so einem Grau-Magenta. Das ist ja wieder ein bisschen.
Ja, aber die Kundencenter-App fand ich zum Beispiel toll.
Kundencenter-App oder zu steuern vom genau. Entertain.
Zum Beispiel.
Planer,
also, auch. Wenn sie nicht abgestürzt ist, ja.
Ja, manchmal ging sie.
Manchmal ging sie, ja. Aber wir hatten ja schon, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren mal diese API-Geschichte, die es ja immer noch nicht gibt. Aber ja, in diesem Zusammenhang, wenn jemand von dem Magenta-Team zuhört, könnt ihr vielleicht euch mal unten uns wenden. Wir würden gerne die API einsteuern. Dankeschön.
Ja, ist klar. Hört keiner zu. Jetzt, wir müssen erstmal nachschauen, was API heißt.
Okay.
Ja, okay. Und dann Screenshots. Davon kann ich ja mehrere reinmachen. Müssen die zwingend exakt so sein, wie die in der App sind? Oder kann ich da auch mehr plakativ sein?
Auch da haben wir jetzt wieder den Fall, dass wir das jetzt noch machen können, was wir wollen. Sie haben halt, also es gibt eine TOS, an die muss ich mich halten. Da steht ganz klar drin, Screenshot soll auf dem Gerät erstellt werden und fertig. Der technische Nachteil darin ist, wenn ich einen Screenshot auf dem Gerät erstelle, kann ich die beim Apple App Store nicht hochladen, weil sie nicht die Dimensionen entspricht. Ich muss mich also an irgendein anderes Programm wenden, um das aufzuziehen, was völlig bekloppt ist. Und es steht halt ganz klar drin, es muss halt, wie das Gerät, wie die App bedient wird, muss aus den Screenshots ganz klar vorgehen. Mittlerweile ist man da dazu übergegangen, dass man halt den Body zeigt vom Telefon und dass man dann noch einen kleinen Erklärungstext dazu hat, während man die App so ein bisschen zeigt. Das ist jetzt mehr oder weniger Standard. Apple lässt es auch so laufen. Sie regen sich darüber auch nicht auf. Es funktioniert. Das ist gut. Mit iOS 8 wird es anders sein. Bei iOS 8 sind im auf einem Screenshot zwei Screenshots. Das heißt, sie sind klein und nebeneinander. Ich kriege nicht mehr so viele Informationen drunter und ich glaube auch nicht, dass man...
Kann man die nicht groß kriegen?
Auf vier, nein. Och. Dass man sie auf 4 Zoll, also nein, muss ich sagen, aus den Videos, die wir bisher gesehen haben.
Weil ich finde, persönlich, also ich habe die immer in groß, weil ich ja wissen, was passiert denn da.
Ja, ich auch. Noch nicht. Also wir wissen noch nicht, was passiert. Wir müssen erstmal abwarten. Der Vorteil natürlich ist daran, der Nutzer weiß endlich wieder, was erwartet ihn. Der Nachteil für die Vermarkter ist natürlich, ich habe halt wieder einen langweiligen Screenshot. Das ist halt echt blöd.
Was bei Google?
Bei Google gibt es noch keine Änderung. Also
da kann man machen, was man will?
Oder die gucken, es ist ja eine Automatik. Na klar kannst du machen, was du willst. In dem Moment, wenn du blanke Brüste zeigst, fliegst du raus. Das ist ja eine automatische Erkennung. Beziehungsweise gibt es eine Warnung und da guckt jemand drüber. So scheint wohl der Ablauf zu sein. Und auch du kriegst die Warnung, dass da jemand drüber schaut. Ja, aber es ist halt eine Automatik. Denen ist das eigentlich egal. Also, was man sieht, was beim Play Store alles hochladen werden kann, ist ja grauenhaft, das ist ja furchtbar. Also, da gibt es ja alles. Also, vom Telefon töten bis sonst was man da halt hochladen kann und was halt auch runterladen wird. Nein, aber um auf die Screenshots nochmal zu kommen, du kannst eigentlich machen, was du willst. Du hast halt 5 Screenshots zur Auswahl. Und ich sage meine Kunden gerne, der erste Screenshot ist der Seller. Damit verkaufst du diese App. Ich habe Screenshots gesehen, da hat wahrscheinlich der Anwalt eine Beratung gemacht, da war das Impressum als erster Screenshot. Kann man machen, muss man aber nicht. Kannst du halt so machen, sieht halt kacke aus. Also ist halt einfach so. Dann wird doch niemand runterladen. Gibt einen Screenshot, habe ich in meinen Vorträgen.
Aber gerade bei den Games mittlerweile ist er ja eher eine Animation. Es hat ja kein Screenshot mehr, sondern es ist ja oft eher so die Figuren, die man aus der Werbung kennt, hier wie bei den ganzen...
Genau, dann hat es nichts mehr mit der App zu tun.
Empire, irgendetwas, wie soll heißen, wo dann wirklich eher so diese Illusion, wie man es aus dem Fernsehwerbung am
Anfang genau.
kennt, oder wie
genau.
Banner aussehen.
Genau.
Und danach kommt erst die.
Genau, Schriftgröße 6 steht dann, dies ist kein aktueller Screenshot. Genau. Das ist natürlich für den Kunden halt blöd. Der sieht halt, oh, geiles Spiel und sieht dann nur welche Pixel laufen. Bekloppt. Also der lädt auch nie wieder so ein Spiel von dem runter. Also das ist halt die einmalige Chance, die ich habe. Ich muss den Kunden halt mit dem ersten Screenshot überzeugen. Wenn ich schon so weit habe, dass der dann nochmal durchslidet, sollten die anderen aber auch nicht Müll sein, sondern die sollten entsprechend gut sein. Und ich sage, ich empfehle meinen Kunden sehr, eigentlich empfehle ich es ihnen immer, lasst die Screenshots von einem Grafiker machen. Ich kann auch gerne nochmal was anderes einbauen. Habe ich eine Shopping-App und ich habe da zum Beispiel eine Tasche, die ich verkaufe. Und die Tasche ist halt im Store halt, sag mal, nicht besonders gut getroffen, sie ist halt ungünstig platziert oder sie ist zu klein und so weiter, dann geht der Grafiker da ran, dann zieht er sie ein bisschen auf, dann nimmt er den Schatten raus und das Spiegeln raus und dann sieht der Screenshot toll aus. Kein Kunde wird sich beschweren, dass auf dem Telefon dann später die Tasche einen kleinen Schatten hat. Das ist einfach so, das ist ein hochwertiger Screenshot, der strahlt halt was aus, ich habe eine Menge in so eine App investiert, dann sollte ich nicht die 3,50 Euro sparen beim Screenshot. Screenshot vom Grafiker nochmal nachbearbeiten lassen. T-Mobile, T-Online oder Sprint oder No Carrier und was da oben alle drin steht, bitte rausnehmen. Das interessiert keinen, das ist so eher so lächerlich.
Ach, du meinst so die Carrier, also die
oben? Ja, diese oder Uhrzeiten oder sonst was alles. Dann schneidet das doch bitte weg. Wenn da oben schwarz ist, dann ist das oben schwarz, das ist in Ordnung. Aber wenn ich da Uhrzeiten drin habe oder sonst was drin habe, das wirkt lächerlich. Das wirkt wie... Ich muss die App bis um 12 fertig haben, deswegen habe ich die 3 Screenshots noch gemacht und die müssen rein. Wenn die Screenshots schon so aussehen, weiß ich, was mich bei der App erwartet. Irgendwas schnell zusammengeschustert, sie musste halt raus. Will ich nicht haben. Also für mich als Kunden möchte ich nicht haben. Weg damit. Screenshots sind ein Verkaufsargument. Genauso wie, ich kann sagen, wenn ich jetzt Schuhe verkaufe, ein Produktbild ist ein Verkaufsargument. Ich verkaufe halt über ein Bild, visuelles Medium. Auch da. Auch wenn ich die App nicht verkaufe, sondern sie nur zum Download habe.
Wie ist es denn bei den, welche Vorgaben hat denn Microsoft da bei seinem Store?
Ich glaube,
da ist ja der App Store ja noch ein bisschen anders, weil der App Store funktioniert ja auch, oder da mal ganz generell, es gibt Microsoft Phone und es gibt Windows 8.x.
Genau, jetzt so, glaube ich aktuell ist 8.1.
Ja genau, wenn ich jetzt hier 8X, ich habe ja hier auch mal ein lustiges Lenovo ThinkPad Schlag mich tot, das ja umklappen kann. Mhm. Dann habe ich ja diese lustige Kachelansicht, das sind ja auch alles Apps. Die kriege ich auch im App Store. Ja. Sind es 2 Apps oder ist das einer?
Das ist einer.
Das ist einer.
Ja.
Das heißt allerdings, ich habe da theoretisch auch die Zielgruppe alle Notebook Da gibt es ja auch schon eine Business-Anwendung.
Ja,
die komplex sind teilweise. Das hat ja mit der normalen App schon gar nichts mehr zu tun.
Da, wo jetzt Apple auch hin will, dieses iOS Enterprise, das heißt es bei denen.
Ach, das ist ja Witz. Also mal ganz ohne Scheiß, also ganz im Ernst, Enterprise. Ich bin ja so Office 365 Fan.
Ja, du hast aber wenn ich iOS sehe oder wenn ich Beispiel unsere Redaktion, wir haben halt Kommentare und wir kämpfen mit Trolls, so wie jeder andere. Das heißt also, wir müssen im Prinzip auch jederzeit auf der Hut sein. Das heißt also, wenn ich jetzt nach Hause fahre, eine halbe Stunde mit der S-Bahn, dann kann ich mich mal um die Kommentare kümmern. Wir haben bei uns iOS, wir haben bei uns Android, den Rest haben wir rausgeworfen. Wir können unsere Redakteure, die Android haben, eine perfekt maßgeschneiderte Kommentar-Anwendungs-App, die kostet einen halben Tag Arbeit, machen. Und damit können die Kommentare bearbeiten. Die können also die schmutzigen Wörter rauslöschen, die können den freischalten, die können den löschen, die können den User abmahnen. Bei iOS war es im Prinzip auch möglich, über Testinstallationen und Schlagmittel, das war alle ein Riesendrama. iOS Enterprise ist eine andere Sache. Ich habe halt ein Team, an die kann ich die Apps verteilen und dann ist fertig. So wie es sein muss und so wie das eigentlich schon jahrelang hätte sein müssen. iOS waren bisher die Business-User egal. Die waren alle bei BlackBerry. BlackBerry ist tot. Jetzt wollen sie die halt alle abgreifen. Ich frage es, ob es schon zu spät ist, weil Microsoft hat diesen Enterprise-Markt auf jeden Fall im Griff.
Okay. Und wie ist da so der Market-Share-Thema an bei den klassischen Consumer-Apps? Wird der Microsoft App Store
spielt keine Rolle.
Überhaupt keine Rolle?
Spielt überhaupt keine Rolle.
Also eher wirklich im Business-Umfeld?
Ja, und da halte ich sie auch für sehr, sehr gut. Ich weiß, dass Stefan Walcher mal sehr traurig ist, wenn wir auf einer Konferenz sind und seine Konferenz-App gibt es halt nicht auf Windows Phone. Ja, weil für einen programmiert man einfach nicht oder
für
zwei.
Stefan wird man, also für, wenn es irgendjemand wäre, okay, aber für den Stefan.
Für den Stefan muss man es eigentlich machen. Ja. Wenn ich kriege, dann iCall-File, das kann er immer noch benutzen. Genau. Nein, also das ist natürlich, das Problem ist halt einfach, die Marktdurchdringung ist einfach viel zu gering. Aber habe ich jetzt eine Firma und ich habe 500 Außendienst mittlerweile Mitarbeiter und will die alle mit einem Windows Phone ausstatten, weil ich bei mir eine NT-Umgebung habe, die homogen ist, die funktioniert seit 10 Jahren, wo ich meine Leute drauf geschult habe. Da will ich gar kein iOS drin haben, da will ich auch kein Android drin haben. Die sollen ihre Windows Phones kriegen und da kann ich auch die entsprechenden Apps drauf verteilen und ich kann die aus der Ferne managen. Genau das, was BlackBerry die ganze Zeit mit dem Biss gemacht hat, bloß BlackBerry ist ja tot. Ja, oder?
Zu Recht.
Fast verschoben. Ja.
Jetzt haben wir noch einen Punkt.
Ich vermisse trotzdem die Tastatur. Die war einfach schön bei meinem BlackBerry.
Oh Gott, ich brauche sie nie. dann hast du noch das ganze Thema hier Produktvideos.
Ja, bei Produktvideos muss man natürlich sagen, derzeit geht es nur bei Google Play. Ich kann mein YouTube-Video reintun und dann ist fertig. Übrigens für Marketer, die gerne mal an Zahlen interessiert sind, macht bitte 2 Videos. Das kann auch das Gleiche sein, das ist egal. Macht ein Video bei YouTube öffentlich, verlinkt es an eurem Kanal und verlinkt das zweite bitte nicht öffentlich. Verlinkt das zweite Video nicht, aber macht es öffentlich und nehmt das in euren Store. Und über die Zugriffe wird ihr dann sehen, 27.000 Leute haben sich eure App-Seite angeguckt und 12 haben die App installiert. Dann habt ihr ein Problem. Wenn ihr 2 oder 3 CTR drauf habt, dann ist das gut, das ist alles wie immer. Wenn ihr drunter seid, habt ihr ein Problem. Problem bei dieser Geschichte ist, wir wissen nicht, wie oft wird eine App-Store-Seite angeguckt und wie viele Installationen gab es. Deswegen gibt es mit iOS 8 jetzt diesen, die bezeichnen das als Quantensprung, ich bezeichne es als endlich, weiß man mal, wie viele Leute sind auf der App-Store-Seite gelandet und wie viele davon haben die App auch wirklich installiert. Dann weiß ich es endlich mal. Wenn ich anschließend noch ein anständiges Tracking hinter habe, weiß ich, wie viel von diesen Installs sind ein +1-Anwender, also haben die mehr als einmal gestartet. Und das sind die ich brauche.
Also nochmal, du machst 2 Videos.
Eins über meinen Kanal, was über YouTube auch gefunden werden kann.
Also du kannst auch einfach eins machen, was über YouTube gar nicht gefunden wird, wenn es nur das Produktvideo ist. Andere einfach nur, weil es so macht. Aber du willst nicht, du sagst, das Produktvideo an sich sollte man nicht auch noch öffentlich schalten, weil dann stimmt meine Statistik nicht mehr.
Genau.
Statistik wird über YouTube gemacht?
Genau. Ich hab 2 verschiedene Statistiken. Eins für mein normales YouTube-Video, worüber auch gefunden werden will, sei es über die organische Suche bei Google oder bei der Suche in der zweitgrößten Suchmaschine der Welt, YouTube. Und das andere Video, das will ich nur über meinen Store laufen haben. Ich sehe, wie viele Leute haben es angeklickt. Ich sehe, wie viele Leute haben den Download gemacht oder Install und wie viele Leute sind dann dabei geblieben. Ich habe da eine schöne Metrik, die ich mir aufbaue.
Aber das die Videometrik, ich krieg über das Video dann die Metrik, wie viele Leute das auf der Produktdetailseite zu meiner App im App Store waren.
Genau.
Und das kriege ich nicht über den App Store an sich.
Natürlich nicht.
Okay.
Selbstverständlich nicht.
Ist ja. Kann ich ja nicht irgendwie 10 Pixel reinknuddeln, wenn ich denen irgendwas mitschicke?
Nein.
Kriegen wir das mit?
Nein. Nee, kannst du leider nicht. Das heißt, was du machen kannst, du kannst klickbare Links haben. Die sind derzeit, Stand diese Woche, das ändert sich auch jede Woche, Stand diese Woche, werden sie über die Google Redirector ausgeführt. Eine Zeit lang wurden sie mal direkt ausgeführt. Da waren das zählende Links von google.com.
Ah,
da gibt es welche in diesem Lichterwettbewerb, die das machen. Jetzt nicht mehr, machen können, weil bringt nichts. bei Apple, wie gesagt, will man es dann per System lösen, indem man halt als nächste Metrik hat, so und so viel haben es angeguckt, so viel haben es
downloadet. Also ich meine, warum macht man das auch nicht?
Ja, aber es ist trotzdem nur Augenwischerei. Was nützt mir die Zahl? 12.000 haben die Seite gesehen. Ich weiß nicht, worüber sie kamen, ich weiß nicht, woher sie kamen. Da steht einfach bloß eine Zahl.
Ja, ich meine, einfach mal einen Tracking-Code reinknullen.
Wollen sie nicht.
Muss ich den halt irgendwie als Wasserzeichen ins Bild reinknullen.
Ich denke, sie werden das Bild noch mal durch irgendeinen Wandler schieben, dass genau so was rauskommt.
Fuck. Genau.
Die sind halt so. Die sind halt einfach mal so nett. Ja, was ist noch zu den Produktvideos zu sagen?
Achso,
ich wollte noch was zu den Produktvideos sagen. Also Produktvideos sind zweierlei Sachen. Also bei Apple gibt es derzeit nur im aktuellen App Store gibt's genau ein Video zu einem Spiel als Test. Und weil es zu gut ankam, hat man gesagt, okay, man braucht Produktvideos. Ich finde es lange überflüssig. Ganz klare Richtlinie bei Apple ab iOS 8. Es muss ein Video sein, was als Screencast aufgezeichnet wurde.
Ah, okay, klar. Also so konnte die App bedienen.
Genau, kein Hands-on-Video, sondern eher so ein Mouse-on, weil man hat halt keine Hand mehr dazu. Man zeigt, wie die App bedient wird. Sie muss 30 Sekunden sein, sie darf auch nicht länger sein. Aber man kann unterschiedliche Videos für Smartphone und für iPad machen. Das heißt also zwei verschiedene. Es sollte auch kein gesprochener Werbetext dabei sein. Die Frage ist, wie lange halten sie da durch? Weil irgendwann kriegen sie halt von ihren großen Brands, Entschuldigung, aber wir wollen was dazu sagen. Weiß man nicht, wie Apple darauf reagiert, aber erstmal ist jetzt die Ansage 30 Sekunden, Screencast, Smartphone, iPad getrennt. Bitte schön, ihr dürft hochladen. Und dann darf man die übers iTunes Connect hochladen und dann sind die entsprechend dann da. Und der Kunde ist halt im App Store, sieht halt, okay, ich möchte mir ein Video angucken und durch so ein Video habe ich natürlich eine ganz andere Verkaufsmöglichkeit als über einen Screenshot, der auch schon klasse sein muss. Oder über einen Text, der noch viel, viel weniger gelesen wird. Die Leute scannen ja nur. Deswegen beim Text bin ich auch der Meinung, sollte man viel mit Zwischenüberschriften
und Listen.
Und Listen arbeiten. Aber bei Listen nicht so lang. Wenn ich durch die Listen scrollen muss, dann ist mir das doch schon wieder zu viel. Versucht, deine maximal 10 USBs in die Liste zu packen und dann ist gut. Das erfordert natürlich Hirn einschalten, weil man natürlich 20 USBs hat, aber dann muss man einfach mal die Mitarbeiter fragen. Dann sagen die ihnen die 10 und dann zum Schluss wird gewürfelt. Aber da kann man ja auch mal testen. Klar, logisch, AB-Testen bei iOS ist relativ schwer, weil ich ja mindestens eine Woche habe, bis die neue Version draußen ist. Selbst wenn ich vorher den Text ändere, der wird ja nicht angezeigt. Der wird nur angezeigt, wenn eine neue Version da ist. AB-Testing bei Google Play ist kein Problem. Alle 3 Stunden kannst du die Texte entsprechend ändern mit einer neuen Version. Da machst du ein Icon von links nach rechts, Spiegel oder sonst was. Da kannst du halt testen. Funktioniert das Icon besser, funktioniert das Icon besser, funktioniert dieser Text besser oder jener Text besser. Und da kann man mit den Listen gerade mal schön arbeiten. Zwischenüberschriften funktionieren, weil die Leute ja scannen. Listen scannen sie, Zwischenüberschriften scannen sie, die ersten 3-4 Zeilen lesen sie und unten liest kein Mensch mehr.
Ja.
Wie im normalen Leben.
Das stimmt.
So. Nein, also wie gesagt, Produktvideos halte ich für eine ganz tolle Sache. Wurde auch mal Zeit, dass die jetzt endlich kommen. Bei Amazon werden sie auch kommen, weil sie haben ja auch schon jetzt Produktvideos auf normale Produkte. Deswegen werden sie die dann auch bei den Apps dann auch noch einführen. Noch gibt es davon von Amazon nichts. Das wird aber kommen. Also gibt wohl einen Beta-Test. Ich weiß nicht, wie weit die jetzt da noch gekommen sind. Du hast gerade noch angesprochen, Kategorien.
Ja.
Ja klar, ist enorm wichtig, in welcher Kategorie meine App ist. Die wird in die Suche mit rangezogen. Wir unterscheiden zwischen Utility-Apps, da hat man ganz viele Kategorien, und Games, da gibt es nochmal Unterkategorien. Ein spezieller Punkt ist auf iOS der Newsstand. Kiosk heißt es bei Google. Da unterscheide ich auch nochmal, in welchem Bereich ich die drin habe. Aber dieser Bereich der Suche ist komplett getrennt von der normalen App Store Suche. Sie sind im App Store mit drin, aber ich suche dann dort komplett anders, weil da hat man Verleger drin, die halt viel mit Text arbeiten und die wissen, was sie tun. Deswegen hat man es da nochmal fein kategorisiert. Also da gibt es da wirklich dann die Blumenfibel, die muss dann auch wirklich dann auch schon da drin sein, bei Garten. Das ist eine richtige Kategorie, die gibt es. Die gibt es sonst nicht, aber die gibt es halt bei Newsstat. Bei Kiosk ist es im Prinzip genau dasselbe. Und das Schöne ist, an Kiosk ist, nach Jahren hat es jetzt Google verstanden, dass man mit Publishing-Angeboten auch Geld verdienen kann. Weil man kann sie abonnieren. Da sitzen Leute, die wollen Geld ausgeben. Sie wollen jeden Tag ihre Tageszeitung nicht mehr im Kasten haben, sondern auf ihrem 10-Zoll Samsung-Tablet haben. Dafür geben sie Geld aus. Es muss aber schon da sein. Sie wollen es nicht extra runterladen. Sie wollen halt ein Abo abschließen. Und jetzt hat Google das begriffen. Und deswegen gibt es jetzt dieses Kiosk-Produkt, wo man sagen kann, ich möchte ein Abo abschließen für einen Monat. Kostet 9,95. Zack, fertig. Dankeschön.
Cool.
Das sind hier, wie gesagt, bei den Kategorien Newsstand und Kiosk ist eine andere Geschichte. Ansonsten Kategorien Utilities oder Games. Und Games sind nochmal entsprechend unterschieden. Die Kategorien bei iOS sind natürlich noch ein bisschen vielfältiger. Also da habe ich dann die Nachrichten oder da habe ich dann Sport oder Musik. Dann sind da verschiedene Kategorien. Ich sollte mir die Kategorien nehmen. Und bei Apple, ganz wichtig, die Backup-Kategorie noch nehmen. Weil auch da wird die dann gelistet, die App. Zwar nicht ganz oben, dann ist sie dann halt im Mittelfeld. Ne? Und wenn ich halt einen Nachrichtenbereich eine Nachrichten-App aus dem Musikbereich habe, nehme ich Nachrichten und Musik, da passt das einfach mal hin. Da brauche ich dann nicht in Sport gehen, weil da, selbst wenn ich in Sport dann irgendwann gelistet werde dort, bin ich da falsch am Platz, weil der User erwartet nicht, dass er dort die Musik-App hat, sondern da will er halt eine Sport-App haben. Golf spielen oder angeln, Fantasy-Football ist wieder eine andere Geschichte, es geht aber eher in den Bereich Game. Ne?
Ich meinte Fangesänge.
Ach, Fangesänge, oh, Fangesänge. Gibt es denn da schon eine schöne App?
Ja, bestimmt.
Bestimmt. Gib mir vorher eine App.
Wahrscheinlich. Jetzt haben wir das Ganze beschrieben. Also wir haben alles drin, Texte drin, Titel drin, Icons drin, etc. pp.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt Marketinggrafiken eingehen. Marketinggrafiken ist meiner Meinung nach ein großer unterschätzter Bereich. Marketinggrafiken sind die Grafiken, dass wenn ein Anruf, doch ich bin Müller von Apple, um 12.30 Uhr ist ihre App featured. Ich brauche mal alle ihre Icons und Screenshots und zwar jetzt. Da muss man seinen Schreibtisch aufmachen, da muss der USB-Stick drin sein und dann müssen die freigestellt, ohne Alpha-Kanal, an Apple geschickt werden und dann ist gut. Weil was macht so ein App-Reviewer, der sagt, er hat jetzt drei Apps, die er in die App der Woche schmeißen kann. Dann nimmt er natürlich die, wo er als allererstes seine Daten herkriegt. Der Text muss stimmen, die Icons müssen stimmen, die Grafiken müssen stimmen. Ich gebe es nur noch mal ins Haus, dass ich den schön zusammenschneide.
Zack, fertig. Sind aber die Grafiken, die ich schon habe, ist nur freigestellt.
Ja. Beziehungsweise man muss dann auch auf ein gewissen Frame achten, das heißt also 1024 mal 512 ist die Vorgabe. Allerdings, da wir haben ja runde Ecken und Schatten und so weiter und so fort, das ist 69 mal, schlag mich tot, 410 oder so.
Kann man das irgendwo nachlesen?
Kann man nachlesen, ja.
Und was sucht man dabei Google, um das zu finden?
ASO-Block zum Beispiel, da steht es drin.
ASO-Block.de.
Da kann man es nachlesen. Bei Apple selber gibt es auch noch ein Dokument dazu. Bei den Android UX-Richtlinien steht noch mal was dazu. Ist ein bisschen deplatziert bei Google, aber wer googeln kann, der wird es auch finden. Ich finde die extrem wichtig. Es gibt ja wirklich Leute, die haben eine gute App machen lassen, eine richtig gute App machen lassen, haben sich dann ein Logo, haben sich dann ein Icon machen lassen. Das ist halt 512 mal 512. Der Grafiker ist vor 2 Jahren nach Russland ausgewandert, um Bären zu jagen. Jetzt habe ich halt mein Icon da und jetzt kriege ich es nicht mehr in den App Store, weil das Logo muss mittlerweile 1024 mal 1024 sein. Ich kann nicht mehr ein Update von meiner App machen. Das ist natürlich echt blöd. Deswegen Grafiken immer in schön groß freigestellt in allen möglichen Formaten da haben, dass man nur noch mal sagen kann, okay, hier habt ihr alle Grafiken, ich wünsche euch viel Spaß und danke, dass wir gefeatured wurden. Weil ich mache es halt im Review auf der anderen Seite, weil der ist auch nur ein Mensch, der ist kein Roboter. Mache ich es halt so einfach wie möglich. Hier hast du alles. Dankeschön. Auch nochmal eine gute Taktik, wenn ich eine App einstelle, habe ich unten nochmal ein Bemerkungsfeld. Wird sehr selten ausgeführt. Wir machen das bei unseren Kunden immer. Wir wünschen dem Reviewer einen schönen Tag. Falls er ein Problem mit der App hat, kann er uns jederzeit anrufen. Wir schreiben Telefonnummern hin, wir schreiben eine E-Mail-Adresse hin, die nichts mit dem Kunden zu tun hat, sondern die ist direkt die E-Mail-Adresse vom Entwickler. Und wir stellen noch mal ein paar USPs raus, die besonders toll sind. Weil wenn da jemand sitzt und 50 Apps am Tag machen muss, sticht deine eine App, wozu er den Text hat, noch mit vor. Und da freut er sich, dass er diese App reviewen darf.
Das ist natürlich mal eine spannende Frage. Texte mal an, andere Texte. Es gibt immer diese Update-Meldung. Wie wichtig findest du diese ganzen
Update-Beschreibungstexte?
Weil ich hasse immer, da steht
Fixing
Minor Issues. Ich denke so, das ist ja schön. Dein Minor kannst du dir woanders hinstecken.
Genau. Da gibt's schöne Beispiele. Das Problem daran ist, seit Android 4.1.4.0 und seit iOS 7 sieht man diese Update-Texte kaum noch, weil die Apps ja automatisch geupdatet werden, hat man nichts mehr von.
Stimmt. Ich finde es sehr schade. Ich habe das ausgeschaltet, ich wollte mal wissen, was passiert. Aber wahrscheinlich bin ich dann.
Du bist einer der wenigen, die es ausgeschaltet hat, leider. Ich habe es leider auch eingeschaltet, weil ich keine Zeit habe. Ich habe so viele Apps, die ich auch testen muss, wo ich dann einfach sage, mach das ab. Einfach durchlaufen lassen. Diejenigen, auf die man achten sollte, die sehr, sehr schön machen, sind Dropbox und Spotify. In jedem Update-Text ist auf jeden Fall ein Satz, über den man schmunzeln kann. Bei Spotify, glaube ich, war der letzte, diese App kann jetzt stricken. Und davor war diese App, wurde wahrscheinlich mit außerirdischer Technologie entwickelt. Das steht dann mittendrin einfach vor. Und wenn man diese App, diese Update-Texte liest, dann schmunzelt man drüber. Da macht man davon einen Screenshot. Dann verteilt man diesen Screenshot über die sozialen Netzwerke. Social Media Marketing betreibt man im Prinzip für den Betreiber. Die denken sich was dabei und die machen das gut. Und Dropbox ist richtig gut, was der Bereich Lokalisierung angeht, wenn wir nochmal zurückspringen dürfen. Die machen die Fehlermeldung nicht nur in der Sprache, sondern die passen die Fehlermeldung auch an den Markt an. In Deutschland ist es so, wenn Dropbox kein Netzwerk findet, sagt man nochmal probieren oder ein deutsches Bier trinken. In Russland trinkt man Wodka. Das ist einfach so. Da hat man die Fehlermeldung entsprechend sogar noch mit der Grafik angepasst. Da hat sich also jemand mal hingesetzt und mal einen halben Tag sich Gedanken gemacht, wie kann ich einen Prozess, der nervend ist, ich habe kein Netzwerk, wie kann ich ihn so gestalten, dass der User nicht sagt, die App ist schuld, sondern jemand anderes ist schuld, weil die App ist ja nett zu mir. Genauso verhält sich mit den Update-Texten. Sei nett zu deinem User. Der User verteilt sie weiter. Er macht für dich Werbung, weil er diese App so toll findet. Wir haben eine App, eine Kollegin aus Spanien, der habe ich dir gezeigt, die nennt sich Authentic Wetter. Die macht nichts, außer zu sagen, das Wetter ist scheiße oder das Wetter ist gut. Mehr macht die nicht. Aber wenn man die App, wenn man das Handy in seiner Hosentasche hat, wieder rausholt und den Einknopf drückt und man hat dabei zu viele wackelt, kommt die Grumpy Cat und sagt, dass du das mit der Wetter-App nicht machen darfst. Und dieses Bild haben so viele Leute mittlerweile geshared. Die tragen alle diese Botschaft weiter für dich. Mache doch. Weiß ich nicht, ob man das machen sollte, wenn man eine App hat, die Zahlen zusammenrechnet oder eine Banking-App. Da sollte man es vielleicht nicht machen. Aber wenn man eine normale Utility-App hat oder ein Game hat,
kann man sagen, jetzt noch saufen, morgens Geld weg.
Ja, warum denn nicht? Einfach mal was Nettes sein. Man ist doch kein Beamter dahinter. Und auch die User sind keine Beamte. Denk doch einfach mal an deinen User. Und lächelt dir, dann denkt er an dich. Und wenn der an dich denkt, wird er seinem Kumpel weitererzählen. Und Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert doch hervorragend. Das wissen wir doch. Wir sind doch soziale Tiere. Wir wollen uns auch mit anderen unterhalten. Wir sagen ihnen doch gerne, was einen bewegt. Und sowas hat mich heute Morgen einfach mal bewegt, die Grumpy Cat. Dann sage ich dir das. Und das findest du toll und du rennst nach Hause und sagst deiner Frau, wir sieht eine App mit der Grumpy Cat. Wo ist die? Die hat was mit Wetter zu tun. So, und das sind schon wieder diese Eckdaten, die du dann schon mal, wo du schon mal sagen kannst, okay, eine Grumpy Cat mit Wetter, muss ich haben. Und für diese App gibst du mal einen Euro aus. Du hast eine freie Wetter-App auf deinem Telefon. Das gibt dir noch kostenlose Apps. Nein, ich musste die kaufen. Ich wollte einfach diese App haben, weil die so toll fand.
Klar. So. Ratings und Reviews. Wie wichtig sind Ratings und wie wichtig sind Reviews fürs Ranking innerhalb der App Stores?
Die sind besonders wichtig und die werden natürlich auch besonders viel gefaked.
Nein,
natürlich nicht. Wir haben lauter tolle Kunden, die sowas nie im Leben machen würden. In der Türkei gab es vor ein paar Wochen mal so ein Spiel. Wer kann sich mit einer schlechten Ein-Stern-Bewertung wie lange im App Store halten? Das ist natürlich für die Downloadzahlen von so einer App katastrophal. Ich habe eine App, die ist auf Platz 1, 2 oder 3 und die hat ein Sterne-Review, Kilometer lang. Und in jedem Review steht drin, sie ist scheiße. Da kann die auf 1 stehen, wie sie will. Die lade ich mir nicht runter. Würdest du die runterladen?
Wenn sie nichts kostet. Kann sie einmal auch mal wieder zumachen.
Okay. Okay.
Kommt drauf an, wie gut das Netz in der Bahn ist und wie lange ich noch fahren muss.
Ja, aber eine negativ bewertete App ist genauso wie eine negativ bewertete Seite. Die ist einfach scheiße, also willst du nicht haben. Genauso hält sich das auch mit den Reviews. Die wenigsten lesen allerdings die Reviews, muss man auch ganz klar sagen. Und mittlerweile hat sich
Ich lese ja die 3-Sterne-Reviews am liebsten, weil die am neutralsten sind.
Mittlerweile haben sich aber Reviews als Back-Kanal zum Entwickler herausgestellt.
Auch nicht schlecht.
Ich kann den Entwickler anders nicht erreichen. Außer, raten wir unseren Kunden gerne, macht ein Feedback-Formular innerhalb der App, schützt euch vor negativen Reviews. Habe kein solches Feedback-Formular. Wie soll sonst ein normaler Kunde Feedback zur App geben? Hier funktioniert das und das nicht. Wahrscheinlich hat er die Anleitung nicht gelesen, kann ja sein. Oder ich will halt eine Bewertung für irgendwas machen und die App stürzt dabei ab, dann ist das ein Fehler in der App. Wie kann ich das melden? Das kann ich nirgendwo melden, außer über den App Store. Also mache ich es im App Store. Und das größte Problem ist meiner Meinung nach der iOS App Store, weil ich als Entwickler kein Feedback-Möglichkeit habe, auf ein negatives Review zu reagieren. Bei Google hat man es seit ein paar Monaten, bei Windows hat man es schon eine ganze Weile. Als Entwickler kann ich halt sagen, oder als Betreuer des Stores kann ich halt sagen, bei dieser App, ich habe ein negatives Review gekriegt, weil halt die Sternebewertung meines Films nicht funktioniert. Dann kann ich darauf reagieren, kann sagen, ja, ist ein Fehler, wird mit dem nächsten Update behoben. Oder du musst von rechts nach links swipen und nicht von links nach rechts. Wenn bei meiner App so ist, dann ist das so. Gut, könnte man vielleicht anders programmieren, aber wenn das so ist, dann ist das einfach so. Aber diese Feedback direkt zum Kunden ist anders einfach nicht möglich. Außer ich habe ein Feedback-Formular direkt in der App, dann funktioniert es. Ratings und Reviews sind ein großes Kriterium, wo deine App landet. Und es ist auch eine Frage der Zeit. Wie schnell kommen wie viele Reviews da rein? Und wie viele Ratings? Je mehr, desto besser. Hören die dann irgendwann auf? Weil du wahrscheinlich deine Rechnung nicht bezahlt hast für die Leute, die App bewerten, dann fliegt die auch relativ schnell wieder runter. Das ist nämlich da, wo es auch hingehört.
Denn die Frage, es gibt ja viele, die fragen mich ja dann beim Bedienen der App, hast du mich, bewerte mich mal, nerv. Die Frage ist, es würde trotzdem irgendjemand machen, weil wenn man es eben nicht sagt, kommt er gar nicht auf die Idee. Also besser als gar nicht. Aber die Frage ist, wann mache ich es und frage ich jeden?
Genauso wie du es bei einer normalen Website machen würdest, du nimmst halt eine Testgruppe. Bei der Testgruppe machst du dann, wir raten unseren Kunden, maximal 3-mal den Kunden zu nerven, nach einem Intervall, den ich mir vorher überlege, ist die App so und so oft gestartet worden. Sind so und so viele Tage seit dem letzten Mal vergangen oder habe ich im Bereich Gaming ein gewisses Level erreicht? Dann nehme ich mir die Testgruppe von 10% und von diesen 10% gucke ich einfach, wer hat diese Ratingabfrage noch nicht 3-mal gehabt, die müssten es jetzt also kriegen. Wer hat dieses Level erreicht, die müssten es dann kriegen. Ist heute Mittwoch, weil da die Ratings am besten funktionieren. Oder was weiß ich, keine Ahnung, bei Gaming ist ja immer so eine Sache. Da ist es wahrscheinlich Wochenende. Dann schmeiße ich dieses Ding raus und da gucke ich einfach, wie viel Feedback habe ich davon. Wozu man jetzt mittlerweile übergegangen ist, das machen auch diese, es gibt verschiedene SDKs, die das können, bewerte mich und so weiter. Die haben jetzt einmal diese App bewertet mit einem Stern, diese App im Store bewerten oder schreibe mir Feedback, direkter Kontakt zum Support. Und die letzte Möglichkeit ist, nerv mich nie wieder. Und an diese nerv mich nie wieder sollte man sich auch halten. Da gibt eine App, zum Beispiel Facebook Messenger, die hält sich überhaupt nicht dran. Die nervt einen immer wieder. Das treibt mich in den Wahnsinn. Eigentlich müssen wir Facebook deinstallieren. Aber gut, anderes Thema. Genau. Ja, also Ratings, Reviews, wichtiger Ranking-Faktor. Die Frage ist natürlich, das Problem ist, jeder kann ein Review abgeben zu irgendeiner App. Bei Amazon gibt es den verifizierten Kauf. Ich denke, früher oder später wird es den auch in den Stores geben. Verifizierter Download, dann kann ich auch eine App bewerten. Ansonsten habe ich halt die Leute in Indien, die halt sowas gegen Geld machen.
Die Inder wieder. Da waren sie.
Oder Bangladesch.
Auch das noch.
Auch das noch.
Ich dachte, die nähen unsere Kleider.
Nee, haben wir zwischendurch noch Zeit.
Ja. Ansonsten, was kann man noch machen, um so eine App außerhalb bekannt zu machen? Also ich meine, Downloadzahlen kann ich ja nicht nur dadurch, dass ich einstelle. Ich kann ja auch bestimmt auch jenseits, also auf Das ist also Stores an sich.
Na klar.
Marketing für na klar. meine
es gibt
App machen.
Genau, es gibt einmal die Social Signals. Also ich kann die ganz normalen Kanäle bedienen. Facebook, Twitter, Pinterest, Xing, LinkedIn und Visa leisten. Wir versuchen bei unseren Kunden immer noch durchzusetzen, dass ich für meine App eine Landingpage habe. Weil ich kann wesentlich mehr erklären als im App Store. Ich kann wesentlich freier mit Bildern und Videos hantieren. Und ich habe ganz klar die SERP-Domination. Wenn ich dann halt die drei oder vier Links zu den Stores habe, dazu noch meine App-Landing-Pages, möglichst getrennt, Smartphone und Tablet und Betriebssysteme, dann habe ich mal die erste Seite komplett für mich. Und da hinten kackt die Ente, die Leute sollen halt die App runterladen und wenn sie die nicht direkt auf den Store-Link gehen wollen, dann gehen sie halt auf meine Landing-Page und dann muss ich sie da entsprechend überzeugen. Schöne Videos produzieren, schöne Updates fahren, Feedback, auch gerne mal Testimonials, funktioniert hervorragend. Social Media nicht außen vor lassen. Es ist ein bisschen schwer, Mundpropaganda zu erreichen, aber hab's dir mit der Wetter-App zum Beispiel, ich weiß, dass du die installieren wirst, wenn du zu Hause bist, darauf muss ich nochmal hacken. Das funktioniert natürlich, wenn du eine geile App hast. Die verbreitet sich einfach mal, hast du schon gesehen. Kennst du diese App schon? Ich benutze sie die ganze Zeit. Das funktioniert hervorragend.
Aber Landingpage macht ja vor allem dann Sinn, wenn ich sowieso schon eine bestehende Nutzerschaft auf meiner Website habe, dann sehen die es ja erstmal, dann muss ich nichts weitermachen.
Genau. Die wollen auch sofort die App haben, sonst wären sie ja nicht auf deiner Seite.
Wie ist mit dem klassischen Thema Permission Marketing? Gibt es nicht auch Webseiten, die, also ich gehe mal ganz gerne jetzt, wo ich gewechselt bin von iOS zu Android, habe ich halt klassische Webrecherche nach Apps gemacht. Und wegen besten
genau, Apps
etc. pp. Da gibt es ja entsprechende Seiten, die Reviews
genau,
schreiben.
Genau, Android Pit zum Beispiel ist ein großer Markt. Die haben auch ihre eigene Store-App.
Also macht schon Sinn, da auch Redakteure von den großen Sachen zu kennen, die man entsprechend informieren kann.
Ja, die Influencer,
klassisches Permission-Marketing über meinen natürlich. E-Mail-Datenbestand.
Natürlich, selbstverständlich. E-Mail-Marketing ist eine ganz große Sache, habe ich auch bei meinen Notizen drauf, E-Mail-Marketing, das ist auch wieder so ein klassischer Kanal, den kaum einer beackert. Warum soll ich den nicht nehmen? Gerade wenn ich in der Entwicklungsphase bin, wo ich doch erzählt habe, ich habe halt so einen Blog über eine App-Entwicklung. Ich habe halt die Alpha-Phase, ich habe die Beta-Phase, ich habe die Testphase. Da sammle ich auf jeden Fall schon mal ein paar E-Mails ein von interessierten Kunden, die ich anschließend dann informieren kann, unsere App ist jetzt live, jetzt könnt ihr die runterladen. Und übrigens, wenn ihr ein Problem habt, antworte doch einfach auf diese E-Mail-Adresse. Wir leiten ja an die Technik weiter, weil die weiß genau, wo das Problem dann ist oder sie weiß, wie sie es lösen kann. Weil wir sind auf jeden Fall für euch da. Klassisches E-Mail-Marketing funktioniert hervorragend im App-Bereich. Man muss sich nur eine Userschaft aufbauen. Und so macht man das zum Beispiel, wenn man in der Entwicklungsphase ist, dass man schon mal sagt, wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Man hat immer so ein bisschen Problem. Ja, aber die anderen könnten doch dann wissen, was wir machen. Die wissen das doch so. Entwickler kennen sich untereinander und tauschen sich aus. Das ist einfach so. Da kann ich ein NDA haben oder nicht, das ist vollkommen egal. Wenn eine App entwickelt wird, wissen das die anderen auch. Ist einfach so. Wenn ich offen rausgehe, habe ich auf jeden Fall einen Vorteil. Ich kann E-Mail-Adressen einsammeln, also ich kann Kontaktdaten einsammeln, die müssen ja nicht mal E-Mail-Adressen sein, können nur klassische RSS-Feeds sein. Gibt ja Leute, die lesen sowas noch, zum Beispiel ich.
Ja, ich auch.
Siehst du? Über Social Media kann ich auf jeden Fall gehen. Ich kann auch mal ein Hangout machen, auf dem Freitagnachmittag. Da sind dann die ersten schon zu Hause und ich sage einfach mal, guck mal, das ist jetzt unsere App, so sieht die aus, so wird die funktionieren, sie hängt noch, deswegen, oder sie ist nur, sie skaliert.
Ja, deswegen ist ein Hangout. Also
genau, sie skaliert noch nicht, die API ist noch nicht fertig oder sonst was, sagt mir doch einfach mal, wie sieht es denn aus. Wir treffen uns Freitagabend von 20 bis 20:30 Uhr und ein Entwickler ist auch da, der nimmt dazu Stellung. Lieber Kunde, sag mir doch, was du willst. Weil auch noch eine schöne Sache ist, frag doch einfach mal deine Mitarbeiter, wie würden die das machen? Sag mal, du, wir haben jetzt hier eine App, davor wusstest du noch nicht, das ist jetzt bei uns in der Entwicklung hier. Wie würdest denn du jetzt deinen Freunden diese App empfehlen? Und du kommst auf Sachen, auf die kommst du gar nicht, weil die da komplett befreit rangehen und ganz anders sagen. Ich nehme mich mit in die Kneipe, lass mein Telefon liegen, wenn ich auf Klo bin und komme wieder und die haben alle die App installiert, weil sie die haben wollen. Auf sowas kommt halt kein Mensch. Und die sagen dir das. Hör auf deine Leute. Du hast die besten Leute der Welt. Also frag sie auch.
Ja, das ist wohl wahr.
Muss man ganz klar sagen. Selbstverständlich.
Cool.
Ja,
fehlt was?
Ja, nee, fehlen tut eigentlich nichts. Gut war noch die Ansprache, dass du noch die verschiedenen Influencer hast. Gerade wenn du nach Amerika gehst, hast du ja die TechCrunch und wie sie alle heißen. Da hast du auch genug Blogs und auch mittlerweile auch verstärkt YouTube-Kanäle, die dann einfach mal die zwei Apps des Tages haben. Da kann man sich auch einkaufen.
Oh ja, klar, YouTube natürlich.
Und YouTube ist hervorragend. In Deutschland gibt es noch nicht so viele App-Tester, die mit YouTube arbeiten. Also jemand, der da draußen jetzt ist und eine Idee braucht für einen YouTube-Kanal, hier ist meine Idee, teste Apps. Damit kann man auch Geld verdienen.
Echt?
Ja.
Die Payouts sind da bescheiden, oder? Bescheiden in der App.
Das ist halt die Frage, wie ich es mache. Habe ich eine entsprechende Base? Habe ich 500.000 Follower am YouTube-Kanal? Warum denn nicht?
Aus Bangladesch.
Aus Bangladesch, na sehr schön. Nein, so nun nicht. Es sollten doch schon echte Menschen sein und ich sollte auch wirklich schon einen Videopodcast haben, der überzeugend ist. Und dann nehme ich die Apps mit rein. Man gibt doch nichts langweilig als Unboxing. Das finde ich total langweilig. So viele Leute gucken das. Ich interessiere mich für Apps, also nicht nur beruflich, ich interessiere mich halt sehr für Apps. Ich gucke mir da Videos an, wie Apps funktionieren. Da gehen schon mal 2-3 Stunden in der Woche drauf. Die entsprechenden Kanäle gucke ich mir dann einfach an. Da sammelst du Ideen ein. Ein Slider zum Beispiel für die Bedienung einer App von links nach rechts. Das gibt da nichts Langweiliges. Mach mal einen Slider entgegen des Uhrzeigersinns. Die Leute sind überrascht und sie benutzen das gerne.
Aha, dann kriegst du ja nicht auf am Anfang.
Ja, da muss man ein bisschen denken.
Ist ja ärgerlich.
Ja, aber die das dann einmal haben, die finden das total geil und können eine andere App ja nicht mehr bedienen, weil sie das nur noch so machen. So ganz komische Konzepte, so richtig tolle Konzepte. Also Yo finde ich jetzt zum Beispiel eine blöde App. Noch besser finde ich...
Was macht die denn eigentlich?
Also die macht nur Yo.
Ach so, die macht nur Yo?
Ja, die schickt dir Yo und in dem Moment, wenn du dann sagst, Yo an deine Leute senden, dann schicken die auch Yo. Also noch besser finde ich ja, in Amsterdam haben wir die entdeckt, die Nothing App.
Die macht einfach nichts.
Die macht einfach nichts. Da ist der Quellcode ist offen verfügbar. Die zeigt einfach nur einen schwarzen Bildschirm an.
Sehr cool.
Ja, sehr cool. Ja. Nein, also sinnbefreite Apps. Ich glaube, die 150. Biertrinken-App oder Furzdetektor-App und wie sie alle heißen oder Schminkspiegel braucht kein Mensch mehr. Ich glaube, die Zeiten sind doch lange vorbei. Jetzt braucht man anständige Apps, richtig tolle Apps und Apps mit einem Kniff. Und Apps mit einem Kniff. Problemlöser-Apps. Shazam zum Beispiel ist ein schöner Problemleser für mich. Ich sitze im Auto, höre im Radio irgendeinen Song, weiß nicht, wer es ist. Natürlich, der Redakteur führt diesen Text auch nicht ein, wer da gerade singt. Mache ich meine Shazam ab an, drücke auf den Knopf und er sagt mir, wer singt das, wer ist das und möchtest du diesen Song kaufen? Natürlich.
Das ist schon, was ich so drauf habe. Eine Baby-Keyboard-App.
Eine Baby-Keyboard-App.
Ja genau, da kann Baby drauf rumdrücken und dann macht es Keyboard halt. Also sich kommt
und meistens in, und in einem halben,
bei rum, aber es ist schön bunt und sie mag es sehr.
Und in einem halben Jahr kommt dann die Tiere-App. Da kommt dann ein Hund, der bellt.
Ja, die hat man schon.
Siehst du?
Genau. Und natürlich hier einfach die Geräusch-App, weißt du, Föhn und so.
Ach so, okay.
Weißt du, Föhn und Regen und all so ein Kram, damit halt Baby
schläft. Ja, ich habe so eine schöne App, die nennt sich Hypersleep. Wenn man mal nicht schlafen kann, macht man die an und für 9 Minuten kommt dann das Geräusch eines fliegenden Raumschiffs.
Ah, ich habe dafür Podcasts. Also ich schlafe meistens immer zu irgendetwas, was mir erzählt ein. Dann kannst du schon nach 15 Minuten und dann kommt man da.
Ah, okay. Ja, bei meiner App gibt es auch so einen Sleep-Timer für einen Podcast.
Genau.
Ich habe mich mal gefragt, das ist aber für Leute wie dich, okay.
Ja, exakt, genau. Das ist wichtig. Mache ich immer so rein, weil ich höre viel Podcasts und dementsprechend.
Ja, ich auch. Leider viel zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
Ich frage mich, wie kriegst du das eigentlich hin? Ich meine, ich höre jetzt nur Podcast, du schaust auch noch 50 Stunden Serien die Woche?
Nein, gar nicht mehr. Also dazu komme ich nur nicht mehr. Ich habe so ausgewählt, so 10 Serien, die ich verfolge, die gucke ich auch immer. Ich habe halt das Glück, dass ich die auch wirklich auf der Arbeit gucken kann, also auf dem dritten Monitor, da laufen die dann einfach. Klar gibt es Serien, auf die muss ich konzentrieren, Game of Thrones, True Detectives und wie sie alle heißen, na klar. Aber so eine Serie wie Last Chip zum Beispiel, die ist ja nicht zum Denken. Die Guten sind gut, die Bösen sind böse, mit Virus und alle sind tot.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ist halt bei TNT, kommt gerade bei TNT Serie. Auch in Deutschland mittlerweile. Ist halt Michael Bay mit ein bisschen Ping-Ping.
Achso, ja, okay. Nee, ich habe jetzt hier Vikings schnell durchgezogen, weil es lustigerweise bei...
Bei Amazon.
Bei
Prime,
genau. Exakt, genau. Also ja. Meine erste hatte ich eh schon gesehen, aber die zweite? War sehr schön. Und was ich da gefunden habe, was mir komplett an mir vorbeigegangen ist, weil ich wahrscheinlich jetzt so viel zu tun hatte und du hast mich nicht darauf hingewiesen.
Was?
Ashes to Ashes.
Och, das ist doch schon... Das ist Jahrzehnt her?
Ja, eben. Nein, nicht ganz, nicht ganz. Ich meine, ich glaube, ein paar Jahre ist es schon her.
Ja.
Aber ich habe die Folge sehr, sehr gemocht.
Ja. Und hast du dann wirklich Binge-Watching gemacht? Hast du dann von hinten, von vorne bis hinten durchgeguckt, oder?
Nein, ich hänge noch irgendwo in der zweiten Staffel.
Ah, okay.
Also okay. So viel Zeit habe ich nicht. Ich muss ja auch mal, und muss ja in dem Fall auch noch am Fernseher sein, dass er das Ganze.
Ach so, okay. Ja, aber du fährst doch so viel Zug.
Ja, genau, bei dem Zug auch Verbindung hast du das irgendwelche Sehen.
Da kann ich ja dann nur die Konkurrenz von Watch Ever empfehlen, da kannst du ja sagen, offline. Das ist für 24 Stunden offline.
Ja,
Modus. Watch Ever ist. Entschuldigung, muss ich sagen, das ich funktioniert.
Nicht so angetraut. Ich wollte dafür kein Geld bezahlen, es kam ja einfach, mir zugesagt, es ist uns ja einfach zugefallen.
Ach so.
Dieses Instant.
War auf einmal da, weil ihr wart ja Prime-Kunde, ne?
Sowieso Prime-Kunde war,
ja. Es
war einfach da.
Genau.
So, und das andere, also das.
Ich wehre mich ja immer gegen diese Installation von dem Silverlight. Ich finde das so furchtbar.
Die Silverlight auf dem Fernseher?
Ach so, auf dem Fernseher. Ne? Ich habe es ja bloß auf dem Laptop.
Ach so, nee, das ist ja schon. Das ist ja, lustigerweise ist ja auch gleich die App da gewesen auf dem Fernseher. Also ich habe gar nichts gemacht. Also fand ich wirklich, keine
Ahnung. Die war einfach da.
Die war einfach da. Das war schon ein großes Kino, muss ich sagen.
Was wir
gestellt haben bei Amazon, das machen die dann schon ordentlich irgendwie. Keine Ahnung, was sie da an
ja,
Samsung bezahlt haben dafür, aber es war einfach da.
Habt ihr jetzt Samsung?
Ja.
Na gut. Ja, Geld.
Ja, das ist also easy halt.
Ja, aber kann ich übrigens nur jedem empfehlen, der im Bereich Entertainment zum Beispiel oder im Bereich News unterwegs ist. Es gibt nicht nur App-Stores. Es gibt auch Installs auf TV. Es gibt auch Installs auf Playern. Es gibt
sind auch, ja auch Apps auf dem TV.
Genau.
Aber das sind, glaube ich, nicht die normalen. Das sind eigene App-Store, nehme ich an, oder? Du kannst ja auch reingehen, du kannst ja suchen.
Ja, du kannst reingehen und kannst suchen. Aber Pre-Install auf dem Fernseher, ich meine, besser kannst du doch nicht haben.
Ja, lustigerweise war da sogar Videolo drauf. Ich dachte, die sind tot. Nein. Warum ist denn hier los?
Ja, Podcast.
Ich habe aber nicht geklickt.
Podcast hast du mich gefragt, die ich mache.
Genau.
Ich fahre halt jeden Tag anderthalb Stunden mit dem Auto. Und
dann. Warst du so weit?
Dreiviertel Stunde.
Ja. Achso, ja, okay. Ich dachte schon anderthalb Hochschritte. Okay.
Nein, dreiviertel Stunde. Für Leute, die nicht aus Berlin kommen, 45 Minuten.
Ja.
Also 45 Minuten in jede Richtung und da komme ich dann, kann ich locker Podcast hören. Da kann ich sogar Marco hören. Also ohne Probleme. Oder den Inhouse-Podcast mit Herrn Kratz zum Beispiel. 2,5 Stunden, knapp 3.
Ja, klar. War ja auch sehr philosophisch.
Ja und? War doch gut.
Genau.
Nein, also da kommt man auf jeden Fall dazu. Dann kann man die Podcasts hören. 5 Tage Woche, da kommt man schon mal auf was.
Das stimmt.
Serien kann ich halt dann noch zwischendurch gucken.
Ich mache ja gerade Homeoffice im Moment. Also deswegen, mein Anfahrtsweg ist so im unteren Minuten.
Ja, wann hörst du dann deinen Podcast beim Einschlafen?
Ich höre den Podcast mal beim Einschlafen oder dann halt, wenn morgen fahre ich nach Karlsruhe, dann habe ich wieder 6 Stunden. Da kannst du
abhören.
Da kann man einiges machen.
Ja.
Gerade weil ja das Arbeit im Zug auch nur, also dank der wirklich, entweder sie haben gar kein Netz oder es ist zu. Also jetzt einfach, also
oder ein GPS für 170 Leute.
Genau. Hm. Also das ist ja mäßig und da hat man entweder Unterlagen dabei, die man mal lesen kann oder man kommt halt nicht weiter. Cool. Nee, aber ich würde sagen, das war eine ziemlich umfangreiche Geschichte.
Ja.
Das Thema, haben wir irgendetwas ausgelassen?
Ich glaube, wir haben es nur angerissen.
Schauen wir einfach weiter. Wir haben erst 20 vor 10, wir können noch ein paar Stunden bevor ich nach Karlsruhe muss.
Nein, wir können ja die Leute nicht so lange quälen.
Ach, das stehen die durch, die haben die.
Nein, also es waren jetzt eher so die Basics so ein bisschen angerissen. Wir machen gern Inhouse-Workshops bei Kunden, das funktioniert hervorragend. Man kann sich auch entsprechend da vorbereiten auf die Kunden. Sehr spannend ist der Markt Gaming, weil er gerade, also hier in Deutschland ist das alles schön und gut und da hat man dann noch seine Pferdchen abgesteckt und da gibt es halt die Gamesload und wie sie wollen mal heißen da, alle ihren komischen verschiedenen Buden da. Grüße an Anita. aber der Bereich Asien ist halt unfassbar. Der boomt so dermaßen im Bereich Gaming. Die sitzen nur noch an ihren Handys und spielen.
Was sollen sie machen? Können kein Fußball spielen, müssen sie Handy-Games machen.
Ja, aber also gerade, also der Bereich Gaming in Südostasien, das ist unfassbar. Die Downloadzahlen dort, die Umsätze, die gemacht werden, unfassbar. Also wer im Bereich Gaming unterwegs ist, sollte auf Lokalisierung im asiatischen Markt setzen. Die User werden es entdanken und das Portemonnaie wird es entdanken.
Cool. Jetzt müssen wir noch ein Game haben, habe ich gerade keins.
Ah, tut mir leid.
Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Okay, dann würde ich sagen, danke dafür.
Sehr gern.
Kommen wir mal zum 4-Wochen-Ausblick. Oh Gott, den habe ich gar nicht vorbereitet. Haben wir irgendwas, was in den nächsten 4 Wochen konferenzmäßig ansteht? Außer, dass wir hier Stammtisch haben, den ich wahrscheinlich wieder verpasse, weil ich woanders rumgondel. Aber vielleicht habe ich es ja.
Nee, mir fällt eigentlich nichts ein. Ich glaube, jetzt ist auch Sommerpause, ne? Was die ganzen Sachen angeht.
Gibt es ja nicht irgendwie eine Sommer... Wo sind unsere Sommercampings hin? Das weiß ich, der hat da Marco...
Die M3 hat er ja leider... Ja, leider.
War so nett da auf der Terrasse. Das genau. Man musste sich gar keinen Vortrag anhören, man saß eine ganze Zeit draußen, weil es so schönes Wetter war.
Man musste nicht auf den See glotzen, weil waren der Bäume jetzt auf einmal davor.
Ja, und selbst wenn man weiß, dann war das schön. Also ich meine, Mögelsee ist ja ein schöner See im Sommer. Also dann soll er einfach mal also die Campings im Sommer verlegen. Also das mit da hinten ist ja immer sehr depressiv am Winter draußen. Gell?
Naja, aber man kommt halt nicht weg, du musst halt rein zu den Vorträgen. Du kannst halt nicht die ganze Zeit draußen
sitzen. Dafür kannst du aber eine geile Grillstation draußen hinstellen.
Das ist schön, mit dem Lagerfeuer bei der M3 war auch schön.
Das war wirklich schön und ich meine, sonst hätten wir Kranaton auch nie kennengelernt. Das war einfach eine von rundum gelungen.
Popcorn.
Genau.
Popcorn. Einfach nur Popcorn.
Genau, einfach eine rundum gelungene Veranstaltung, aber leider nicht mehr da. Nee, ansonsten ist auch nichts Großartiges. Wir hatten ja gerade unseren großen Seehofstammtisch in Darmstadt im Rahmen der Abschlussveranstaltung gehabt, aber das ist jetzt rum, gehabt, leider zu spät, wenn das jetzt erst hört. Dann haben wir nichts.
Ja, das gibt's halt nicht, ist halt Sommer.
So ein Kack.
Mein Gott.
Exakt, Weltmeister sind wir auch schon, kann auch nicht mehr passieren.
Ja.
Dementsprechend ist da nichts, aber ich habe noch einen Job, du suchst nicht rein zufällig irgendjemanden, ne?
Nee, wir sind jetzt gerade gut versorgt, wir haben jetzt den Igo, der geht auch nicht mehr weg. Also der bleibt auch bei uns, ich glaube, der hat jetzt den perfekten Job gefunden. Er darf coden und der hat nur Seelenverrückte um sich und er ist ein Seelenverrückter, also passt schon.
Sehr gut. Nee, aber ich habe jetzt hier Leute, die sind nicht so sehr verrückt, sondern eher so zahlengetriebenerweise im Public-Bereich. Und zwar die Kollegen vom Handelsblatt, Verlagsgruppe Handelsblatt. Die suchen einen SEO-Manager in Düsseldorf. Das ist ja die eine Stadt, die da ein bisschen ordentlich ist im Pott. Der Rest ist ein bisschen.
Das ist die, wo
die Bäume umgekippt sind.
Düsseldorf ist doch das, wo es richtiges Bier gibt in richtigen Gläsern. Und die andere Stadt ist die, wo sie Zahnputzbecher haben zum doppelten Preis.
Genau.
Okay.
Exakt.
Weiß also ich, was Düsseldorf ist.
So, also in Düsseldorf und zwar SEO-Manager klingt einfach so, aber es gibt da noch keinen. Also das heißt, man ist alleine, man muss den ganzen Bereich aufbauen. Ich meine, da gehört Wirtschaftswoche dazu, Handelsblatt dazu, sind schon mal sehr renommiert. Den Vorgesetzten, also den dann für einen Zukunft vorsehen, kenne ich persönlich, ein sehr, sehr netter Mann, der da einiges an Plänen hat und im Grunde genommen geht es schon darauf, hier sozusagen Prozesse, Strukturen etc., Ziele, alles einzuführen. Und ich glaube, man wird auch dann dauernd nicht zwingend alleine bleiben müssen. Ist einfach eine gute Chance für jeden, der mal etwas entwickeln möchte und einfach an einem Ding arbeiten möchte.
Man will mit Inhouse starten und man fängt mit 0 Zeilen Code an. Ist es denn überhaupt, geht's denn überhaupt besser? Also ganz ehrlich,
ja.
Das ist doch super. Man kann alle Strukturen aufbauen, man kann ein Team aufbauen. Boah. Ist doch toll. Also das ist auf jeden Fall ein Job, da sollte man drüber nachdenken.
Genau. Und der Handelsblatt hat auch definitiv noch eine Daseinsberechtigung, ist ja definitiv jo. Schon Brand in dem Bereich.
Genau.
So, also dementsprechend kann man das zwingend empfehlen. Dann haben wir natürlich das Thema, wie immer, du hast uns was mitgebracht.
Eine Verlosung.
Ja, eine genau. Verlosung. Das wissen wir gar nicht, was wir tun sollen.
Das musst du dir ausdenken. Ich kann einfach nur mal sagen, was es gibt.
Ja.
Also derjenige, es gibt nur einen Preis, der besteht aus 2 Teilen. Der erste Teil ist die finale Staffel von Dexter auf DVD. Und die zweite...
Das ist die 8.,
ja? Ja. Und die zweite ist ein Hacksteak.
Also kein Hacksteak, sondern Hacksteak.
Ja, ja.
Genau, dass man es richtig verstanden hat.
Wer wissen will, was das ist, einfach mal in die Shownotes gucken. Wir werden noch versuchen, ein Bild da unterzubringen.
Genau. Exakt. Was wir dafür tun müssen, denken wir uns noch was Lustiges aus. Steht dann ebenfalls in den Shownotes. Ist auch besser, wenn man es versucht, hinterher zu schreiben.
Ja.
Und dann würde ich sagen, sind wir damit heute durch. War ja auch recht umfangreich, glaube ich, von der Aufnahme. Du hast ja, ich habe die Aufnahmezeit gar nicht. Du hast die, glaube ich.
Wir sind bei 2,37, also Halbzeit.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ich passe 2,37, da habt ihr was zu hören. Das reicht dann auch wieder für 8 Wochen. Da können wir wieder eine Woche Pause machen. Also ist sehr cool.
Fantastisch. Als ASO oder als App Store Optimierer gerne nochmal darauf hinweisen. Gerne Kommentare hinterlassen, nicht nur bei den Shownotes, sondern auch auf iTunes.
iTunes. Da eine ganz, ganz dringende Aufruf. Mir hat letztens irgendjemand gesagt, er würde uns bei iTunes gar nicht mehr finden. Also wenn ihr uns bitte nicht findet, sagt Bescheid, dann muss ich Marco mal treten, was da los ist. Das wäre nämlich ganz ärgerlich, wenn man da nicht mehr wäre.
Das hat jetzt dann nicht so mit iTunes zu tun. Die Suche bei iTunes nach Podcasts geht und geht nicht. Das ist so eine Sache. In dem Moment, wenn ich viele Kommentare und viele Bewertungen drauf habe, werde ich auch mal immer wieder gefunden. Das passiert auch großen Podcasts, die ich abonniert habe, die sind auf iTunes einmal weg und dann sind sie wieder da.
Aber kommt der Feed wenigstens noch rein?
Wenn der Feed kommt die ganze Zeit. Man kann es aber nur nicht finden, wenn man es nicht ganz genau eingibt. Gibst du jetzt ein Inhouse-SEO, findet man euch nicht. Morgen findet man euch wieder, übermorgen wieder nicht. Da ist irgendwas komplett kaputt bei denen.
Okay, ich gucke nochmal nach. Aber die Webseite müsste noch da sein. Also Entschuldigung, also die iTunes-Seite zur Sendung müsste ja noch da sein.
Die ist auf jeden Fall da. Und gerne auch mal anlinken wieder vom Beitrag aus, dass man die findet, dann ist die auch wieder da, dann findet die Google auch wieder und ist alles wieder schick.
Fantastisch, cool. Ansonsten aber, wenn er irgendein Problem hat, gerade mal melden. Aber auf jeden Fall da, kommentieren hilft uns immer weiter. Das stimmt, sag ich uns auch immer.
Als Gast kann ich dazu nur sagen, es war mir eine Ehre mit Jens, dass wir es endlich mal geschafft haben, nach wie vielen Jahren?
Ewigkeit,
oder?
Ja, habt aber also wirklich ein einmalig schönes Studio hier.
Wir machen noch ein Foto, damit man auch sieht, wie einmalig das ist, damit man sich das auch vorstellen kann.
Und die anderen sitzen hier im selben Podcast mit 4 Leuten teilweise, habe ich gehört.
Oder 5.
5?
Und die Tür darf nicht auf sein. Jetzt stell dir mal vor, was das hier ist, wenn die Sonne scheint.
Wie kriegst du auch 5 Leute rein? Also 1, 2, 3, okay, mein Studio
sind die sind hier da, alle so, dann stellt man ein Mikrofon auf rund. Wir haben jetzt so praktisch dieses Zweierkonstrukt, aber man stellt das Mikrofon auf rund und dann können alle praktisch gleichberechtigt reden. Und dann sitzen hier und 2,5 Stunden über Game of Thrones, da muss ich
einfach sagen, geht auch von 2 Stunden plus,
leck mich am Arsch. Hut ab, was die machen. Unfassbar. Wenn man sich überlegt, an so einem Game of Thrones Video-Podcast drehen die 2,5 Stunden, da kommen 3 Minuten bei raus und bei dem Podcast sind 2,5 Stunden durchgelabert von allen. Durchgehend.
Ja, vor allem halt hier drin, Wahnsinn.
Ja.
Da, der muss danach auch erstmal auswinken im Sommer.
Ja. Also als Gast ist man dann nicht unbedingt hier bei uns vor Ort, aber auf jeden Fall mit dem Jens per Skype macht ihr es sonst, ne?
Das machen wir es per Skype, ja.
Per Skype.
Die Qualität von eurem Podcast ist schon immer sehr schön.
Ja, und ich kann es nur jedem empfehlen, sich als Gast mal zu melden. Und wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Shownotes mit reinpacken, wer als Gast werden soll, welche Themen man mal auch angehen sollte. ASO hat jetzt im Prinzip nichts mit Inhouse zu tun. Inhouse sitzt der bloß, der ASO macht.
Wir machen den nicht mit Inhouse, wir sind ja jetzt hier strategisches Durcheinander.
Genau, und wenn ihr Ideen habt, welche Themen der Jens und der Markus das nächste Mal angehen sollen, bitte in die Shownotes mit rein.
Kommentieren, immer
gut. Sie werden es euch danken, auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, wer Gast werden will, einfach Bescheid sagen, bringt Thema mit, wir hatten ja schon alles drin, von Qualitätssicherung bis Karls
Philosophie.
Mathematisch angeprägte Philosophie.
Jo. Genau.
Cool. Fantastisch. Das war super. Dann danke.
Gerne.